Aufmerksamkeit.
No, es Bücher und Schnitzelbracker. Wem hermann da grad? Johann Strauss Sohn oder Doktor Nier Papa? Kennt man schon wissen? Müsst man vielleicht sogar. Also? Gepflegte Halbbildung im Dreivierteltakt. Deshalb gibt's die Big Show von Sportradio 360. Herrlich. Und für noch gepflegteres Name-Dropping?
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch.
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Hier ist Joachim Lambi.
Die Big Show. Jetzt. Und es war übrigens der Jüngere.
Big Show 687. Ich bin fast geneigt zu sagen Buongiorno. Und da hört man Englisch auf. Es ist da Torino. Keine Ahnung. Schade, dass man nicht besser Italienisch spricht. Ich habe in der Schule leider Französisch genommen. Italienisch hätte ich mehr draus machen können. Nicht, dass ich bei den French Open irgendwie was verstehen würde. Anyway, eine sehr lauschige, aufgeteilte zwischen Nicola und mir. Big Show 687 mit einem... Also es liegt ja immer an mir, wenn was nicht so hinhaut. Die Gäste sind immer fantastisch, aber heute sehr lauschiger Fußballteil. Launig und lauschig. Mit Jonas Friedrich, mit Philipp Schneider von der SZ und mit Andreas Renner. Zwei Teile. Dann übernimmt Nicola, der mit Andreas und mit Franz Büchner über die NFL spricht. Dann auch noch den Motorsport bestreitet mit Eddie Milke und Stefan Heinrich zunächst einmal zur MotoGP und dann mit Stefan Ehlen und The Voice zur Formel 1. Und dann hat Nicola noch Rugby auf seinem Zettel mit Simon Jung. Und dann geht's wieder zurück zu mir. Am Wochenende Levi, hätte ich fast übersehen, ich gebe es offen zu. Skifahren aber Corbinian Eisenberger von der SZ und Lukas Zara vom Standard haben das nicht übersehen, darüber plaudern wir. Anschließend ein Late-Night-Segment aufgenommen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0.15 Uhr in der Früh. Da bin ich gerade zurückgewankt vom Zverev-Match, vom zweiten, das er gegen Ruth gewonnen hat. Mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Ulter, wo es auch, aber nicht nur über Major League Soccer geht. Ja, und dann haben wir noch zwei Live-Teile. Zunächst einmal den Physiotherapeuten von jetzt, Kaspar Ruth, davor Dominic Thiem, Pete Sampras, Angie Kerber, Lina natürlich, Alex Stober ist das und hinten raus noch Felix Haselsteiner und Klaus Bellstedt unter dem Eindruck einer Pizza, die wir gegessen haben hier in Turin. Auf geht's, Big Show 687. Big Show 687, es geht los. Ich freue mich sehr. Eine wunderbare Runde, die sich wieder eingefunden hat. Zum einen, wir haben uns das letzte Mal live in Wimbledon gesehen, ist schon ein halbes Jahr her. Jonas Friedrich, Amazon und von Sky. Guten Morgen, lieber Jonas.
Ist leider völlig richtig, viel zu lange her. Ja. Wunderschönen Morgen.
Dann Andreas Renner. Ich weiß gar nicht, Andreas, wann haben wir uns das letzte Mal live gesehen? Ist auch schon länger her.
Ich kann mich nicht erinnern.
Siehst du?
Aber ja. Und also es ist länger her als ein halbes Jahr.
Und bei Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Philipp, ich glaube, war es Valencia 2018. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns seitdem irgendwann mal gesehen haben. Guten Morgen. Nein, doch, wir haben uns gesehen bei Javier Cáceres. So ist richtig. Guten
Morgen. Wollte ich gerade sagen, Tore wie gemalt.
Ja, ja.
Bei der Buchpräsentation, genau.
So, jetzt passt auf. I hit you with something. Ihr seid nicht vorbereitet drauf. Heute Nacht, und ich weiß, ihr seid alle drei am Stream der ATP Challenger Tour gehangen. Diego Forlan, 45 Jahre alt mittlerweile, hat sein Debüt als Profi-Tennisspieler gegeben. Ich weiß nicht, ob es auch noch ein zweites Match geben wird. Und zwar als Doppelpartner von Federico Coria. Sie haben es nicht hoch gewonnen, um es vorsichtig auszudrücken. Egal. Aber, Andreas, wenn man unseren jüngeren Hörer, vielleicht gibt's ja zwei, drei, erklären muss, wer oder wie viel war Diego Forlán, was müsste man diesen jungen Hörern sagen?
Schön, dass du mir die Frage am Anfang
stellst. Die anderen beiden dürfen nachdenken.
Problem an der Geschichte ist, die Fußballkarriere von Diego Forlán ist schon liegt auch schon wieder so lange zurück, dass ich mir ernsthaft drüber nachdenken muss, was seine besonderen Qualitäten waren. Aber ich meine, er war ein herausragender Stürmer für die argentinische Nationalmannschaft.
Uruguay,
siehst du, da fängt's schon an.
Ja, ja.
Insofern gebe ich die Frage weiter.
Hat irgendwie Jonas, hast du was?
Leute, also ja. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber
doch, stimmt, ja.
Für mich ist es der Stürmer des FC Villarreal, das gelbe U-Boot.
Ja.
Und da reden wir jetzt über Mitte der ersten 2000er Jahre.
Ja, also, ich habe es heute nachgeschaut, stimmt, so ja.
Und 2005, 2006, 2007, so die Richtung müsste das sein. Da hatte er seine Prime-Phase. Und da war er eine Zeit lang einer der heißesten Stürmer der Primera Division, würde ich sagen. Und hat dort also einige Jahre immer zweistellig getroffen. Aber die Kategorie ist ja jetzt, wenn ich das richtig absehe, auf was du hinaus möchtest, die Kategorie ist ja berühmte Sportler, die eine super Zweitsportart haben. Richtig?
Das ist absolut. Bitte geh weiter. Michael Jordan war es nicht, denn seine Versuche im Baseball sind gescheitert. Hast du jemand auf der Platte, Jonas?
Steph Curry ist ein sehr gefährlicher Golfer.
Ja, Marty Fish übrigens auch, ehemaliger Tennisprofi. Marty Fish hat sich auch auf der PGA-Tour sogar versucht.
Genau. Es gibt einige Padel-Spieler, die ehemalige Fußballer, die Padel spielen oder Padel. Da gibt es auch erst ein paar gute. Laden Petrips zum Beispiel, ausgesprochen guter Padel-Spieler. Was haben wir noch?
Ah, siehst du mal, Jens, ich dachte, du willst geschickt zu Jürgen Klopp überleiten. Ich dachte, das Thema sei, schaut mal, wo Leute nach ihrer aktiven Karriere plötzlich überraschend auftauchen. Das sei sozusagen.
Ja, aber Klopp fischt doch im selben Teich, Philipp, in dem er immer gefischt hat. Das wäre doch jetzt was anderes, wenn Klopp, dessen Sohn übrigens, apropos Padel oder Paddle, da gibt's eine Berliner Paddle-Vereinigung und da ist Marc Klopp der Chef. Um jetzt im Thema zu bleiben. Also, aber das wäre die Idee, Philipp. Haben wir irgend noch jemanden? Können wir uns Bastian Schweinsteiger, nur weil er mit Anna Ivanovic verheiratet ist, irgendwann auf der ATP Challenger Tour vorstellen? Ich weiß es nicht.
Ja, wir könnten es tun, aber wir sollten es vielleicht nicht tun. Ja, genau. Aber Michael Schumacher war auch ein hervorragender Fußballer immer.
Ja.
Ich würde übrigens bei dem, was Jens vorhin über Michael Jordan gesagt hat, Protest einlegen, ganz schlicht und einfach deswegen, weil Michael Jordan hat es immerhin geschafft, im Farmteam Baseball zu spielen, selbst wenn es für die erste Liga nicht wirklich gereicht hat, aber das ist auch schon verdammt gut und vermutlich besser als auf der Challenger Tour ein Spiel zu machen als 45-Jähriger.
Ja, und ich habe
Deion Sanders fällt mir jetzt dann
ein, natürlich,
der gleichzeitig Football und Baseball gespielt hat in den früheren 90er Jahren, also vor allen Dingen in seinen Zeiten bei Atlanta.
Also da
gibt es auch irgendeinen Olympioniken, der sowohl bei Winter- als auch bei Sommerspielen angetreten ist, aber ich komme gerade nicht drauf. Irgendwann kam der mal in der Glosse bei mir auch vor.
Also es gab eine amerikanische Sprinterin, das weiß ich, die beim Bobfahren im Winter dann auch Anschieberin war. Aber da fällt mir der Name natürlich auch nicht ein.
Also wir produzieren hier gerade sehr, sehr gefährliches Halbwissen.
Ja, ja.
Voran. Insofern,
wir kommen gleich zum Fußball.
Ich habe die Seite von Diego Forlán aufgemacht, nur damit wir das nochmal ganz kurz einsortieren können. Also Villarreal, 3 Jahre, 54 Tore in 106 Spielen und danach Atletico Madrid, 4 Jahre, 74 Tore in 134 Spielen. Ja, und dann ist er noch weit rumgekommen, war bei Manchester United, war bei Inter Mailand und am Ende 2 Jahre in Indien.
Auch das muss man vielleicht gesehen haben. Ein Wort noch zu Michael Jordan, der natürlich nicht die besten Voraussetzungen mitgebracht hat, um Baseball zu spielen, weil er einfach zu groß ist. Ja, und der hat, glaube ich, bei den Birmingham Barons, so hieß, glaube ich, dieses Triple-A-Team, oder was, ein Double-A-Team, gespielt und aller Ehren wert. Jetzt habe ich noch eine Frage, die nicht aktuell mit Fußball was zu tun hat, aber ich bin in Turin. Und man geht durch Turin und Jonas, die Frage geht jetzt in erster Linie mal an dich als Handlungsreisenden in Sachen Fußball, der du mit Amazon ja die Champions League bereist und davor natürlich auch schon. Ich bin hier in Turin und es weist nichts, aber wirklich überhaupt nichts darauf hin, dass in dieser Stadt mindestens einer, im Zweifel sogar zwei, beinahe, also Juventus Turin ist ein legendärer Fußballverein, ob man jetzt mag oder nicht, es weist nichts darauf hin, dass Juventus Turin in dieser Stadt spielt, gibt einen Miniladen und ich bin die Innenstadt 3 bis 5 Mal schon durchschritten. In welcher Stadt, in der du in letzter oder auch in länger vergangenerer Zeit warst, hast du das Gefühl, diese Stadt lebt einen Verein wirklich? Weil Turin lebt nicht Juventus und auch nicht den AC.
Also ich war zuletzt in Liverpool und da ist es tatsächlich sehr schwer, dem Club, dem Fußball und allem zu entgehen. Also es ist egal, mit wem man sich unterhält. Es hat jeder eine sehr klare, jede eine sehr klare Meinung. Oder mindestens ist man einmal Kenny Dalglish in die Arme gerannt und wurde von denen beschimpft. Es hat wirklich original jeder Einwohner mindestens 2, 3 Top-Anekdoten auf Lager, die Verbindung mit diesem Club herstellen. Es gibt die Beatles, es gibt den FC Liverpool und sehr viel mehr nicht in dieser Stadt. Also das, man wird erschlagen dort von der Hingabe zu diesem Fußballverein.
Wie viel sieht man denn von Everton, Jonas? Finden die statt?
Also gibt's auch. Die sind nicht so sichtbar. Also ist vielleicht auch selektive Wahrnehmung meinerseits. Es ist tatsächlich inzwischen schwer, dieses neue Stadion, das ist irre, das Everton da baut. Das ist wirklich von überall zu sehen. Das ist sehr prominent. Aber wenn du mich fragst, es sichtbar ist jetzt erstmal so in der Stadt eigentlich nur die rote Farbe. Und Everton ist mehr so, die gibt's auch noch und das sind aber eher so, die trifft man auch ab und zu einen, dann ist man aber sympathisch ganz schnell wieder beim FC Liverpool.
Also eine Stadt, wo einen auch der Fußballclub, der dort Ansässige erschlägt, ist Neapel. Also in Neapel fand ich es völlig krass und es ist natürlich sehr stark da auch mit der Person Maradona verbunden und also da ist es ja wirklich so, dass man da gibt's ja keine Kneipe, kein Restaurant, wo nicht irgendwas hängt, ein Schal, ein Bild von Maradona, die Graffitis auf den Straßen. Also da fand ich es wirklich bisher von den Städten, die ich bereist habe, fand ich es am eindrücklichsten eigentlich.
Und Philipp, jetzt
nochmal. Das sind ja religiös wahnhafte Züge dort. Also
ja, aber ich schließe mich an. Bei Maradona schließe ich mich mittlerweile mit religiös wahnhaften Zügen fast ein kleines bisschen an. Aber Philipp, als wir in Valencia waren, und das ist jetzt wirklich schon 6 Jahre her, dort fand ich, der FC Valencia war schon auch präsent. Und wenn du dieses Mestalla siehst, ich hatte Angst reinzugehen, weil diese Tribünen so steil sind. Also ich fand, in Valencia hatte ich auch das Gefühl, okay, Tennis in der Stierkampfarena, aber ansonsten Fußball.
Ja, ich habe ja in Valencia tatsächlich teilweise studiert, wobei meine Frau heute noch sagt, ich hätte da nicht studiert, sondern nur eine Wohnung gehabt. Aber in dieser Zeit war ich halt auch häufiger bei den Heimspielen von Valencia. Und das ist tatsächlich, ja, also dieses Stadion, das steht ja mitten sozusagen auch in der, also am Blasco Ibáñez, dort, wo die Studenten halt verkehren und tagsüber und abends auch. Und das ist halt, da sieht man in Reihenform, wie man den Fußball in eine Stadt integriert im besten Fall. Ja, das liegt nicht irgendwo draußen an der Müllhalde des Stadions, sondern das ist wirklich da, wo ein Stadion sein sollte, da, wo die Leute sind. Und deswegen bin ich voll bei dir. Also der FC Valencia ist in dieser Stadt total präsent.
Übrigens, liebe Freunde, die ihr nicht aus München seid, draußen bei der Müllhalde, entschuldige Andreas gleich, draußen bei der Müllhalde, das war eine ganz gefährliche Spitze gegen den FC Bayern München. Andreas, bitte.
Du, der du in München lebst, was findest du denn, wie sehr die Stadt München den FC Bayern lebt?
Ja, ich hab's mir überlegt, ja. Wenn du in die Innenstadt reingehst, gibt's ja diesen, es ist fast wie ein Megastore, wo du die Bayern siehst am Flughafen, wirst du schon belästigt mit Bayern Merchandise. Was ich hier halt gar nicht sehe, irgendwie, also das muss man sagen. Andrea Pirlo war vor 2 Tagen zu Gast beim Tennis. Es hat bislang keinen größeren Applaus gegeben und ich habe mit applaudiert, weil Andrea Pirlo einer der ganz Großen ist. Schade, dass er dann gedacht hat, er muss Trainer werden und gleich bei Juventus, aber andere Geschichte. Aber in München finde ich schon, dass man ab und zu auch, Leute sieht, die mit Trikots herumgehen. Jetzt hat Jonas mir natürlich eine Aufgabe gestellt, die ich nicht lösen kann. Weil wenn er sagt, in Liverpool, wenn man mit Leuten spricht, Jonas, wie soll ich hier mit den Leuten in Turin sprechen? Ich kann kein Italienisch. Ich verstehe drei Wörter. Also das ist natürlich eine Aufgabe, die ich nicht meistern kann. Aber ich finde schon, dass der FC Bayern in München ist schon präsent, Jonas, oder?
Also ja, total. Also das ist, ich finde, auf eine angenehme Art und Weise
sind
beide Clubs in München präsent. Also in Giesing ein bisschen ursprünglicher und natürlicher und beim FC Bayern natürlich auch immer mit so einer touristischen Komponente. Aber ich finde total, dass das ein total organisches und spürbares Dasein, das der FC Bayern in dieser Stadt hat. Ich glaube, es verschwimmt vielleicht in wirklich großen Metropolen natürlich, was weiß ich. London, Turin habe ich eine kleine Schwäche, war ich noch nie, deswegen kann ich da echt nicht mitquatschen. Und ich bilde mir aber auch noch ein, dass es halt in so, ich sag mal, was ist mit Kaiserslautern, Andreas? Das ist dein Gebiet. Da würde ich ja auch vermuten, dass es ja eigentlich so eine kleine Regionalstadt ist, die sich eigentlich auch weitgehend diesem Berg verschrieben hat. Also das wäre zumindest meine Vermutung.
Ja, also ich meine, das hat natürlich schlicht und einfach damit zu tun, dass die Stadt Kaiserslautern quasi ihre gesamte Prominenz diesem Fußballclub verdankt. Und die Prominenz, die tatsächlich über Deutschland hinausgeht oder vielleicht früher, weil das war früher noch mehr, als sie halt international gespielt haben, als sie Legenden wie Fritz Walter in ihrem Team hatten. Das ist jetzt alles schon eine Weile her. Aber in Kaiserslautern ist das sehr präsent und es gibt zum Beispiel auch einen Kreisel, der zugegebenermaßen in der Nähe des Stadions ist. Und da sind dann halt Fußballerstatuen aufgestellt und da fährt man, wenn man auf dem Weg zum Stadion fährt man da quasi durch den Kreisel durch. Und die andere Geschichte ist bei Kaiserslautern dadurch, dass das Stadion auf dem Betzenberg ist, wenn man auf der Autobahn an Kaiserslautern vorbeifährt, das Einzige, was man von der Stadt sieht, ist dieses Stadion, was da über der Stadt thront. Das ist fast so ein bisschen, also ich glaube für die Auswärtsmannschaft ist so ein bisschen so, als würde man nach Mordor reisen.
Philipp, ich bin noch nie in Kaiserslautern gewesen, ich kann es nicht beurteilen, nur wenn sowas hoch erhoben, da fällt mir immer die Burg Kufstein ein, also wenn man auf der Autobahn Richtung Innsbruck fährt, genauso stelle ich mir den Betzenberg vor. Der ist das einfach schon, oder, Jonas? Also irgendwie so, ja, kennst du sie ja auch. Ja, wie sind wir jetzt so weit abgeschwiffen? Das ist alles gut hier. Jetzt machen wir noch keine Pause. Jetzt wollen wir, weil Philipp es angesprochen hat, Javier Cáceres, Tore wie gemalt, übrigens ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk für alle da draußen. Wenn ihr was braucht, was Kleines, auch Jonas, für dich, lass es dir schenken, wenn du es noch nicht hast. Ist wirklich ein sehr witziges Buch nach einer guten Idee gestaltet. Aber Javier Cáceres hat am Montag, glaube ich, war es, in einer Kolumne der Süddeutschen Zeitung im Grunde genommen geschrieben, dass er sich von der, und ich nur sinnbildlich, dass er sich von der Bundesliga nicht mehr unterhalten fühlt, weil die Bayern wieder so dominant sind, wie man das eben kennt, mit Ausnahme des letzten Jahres. Philipp, bist du wenigstens noch? Fühlst du dich unterhalten von der Fußball-Bundesliga?
Ich finde ja, man vergisst immer, es wird so oft immer witzigerweise gesagt, bis auf das letzte Jahr. Und da vergisst man immer,
vor was zwei Jahren bei Dortmund Jahr passiert
fast, ist, fast Dortmund dass war, die Bayern halt wirklich nur dank eines Last-Second-Goals Meister geworden sind. Also die Saison hat mich tatsächlich auch bis zur Schlussgeraden unterhalten. Da war ich auch im Stadion am letzten Spieltag. Deswegen, das sah lange nicht so aus, als würden die Bayern da Meister werden. Ich bin natürlich so rein fachlich ganz bei meinem Kollegen. Es ist die Dominanz der Bayern ist jetzt gerade tatsächlich wieder erdrückend. Ja, also auch es gibt eine ganz frische Statistik, die den Ballbesitz einfängt in den europäischen Top-Ligen. Und da liegt der FC Bayern also mit Abstand auf Platz 1, also mit 70,7% Ballbesitz, den sie haben, vor Paris. Aber Paris spielt halt nun mal in einer ganz anderen Liga, in der die, ich sag mal höflich, in der die Konkurrenz nicht ganz so groß ist für Paris.
Wir halten Heim Kiel und Pauli.
7% auch etwa vor Manchester City, ja, und Pep Guardiola. Und genau das sehen wir gerade an jedem Spieltag. Diese Überlegenheit der Bayern ist ja nicht nur in der Tabelle erdrückend, sondern die ist auch auf dem Platz erdrückend. Und man hat als Zuschauer ja wirklich nur ja diese Gegentore, die ja berühmt sind, die hin und wieder mal fallen, von denen Barcelona 4 produziert hat, von denen Aston Villa 1 produziert hat. Diese Kontertore, wenn die Bälle halt in die weiten Felder vor Manuel Neuer geschlagen werden, dann kann da immer was passieren. Aber die Mannschaften, die in der Bundesliga dazu in der Lage sind, also da braucht es einen herausragenden Passgeber und da braucht es im Grunde auch einen herausragenden Konterstürmer. Eintracht Frankfurt hat die auch, Deswegen haben die 3 Tore geschossen gegen die Bayern. Das sind dann Spiele, die sind gleich spektakulär. Und das würde ich dann meinem Kollegen dann doch entgegenhalten. Also es gibt diese Perlen doch noch. Selbst in Bayern spielen. Und im Rest der Liga ist es ja nicht so, als wäre es völlig uninteressant. Ne? Also selbst wenn die Meisterschaft irgendwie tatsächlich entschieden scheint, weil Leverkusen nun mal einfach nicht so dominant ist, also bei weitem nicht wie in der Vorsaison und Dortmund und Leipzig.
Nicht gut genug.
Stuttgart gibt's halt noch, genau. Also, aber sei es drum. Das sind halt diese Spiele, an denen man sich dann halt erfreuen muss. Kampf um Platz 2, Kampf um Platz 3, um die Champions League Plätze und was die Trainer halt dort bewerkstelligen und aufstellen. Ja, wir haben unglaublich, also unfassbar interessante Trainer gegenwärtig in der Bundesliga. Und wenn man sich anschaut, was Sebastian Hoeneß bei Stuttgart macht, für mich die Liga als solche nicht jetzt total langweilig.
Aber Stuttgart?
Das möchte ich voraussetzen.
Ja, du bist befangen. Bei Bayern oder bei Stuttgart? Wo bist du befangen?
Beim Thema Bundesliga, weil ich einfach so beruflich damit verbandelt und verhaftet bin, dass ich mir einbilde, das ist super spannend und interessant, weil ich mich natürlich quasi täglich damit beschäftige, finde ich alles faszinierend. Ich gebe ganz kurz zu bedenken, dass die Bayern im Übrigen letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt exakt die identische Bilanz hatten. 2 Unentschieden, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach 10 Spieltagen alles andere gewonnen. Der einzige Unterschied ist, dass da halt noch Leverkusen war, die noch den einen Tick besser waren. Deswegen gibt es jetzt einmal in der tabellarischen Dominanz gar keinen Unterschied. Die Differenz besteht darin, dass es dieses Jahr kein anderes Überteam gibt, dass die Bayern natürlich besser spielen als letztes Jahr, weiß ich auch. Aber das ist der Eindruck, den man zum Bild gehört halt, dass die Bayern letztes Jahr genauso gut waren im Ergebnis. Dieses Jahr sind die Leipziger nicht, die hätten eigentlich alles, was man dazu braucht. Die Dortmunder sind aus ganz unterschiedlichen Gründen überhaupt nicht und Leverkusen struggelt auch ein wenig. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen, möglicherweise ein bisschen einseitig. Aber ich habe jetzt wirklich... Also ich bilde mir ein, in diesem Top-Segment, ich sage jetzt mal Top 6, Top 7, was die Leistungen angeht, mit Frankfurt, mit Stuttgart, Philipp, du hast es schon angesprochen. Also da lasse ich mir nicht erzählen, dass die Bundesliga irgendwie schlecht, langweilig und ununterhaltsam wäre. Wir können gerne darüber sprechen, ob wir in der Gesamtbetrachtung zu viele kleine Clubs und Außenseiter haben. Würde ich sagen, ja, ist so. Ja. Das hat damit zu tun, dass viele große Traditionsclubs in den letzten Jahren aufgrund ihrer Struktur auch ja in die Zweitklassigkeit relativ fest abgedriftet sind. Und wir haben jetzt halt einfach so wir haben ein bisschen viele kleine Dörfer und Außenseiter, die jeder für sich genommen total cool und berechtigt in der Bundesliga sind, aber die halt in Summe so ein bisschen zu regionales Bild von der Liga zeigen. Lass mich mal so ausdrücken. Darüber kann man sprechen. Also haben wir jetzt mal plakativ zu wenig Schalke und zu viel Heidenheim in der ersten Liga. Da bin ich dabei. Das ist sicherlich ein Thema. Aber also unter diesen Top 6, Top 7, meinetwegen noch Top 8, bin ich eigentlich total happy in der Bundesliga.
Ich stimme dir da in allem zu, Jonas. Ich würde halt nur noch ergänzen wollen, ja, wir haben vielleicht zu viele kleine Heidenheims, Kiels und so weiter und so fort in der Fußball-Bundesliga, um in der öffentlichen Wahrnehmung, also das führt halt dazu, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung sicher auch ein bisschen Interesse für die Bundesliga verliert und sich mehr auf die zweite Liga fokussiert. Das ist alles wahr. Ja. Ich will nur noch mal erwähnen, die jetzt in der zweiten Liga gelandet sind, und du hast das ja schon angedeutet, die sind da selber schuld dran.
Ja,
die sind
das
Problem. Heidenheim ist nicht das Problem. Die
absolut.
Traditionsclubs, die sich selber in die zweite Liga buxiert haben, die sind schuld.
Es ist nur eine Feststellung, keine
keine Wertung.
Keine Wertung.
Ja. Lasst uns hier kurz in uns gehen und nach einer kurzen Pause mit Philipp Schneider, Jonas Hofmann, ja, schön. Jonas Hofmann würde ich auch gerne begrüßen. Jonas Friedrich. Aber ja, ich glaube, Jonas Hofmann habe ich mal beleidigt bei X, unabsichtlich oder vielleicht sogar absichtlich. Ich glaube nicht, dass der in die Sendung kommt. Jonas Friedrich und Andreas Renner, kurze Pause.
Ich habe mal...
Ja, mein Name ist Achim Bayerlaut. Sie hören Sportradio 360.
du direkt schon ihren handfesten Skandal provozieren.
Das wollen wir hier. Handfeste Skandale provozieren. Big Show 687. Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Jonas Friedrich von Borussia Mönchengladbach und Andreas Renner von DAZN sind in der Leitung. Jonas, ich habe es gemerkt, dass du nicht von Borussia Mönchengladbach bist.
Wie kommst du jetzt auf Gladbach?
Ja, weil Jonas Hofmann, nein, der spielt ja bei Leverkusen. Oh Gott, ich bin so weit weg vom Fußball.
Das ist ja Kopf
ich bin,
und Kragen. Das ist
ja, ich bin so weit weg vom Fußball. Es schmerzt fast. Ah ja, weil Turin einfach und Turin sich nicht um Juventus... Aus
dem Waldemar Hartmann Publikumsjoker.
Oh ja, bitte, bitte. Oder Weißbier. Eines von beiden. Man weiß nicht, was mir mehr hilft. Ja, also... Die Bayern, ich fühle mich ja trotz allem auch unterhalten von der Fußball-Bundesliga. Jetzt aber haben wir wieder eine Pause in den Länderspielen, wo sich möglicherweise etwas tut. Und ich fürchte, oder ich weiß gar nicht, ob ich darauf hoffen soll, dass ein österreichischer Trainer nach Hoffenheim geht. Ich weiß nicht, inwieweit. Ich glaube, wir sind alle vier gleich weit weg von Hoffenheim, Jonas. Aber mich dünkt, dass dort, wenn man sagt, es heißt ja gerne, dass das Ganze mehr als die Summe der Einzelteile sein soll in Hoffenheim, kann man konsequent davon ausgehen, dass das Ganze deutlich weniger als die Summe der Einzelteile ist in den letzten Jahren. Would you agree?
Da muss man bei Hoffenheim, ganz ehrlich, muss man ein Stück weit die Sinnfrage stellen. Also es ist ja einfach so, dass jetzt in über 10, bald 15 Jahren es nicht gelungen ist, wirklich eine eigene Fanbase nennenswerten Ausmaßes zu erzeugen. Und der Verein sich jetzt gerade in zwei Lagern aufteilt, die letztlich um das Erbe von Dietmar Hopp streiten. Hm. Und diese zwei Lager schaffen es, sich gegenseitig zu beherken, zu bekriegen und in Summe merkwürdige sportliche Entscheidungen zu treffen. Dass das jetzt natürlich darauf rausläuft, dass man sich irgendwie anguckt, hey, wo ist denn ein sehr erfolgreicher Sportmanager in einer interessanten Liga? Dann landet man beim österreichischen Meister. Das liegt ja nahe, dass der dann möglicherweise direkt auch Vertraute zu sich holt und man jetzt dort halt versucht, ein Erfolgsgespann und Erfolgsmodell zu replizieren. Ja, meinetwegen. Aber unterm Strich ist es schon so, dass ich finde, dass alles das, wofür Hoffenheim mal stand, das kann ich seit einiger Zeit, seit einigen Jahren nicht mehr erkennen. Also die TSG Hoffenheim ist aus meiner Sicht dazu verdammt und zu verpflichtet, spektakulären Fußball zu spielen. Sonst wird es einfach schwer. Mit durchschnittlichem Fußball ist es unmöglich, ein vernünftiges Interesse für diesen Club zu generieren. Dafür ist die Lage nicht gut genug. Das meine ich jetzt geografisch. Eingepfercht zwischen diesen vielen anderen Clubs und es gelingt in meiner Wahrnehmung einfach nicht, organisch diesen Club weiterzuentwickeln. Und deswegen kann ich verstehen, wenn man von der TSG Hoffenheim von außen betrachtet so ein wenig genervt ist.
Also ich würde auf genau einen Punkt hinaus wollen bei Hoffenheim, wenn wir jetzt darüber reden, woran das denn liegt, dass die jetzt in diesem Kampf sind intern, warum es nicht gelungen ist, da eine vernünftige Struktur reinzubringen und so weiter und so fort. Und das geht ganz klar auf Dietmar Hopp zurück. Und wir wissen alle, ohne Dietmar Hopp wäre die TSG Hoffenheim nicht in der Fußball-Bundesliga. Aber Dietmar Hopp hat Leute, Einflüsterer, die ihm Geschichten erzählen, allen voran Roger Wittmann von der Agentur Rogon, wo ja jede Menge Spieler dann in Hoffenheim landen, wo der das quasi benutzt als Landeplatz für ganz viele von den Akteuren, die er selber unter Vertrag hat. Und der hat halt das Ohr des Teambesitzers. Und ich nenne das jetzt mal Teambesitzer, auch wenn das jetzt ein NFL-Begriff ist, aber letzten Endes läuft es ja mehr oder weniger darauf hinaus. Dietmar Hopp, der in Hoffenheim das absolute Sagen hat. Und der lässt sich halt beeinflussen. Und dadurch entsteht halt von oben herab eine ganz unte Kultur, die jetzt zu den Streitigkeiten führt, die Jonas ja auch schon beschrieben hat und die der aktuellen Teamführung und auch dem Trainer, die das Arbeiten in dieser Saison komplett unmöglich gemacht haben. Da war ja auch in der Saisonvorbereitung schon so viel Streiterei, dass einfach viele Dinge, die man hätte erledigen müssen, gar nicht gemacht wurden. Dann steht jetzt eine Mannschaft auf dem Platz, die nicht das die Qualität hat, wie es diverse Hoffenheimer Mannschaften der Vergangenheit schon hatten. Und das kommt halt alles zusammen. Aber Jens, dann habe ich an dich noch eine Frage, weil du bist ja bekanntlich Anhänger des SG ja. Puntigamer Sturm.
SK Graz. Bitte,
jetzt SK Puntigamer. SK, sorry. Ja. Dass da jetzt die komplette Führungsriege nach Hoffenheim exportiert wird. Was macht das mit dir?
Es ist mir wurscht, weil Andreas Schicker hat das einen fantastischen Job gemacht, um das mal ganz blöd zu sagen, weil spielen jetzt plötzlich bei Sturm Graz Spieler. Es gibt einen Jungen, ich glaube, der ist 18 Jahre alt, Nachname Jalzue, wenn man ihn so ausspricht, Vorname ist mir nicht geläufig, aber der hätte vor 3-4 Jahren in Salzburg gespielt und alle hätten gesagt, wow. Typisch, Salzburger haben sich wieder einen Jungen geholt, den sie dann weiterverkaufen. Und das hat Schicker geschafft. Er hat diejenigen jetzt, die spielen plötzlich bei Sturm. Und Schicker werde ich fachlich vermissen. Menschlich kenne ich ihn nicht. Christian Ilzer, wenn er wirklich nach Hoffenheim geht, was der geschafft hat und was man ihm auch hoch anrechnen muss, Sturm, wenn du die siehst auf dem Platz, die sind immer noch so heiß. Ich weiß nicht, wie er es macht. Schon mal, der auch viele Spiele gehabt im letzten Jahr. Die kommen da raus, im Grunde genommen mit Messer zwischen ihren Zähnen. Es ist nicht immer schön anzuschauen, aber irgendwie hat er die Mannschaft, die kann er so pushen, dass die kein Spiel verschenkt oder abschenkt. So, jetzt ist aber Christian Ilzer nach den Interviews, die vielleicht ist er persönlich ein komplett netter Kerl, kann sein. Aber die Interviews, die ich sehe, er steht halt leider in der Tradition oder zum Glück als Sturmfan, weil er halt Meister geworden ist, von Ivica Osim. Und Ivica Osim war, Achtung, Verklärung von Diego Maradona, ungefähr so schlimm ist es in Graz mit Ivica Osim, dem Meistercoach von 99-2000 oder 98-99. Und der war genau das Gegenteil, ja. Der ein Philosoph und also Ilzer ist mir ein bisschen zu. Ich glaube nicht, dass er gut ankommen wird, ganz ehrlich, in Deutschland, weil er auch in meiner Wahrnehmung humorbefreit ist. Deshalb Ilzer, ich glaube, den kann man gut ersetzen mit Andreas Schicker. Da bin ich neugierig, wer danach kommt. Ob das wieder jemand ist, der so gut dann einkauft und das Team strukturiert. Und ich frage mich halt, wie viel Zeit die jetzt bekommen. Frage zurück an dich, Andreas. Wie kann das funktionieren? Sportdirektor neu, jetzt ist keine Transferperiode. Trainer neu. Er muss also mit den Spielern arbeiten, die da sind, die ja nicht schlecht sind. Aber kann das überhaupt funktionieren in dieser Phase der Saison?
Naja, also zunächst hast du jetzt natürlich mal eine Situation, wo ein neuer Trainer kommt, um zu versuchen, das Beste zu machen aus dem, was jetzt derzeit im Kader steht. Und wir sind im November, die nächste Transferperiode ist sehr bald. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man, also du kannst dir sicher sein, dass jeder Sportdirektor der Fußball-Bundesliga für die nächste Transferperiode schon ungefähr 10 Namen auf dem Zettel hat und vermutlich auch gar nicht mehr so arg viel daran feilen muss, sondern möglicherweise schon baggert und gräbt, um da Deals zu machen. Also das wird mit Sicherheit passieren. Wie viel sie dann ändern, da ist natürlich auch der entscheidende Punkt, dass der neue Trainer sich erstmal angucken muss, was er hat. Und dann muss man mal festlegen, wo sehen wir denn noch den größten Bedarf, um in der Mannschaft was umzustellen und was können wir machen und wie viel Budget haben wir dafür und so weiter und so fort. Also es sind ja ganz viele Dinge, die da geklärt werden müssen. Aber dass der Sportdirektor und der Trainer quasi gemeinsam kommen, jetzt mit einer kleinen Pause dazwischen, wird dann der Trainer nachgeholt, finde ich grundsätzlich immer eine gute Idee, weil Sportdirektor und Trainer müssen halt eigentlich die gleiche Linie fahren wollen und müssen sich einig sein, in welche Richtung dieser Verein gelenkt werden soll. Und wenn man andere Situationen hat, wie zum Beispiel bei PSG mit Thomas Tuchel und Leonardo, die offensichtlich komplett unterschiedliche Interessen hatten, dann wird das halt nicht lange gut gehen. Und wenn die beiden einer Meinung sind, also der Trainer und der Sportdirektor in Hoffenheim, ist das erstmal auch ein Schritt mehr Frieden in den Verein reinzubringen, wo im Führungsgebilde ja offensichtlich auch ein paar Probleme existieren.
Wir kommen gleich und dann machen wir den Bogen zum FC Bayern, wo Philipp ja mit auf der Asienreise war, ist auch schon ein bisschen länger her, aber nur ganz kurz. Jonas, was sagst du, mein Wunschnachfolger? Und es wird nicht passieren, weil der gute Mann einen Vertrag hat in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga. Aber mein Wunschnachfolger für Christian Ilzer, Achtung, ist der aktuelle Coach des FC Magdeburg. Jonas. Ja.
Christian Titz, wie kommst du
so auf den? So ist es. Weil mir das gefällt, wie der Fußball spielen lässt. Das hat mir auch, obwohl er mit dem HSV abgestiegen ist. Aber mir gefällt, wie Christian Titz Fußball spielen lässt. Und ich weiß schon, komplett Blödsinn natürlich. Niemand wird an Titz denken in Graz. Aber mir würde so jemand tatsächlich gefallen.
Spannender Trainer. Also ich ein paar Mal kennengelernt und über den Weg gelaufen, telefoniert. Angenehmer Mensch. Spannender Trainer. Immer gute Handschrift, finde ich, in seinen Mannschaften. Bin jetzt ein bisschen zu weit weg, um wirklich
ja, zu sehen, ja.
Was der da jetzt in Magdeburg gerade veranstaltet. Das weiß ich nicht. Aber langweilig ist es nie. Das mal sicher.
Ja, das wäre ein Kontrapunkt.
Du magst es also, wenn dein Torwart quasi an der Mittellinie als zusätzlicher defensiver Mittelfeldspieler agiert jetzt.
Das also mag ich unbedingt. Ja, ich bin ganz grundsätzlich der Meinung. Also natürlich müssen die meisten Trainer, meisten Clubs müssen auf Ergebnis spielen, aber unterm Strich bin ich ein hoffnungsloser, wie soll ich sagen, fußballromantischer Anhänger der Schule, dass man immer versucht, spektakulär Fußball zu spielen, denn dafür ist es gemacht. Also es ist für die Leute da und es soll unterhaltsam sein und das rechne ich immer höchst an.
Ja, also unser Tormann, mein Torwart, mein ganz persönlicher, ist über 2 Meter groß. Also wenn der sich da an der Mittellinie aufbaut, dann wird's dunkel. So, dann kommen wir.
Wie gut kann er mit dem Ball umgehen? Das ist
ja das ist die Frage.
Bei 2 Meter Körpergröße eher schwierig meistens.
Ja, aber er hat schon ein paar Punkte gerettet in dieser Saison. Zurück nochmal ganz kurz, Philipp, zum FC Bayern. Gleich für Punkte wie im letzten Jahr. Jonas hat es ja angesprochen, aber das Feeling ist ein komplett anderes Gefühl beim FC Bayern. Und wie interpretierst du diese 112-prozentige Rückendeckung, die Vincent Kompany? Uli Hoeneß wird ja nie müde zu betonen, wie toll dieser Trainer ist und dass es genau das Richtige ist für den FC Bayern. Ist das too much oder ist das kalkuliert? Wahrscheinlich. Aber wie geht dir das runter? Wo du ja wirklich nah dran warst an den Bayern, auch mit Thomas Tuchel noch.
Ja, man muss, also bei den Bayern, da lässt sich jetzt wirklich der Moment gar nicht isoliert betrachten, sondern man muss sehen, wo kommen die Bayern her und was haben die in den letzten 2 Jahren erlebt. Nochmal ganz kurz zu dem einen Einwand. Was allein schon einen Unterschied macht, ist natürlich, dass die Bayern nicht schon aus dem Pokal ausgeschieden sind. Ne? Das war ja im Vorjahr schon der Fall. Da gab es halt schon diese Einbrüche, wo etwas mit dem Fußball auch dann irgendwie gar nicht funktioniert hat. Aber zur gegenwärtigen Situation. Also wenn Uli Hoeneß den Trainer gerade so feiert, dann schwingt er immer noch, und das wird vermutlich auch so schnell nicht mehr aufhören, schwingt er immer mit eine kleine Spitze oder eine mittelgroße Spitze gegen den Vorgänger Thomas Tuchel. Weil wenn wir uns erinnern, in welcher Situation Tuchel damals kam, und dann gab es diesen legendären Besuch von Hoeneß gleich nach ein paar Wochen auf dem Trainingsplatz, wo er ihm irgendwie so die Faust geschwungen hat und auf ihn eingeredet hat, so nach dem Motto, er sollte diesen Sauhaufen jetzt endlich mal ins Laufen bringen. Und es gab davor aber auch ein Treffen zwischen den beiden, wo Hoeneß zu Tuchel sagt, pass mir auf den... Genau das.
Moment, Philipp, du warst eine Sekunde weg. Und zwar genau, was spannend geworden ist. Sie haben sich getroffen und was hat Hoeneß zu Tuchel gesagt? Pass mir auf, das haben wir nicht mitbekommen.
Ach so, genau. Und Hoeneß hatte zu Tuchel gesagt, pass mir auf meinen Verein auf.
Ah, okay.
Und das ist bis heute der Hauptvorwurf, den Hoeneß tatsächlich erhebt, dass der das nicht getan hat. Sondern er hat im Grunde, also der Vorwurf ist, dass das Tuchel mit dem Kader nicht gut umgegangen sei. Die vielen Verletzungen sind im Grunde einem zu laxen Training geschuldet. Er hat die ganze Mannschaft runtergeredet, indem er ständig Verstärkungen gefordert hat. Stichwort Holding Six, also wo er seinem ganzen Mittelfeldpersonal die Kompetenz abgesprochen hat. Er hat die jugendlichen Spieler wie Alex Pavlovic damals nicht direkt, ich sag mal, aktiv irgendwie ins Spiel gebracht, sondern im Grunde eigentlich erst, als die Not so groß war, dass er ihn bringen musste. Und all solche Dinge. Und jetzt hat man halt einen Trainer, der Vincent Kompany, der verhält sich ja sozusagen so, als hätte ihm jemand vorher ein Playbook in die Hand gereicht, bevor er in München gelandet hat und gesagt hat, pass auf, vermeide folgende Fehler. Und der verhält sich entsprechend. Also vor allem, was total auffällt, er redet sich eben nicht um Kopf und Kragen. Und das ist ja das, was die beiden Vorgänger, nicht nur der Tuchel, sondern auch was Nagelsmann in seiner Bayernzeit, da hat er tatsächlich noch dazugelernt als damals noch jüngerer Trainer, ist auch heute noch ein junger Trainer, aber der hat tatsächlich im Grunde hochunterhaltsame Pressekonferenzen gegeben, aber die waren natürlich strategischen Sinne nicht immer so schlau, ne? Also wenn er irgendwie die Freiwillige Feuerwehr beleidigt hat und das ist jetzt halt jemand, die Bayern fühlen jetzt halt endlich mal, sie haben einen Trainer, der keinen aus ihrer Sicht Unsinn redet. Aus Journalistensicht muss man sagen, er redet leider überhaupt nichts, also viel zu wenig, da könnte viel mehr kommen. Dass er das kann, das sieht man, wenn man alte Interviews von ihnen aus Belgien liest. Also der kann schon mehr reden, als er es gerade tut, aber er isoliert sich selber komplett eigentlich von der Öffentlichkeit und fährt damit sehr gut gerade. Und es wird ihm hoch angerechnet, dass er einen Fußball spielen lässt, ist ja auch schon angeklungen, der ja tatsächlich spektakulär anzuschauen ist. Und solange der noch funktioniert, gibt es da überhaupt nichts dran auszusetzen. Natürlich die Krokodilstränen, die kommen dann, wenn irgendwie die Bayern in der Champions League im Viertelfinale plötzlich ausscheiden und dann alle sagen, hätte man nicht vielleicht doch irgendwie auch ein alternatives Spielsystem irgendwie etablieren müssen mit dieser Mannschaft und eben nicht nur diesen Vollgasfußball, der gegen Barcelona schon erstmals jetzt krachend gescheitert ist. Es ist sozusagen eine politische Unterstützung dieses Trainers, der im Übrigen auch nie auf die Idee kommen würde, öffentlich Spieler zu fordern, sondern wenn überhaupt leise im Hintergrund und wie man so hört, nicht mal das tut er überhaupt. Also er ist einfach sehr zufrieden mit dem, was er hier vorgefunden hat und nichts macht Uli Hoeneß glücklicher als ein Trainer, der mit dem zufrieden ist, was er vorgefunden hat.
Jonas? Vielleicht auch einfach nur ergänzend. Erstens, es war der FC Bayern, der Thomas Tuchel verpflichtet hat. Sie haben Thomas Tuchel bestellt und sie haben Thomas Tuchel bekommen.
Also, und sie hätten wissen müssen, was sie bekommen, willst du uns damit sagen? Oder sie hätten wissen müssen, was sie bekommen.
Sie haben gewusst, was sie bekommen und es nichts an all dem, was Thomas Tuchel beim FC Bayern geleistet hat, im Guten wie im vielleicht nicht so Guten, er hat irgendwie Überraschungspotenzial gehabt. Das mal vorneweg. Zweitens, ich glaube, dass ein Teil dieser jetzt Euphorie, schaut her, wir haben den richtigen Trainer verpflichtet, auch aus dieser ja doch hochnotpeinlichen öffentlichen Trainersuche herrührt, in der die Bayern natürlich ein grausames Bild abgegeben haben über einen Zeitraum von 2-3 Monaten, in der es einen Verein geschafft hat, also parallel mit Ralf Rangnick zu sprechen und mit Vincent Kompany, was auf einer inhaltlichen Ebene nur bedingt Sinn ergibt. Und jetzt zum Schluss ist es halt so, guckt, wir haben doch alles im Griff, ne? Also das ist ja jetzt die Botschaft, die der FC Bayern oder jetzt konkret Uli Hoeneß da sendet. Schaut her, wir wussten, was wir tun. In Klammern, eigentlich war es ganz anders. Egal. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kompany hat das Glück, dass er einen Kader vorfindet, der tatsächlich fit und formstark zugleich ist. Das ist ein Umstand, den keiner seiner Vorgänger, nicht Tuchel, nicht Nagelsmann, über einen längeren Zeitraum hatte. Er hat tatsächlich auf beiden Seiten im Moment 4, zum Teil sogar 5 echt formstarke Flügelspieler, offensive Mittelfeldspieler, die einen Konkurrenzkampf haben, den es so unter Tuchel nicht gab, unter Nagelsmann nicht gab. Da kann man jetzt drüber sprechen, dass es hinten ein bisschen enger ist, was das Personal angeht. Ja, stimmt. Aber in Summe liegt die große Stärke der Bayern im Moment vor allen Dingen darin, dass der Kader nahezu vollständig, offensiv nahezu vollständig zur Verfügung steht, fit und formstark. Dass er darüber hinaus einen sehr, sehr dominanten Fußball spielen lässt. Also das ist, finde ich, auch spektakulär anzusehen. Und es erinnert tatsächlich in der Dominanz bezogen auf die Bundesliga an Zeitraum von vor 10 Jahren. Nur, also so eine gewisse Restskepsis möchte ich mir da auch wahren. Für den Fall nämlich, dass dieses Personal mal nicht mehr zur Verfügung steht. Und für den Fall, dass man dann auch mal pragmatische Entscheidungen treffen muss. Das Jahr ist noch lang. Wir sind 10 Spieltage alt. Leute, entspannt euch. Also ich glaube auch nicht, dass der FC Bayern so durchmarschiert. Aber auch nur schlicht aufgrund der Tatsache, dass einfach es werden Verletzungen kommen, es werden Ausfälle kommen, es werden Schwierigkeiten kommen. Bilde ich mir ein. Zeigt einfach die Erfahrung. Das ist aber natürlich, das soll der abschließende Gedanke sein, grundsätzlich gelungen ist, einen sehr spannenden, also inhaltlich sehr, sehr spannenden Trainer zu verpflichten, der wirklich einen bemerkenswerten Spielstil wieder auf den Platz bringt, in einer Stringenz, die es so bei den Bayern lang nicht gegeben hat. Es ist Auffahrt.
Wenn ich eins noch anfangen darf, mir kommen die Spieler auch hungrig vor. Also die ja. oder angefressen, ja. weil sie letztes Jahr nichts ja. gewonnen haben. Das ist das, was ich auch bemerkenswert. Philipp.
Ja, das ist völlig richtig. Und das ist auch tatsächlich wirklich jetzt auch ein Hauptunterschied zu den vergangenen zwei Kabinen unter den Trainern Nagelsmann und Tuchel. Also die so eine grundsätzliche Zufriedenheit. Ich meine, der Kader, da geschieht ja quasi gerade ein kleines Wunder, wenn man sieht, was Leroy Sané, klar, der kommt aus einer Operation am Schambein, der kommt aus einer längeren Verletzungszeit, aber der ist ja jetzt doch seit geraumer Zeit wieder fit. Und wenn er kommt, wie gesehen gegen Union Berlin, war das mal gegen Union Berlin oder nee, war das gegen, wo ist er jetzt eingewechselt worden kürzlich?
Pauli? In Pauli? Ich weiß es nicht.
Ja. Also, er hat sich ja Champions-League-Spiel gedreht gegen Benfica.
Gegen Benfica hat er das Spiel gedreht, genau, da stand es ewig 0-0. Genau, Leroy Sané kam, hat dann richtig für Wirbel gesorgt, hat selber ein paar Mal sehr aussichtsreich versucht, hat dann das Tor auch vorbereitet und so weiter. Also das ist jetzt gerade auch gelingt, dass solche Spieler, die ja bekanntermaßen nicht die ganz einfachen Reservisten sind, dass die im Grunde sich da integrieren in dieses Spiel. Raúl Palhinha ist auch so ein Thema, kam für 50 Millionen im Sommer, spielt jetzt erst eine Rolle seit der Verletzung von Alex Pavlovic. Von dem ist kein schlechtes Wort überliefert, auch in der Zeit, wo er vorher mal nur eingewechselt wurde und als er in Kiel mal dann doch in der Startelf stehen konnte. Also die Leute, oder Thomas Müller, ja, der hat gleich am Anfang gesagt, wie ihn dieser Spielstil begeistert, hat er gesagt, jeder weiß, er liebt das Pressing und nichts findet er schöner im Fußball und so weiter. Selbst Leon Goretzka mit seiner traurigen Geschichte, die wir alle kennen. Es ist erstaunlich viel Frieden in dieser Mannschaft, in dieser Kabine. Und da kann man, glaube ich, dann auch nicht mehr von einem Zufall sprechen, sondern ich glaube schon, dass das auf gewisse Weise geschickt moderiert wird vom Trainerteam. Es ist ja auch nicht nur der Trainer alleine, sondern der hat ja auch ein relativ großes Trainerteam mit interessanten Leuten drin. Und das wird gerade alles super gut gehandelt. Es ist tatsächlich aber, man wartet halt wirklich auf den Moment, wo so ein erster Kipppunkt kommt. Ne? Das Spiel gegen Barcelona war jetzt noch kein Kipppunkt. Trotzdem glaube ich das wirklich. Also es könnte irgendwann in der K.O.-Phase der Champions League, weil ich glaube nicht, dass die tatsächlich mit diesem Fußball weit kommen in der Champions League, sondern gegen eine reife Mannschaft mit herausragenden Konterstürmern, lass es Real Madrid sein, da sehe ich die Bayern nicht mit diesem Fußball irgendwie obsiegen, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und überraschen. Aber dann kann es natürlich auch zum ersten Mal dann auch wirklich wackelig werden. Ne? Das kann sich dann ja auch wie eine Schockwelle auf die anderen Wettbewerbe irgendwie fortsetzen. Es ist ein sehr, sehr selbstbewusster Fußball und sobald da mal Zweifel gesät werden, auch in den Köpfen der Spieler, dass das vielleicht doch irgendwie ein gefährlicher Fußball ist, dann könnte es halt auch einfach mal ins Rutschen geraten.
Was ich dazu gerne anmerken möchte, also erstens, der FC Bayern hatte schon mal einen Trainer, der ähnlich Harakiri defensiv gespielt hat, wie sie es derzeit tut. Der heißt Hansi Flick, ist jetzt beim FC Barcelona, hat den FC Bayern neulich gerade geschlagen mit einem ähnlichen Ansatz wie in Vincent Kompany defensiv.
Ja, mit zu seinem noch offensiveren. Ja.
Und Hansi Flick ist nicht in der Champions League gescheitert, sondern hat das Ding sogar gewonnen. Mit dieser Art von Fußball im Finale gegen PSG mit einigen der schnellsten Spieler in der Welt. Also so weit würde ich halt nicht gehen zu sagen, dass das nicht in der Champions League funktionieren kann. Möglicherweise muss man sich da ein bisschen anpassen, das kann gut sein. Aber was ich dann auch noch denke, wenn ich höre, was ihr vollkommen zu Recht sagt, ja, man merkt, dass die Spieler jetzt dann wieder mit Feuereifer bei der Sache sind, dann denke ich mir halt, ha, was jetzt mal ein Jahr ohne Meisterschaft und ohne nennenswerten Titel ausmacht, vielleicht kommt's ja auch daher.
Ja, ne, das glaube ich auch. Aber ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt zu einem Ende bringen, weil ich muss weinen gehen, weil Philipp Schneider gerade gesagt hat, wir kennen alle das traurige Schicksal von Leon Goretzka. Also ganz ehrlich, wenn ich als Profifußballer wiedergeboren werde, nehme ich alles mit, was Leon Goretzka bis jetzt in seiner Fußballkarriere geschafft hat und noch schaffen wird, inklusive übrigens auch der sicherlich fürstlichen Überweisungen, die der FC Bayern München jedes Monat auf sein Konto leistet. Und dann lasse ich mich von euch bemitleiden. Andreas hat es noch nicht überstanden. Andreas wird jetzt gleich, Nicola übernimmt, in der NFL dabei sein, wo es die glorreichen Pittsburgh Steelers zu feiern gilt. Jonas, was wird dein Wochenende bringen, beruflicher Art?
Achtung, nichts. Nichts. Ich bin schon halb verzweifelt. Ich werde ein wunderschönes Familienwochenende verbringen, mit viel draußen sein. Und dann habe ich festgestellt, dass ich am Samstagabend werde ich, weil es mich doch interessiert, werde ich mir angucken New York Red Bulls gegen New York City FC.
Oh ja.
Das ist ein Playoff in der MLS. Das wird mein Sofa-Wochenende.
Sprechen wir später noch mit Jürgen Schmieder und Heiko Olderb drüber. Und was wir natürlich auch wissen, Jonas wird möglicherweise seinen inneren Bernie Langer channeln und irgendwo mit einem zu langen Putter auf einem Golfplatz stehen, Jonas.
Wenn's also bei 10 Grad plus X ist das vielleicht drin, ja.
Herrlich. Philipp, du hast das Wochenende hoffentlich auch frei, aber ich glaub's nicht ganz.
Doch, tatsächlich, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwas übersehe,
okay,
was auch schon mal vorkommt, dann habe ich tatsächlich auch frei.
Ist doch gut. Herrlich, diese Nationalmannschaftswochenenden. Wunderbar. Andreas, dann bevor wir dich zum Football schicken, ganz kurz noch, was gibt's im Musikradio 360 am Wochenende?
Im Musikradio 360 befassen wir uns mal wieder mit einem Todesfall in der, sagen wir mal, nein, erweiterten Welt des Rock'n'Roll. Wir machen eine musikalische Reise durch die Karriere von Quincy Jones und diese Karriere hat sehr viele interessante Wendungen genommen und da sind ein paar Leute mit dabei, die man eher so nicht erwartet hätte, aber Quincy Jones ist in den späteren Jahren als Produzent der erfolgreichsten Platten in der Karriere von Michael Jackson bekannt geworden.
Ja, das sagt sogar mir was. Ein bisschen Michael Jackson ist möglicherweise.
Michael Jackson hast du schon mal gehört
jetzt. Habe ich schon mal gehört. Aber ich kann sehr gut, Moment, also bei Michael Jackson, ganz ehrlich, ich habe echt Probleme, Werk und Künstler zu trennen. Mittlerweile. Nach all dem, was man mittlerweile zu wissen glaubt über ihn, ich tue mich echt schwer, mich an der Musik von Michael Jackson zu erfreuen. Aber es bin ja, vielleicht nur ich. Kurze Pause. Danke Jonas, danke Philipp. Andreas ist, wie gesagt, gleich mit Nicola weiter am Start.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 687 bei Sportradio 360. Wir übernehmen hier mal kurz für den Producer. Andreas Renner ist dabei geblieben, vom Fußball neu dazugekommen. Franz Büchner, hallo Franz.
Grüß euch.
Ja, Andreas, wir haben am Sonntag also in München NFL-Football erlebt. Die Carolina Panthers setzen sich in der Overtime 17-14 gegen die Giants durch. Sag mal so, es war jetzt vielleicht nicht der größte Klassiker aller Zeiten. Trotzdem war es ja bis zum Ende hin spannend und Andreas, ja, ein Spiel, das vor allen Dingen von der Spannung gelebt hat. Zwischendurch habe ich mich zwar gefragt, wie die Giants schon zwei Spiele gewinnen konnten, aber gut, das ist halt die NFL.
Du hast das offensichtlich auch zu schlecht gesehen, weil es endete 20-17.
20-17, ja, sorry, ich war noch, ja. 20-17, nicht
17. Und das wäre aber auch so ein Ansatz von meinem Fazit, ja. Wir wussten, dass es zwei der schlechtesten Teams der Liga sind, dafür war es okay. So ja, würde ich es formulieren. Und es war vor allen Dingen spannend bis zum Schluss, weil das Niveau der beiden Teams auch nicht so extrem weit auseinander war. Ich denke, es gab immer mal wieder ganz passable Phasen zwischendurch, wo auch zum Beispiel Bryce Young, auf den man immer noch genauer schaut, der erste Pick im Draft 2023, der ja bis jetzt enttäuscht hat in der NFL, wo der ganz gute Ansätze gezeigt hat. Insofern gibt es da vielleicht auch Hoffnung, dass der jetzt bei seiner zweiten Chance, die er jetzt da gerade hat, sich noch ein bisschen steigert. Man muss aber trotzdem dazu sagen, dass, glaube ich, im dritten Quarter weder Bryce Young noch Daniel Jones mehr als 100 Passing Yards hatten. Und das ist halt schon ein bisschen arg dünn. Hat aber damit zu tun gehabt, dass beide Mannschaften da ganz eindeutig versucht haben, das Spiel mit dem Lauf zu gewinnen. Die Panthers wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als die Giants, weil Daniel Jones hat am Ende dann doch 37 Pässe geworfen, aber für nur 190 Yards. Und bei Bryce Young war es deutlich weniger.
Ja, und Jones irgendwie, da gab es vor der Halbzeit diesen Flea-Flicker. Also ich weiß bei Jones nicht, Andreas, will er nicht tief werfen, soll er nicht, aber auf der anderen Seite, sie callen den Flea-Flicker und die Receiver waren nicht nur NFL-offen, sondern ich würde sagen, das war auch GFL-offen und er wirft trotzdem nicht und ich denke mir halt, was ist los mit Jones?
Ja, also so wie ich die Situation gesehen habe, ja, für einen Moment waren, also da waren freie Receiver, aber die Offensive Line hat nicht gehalten. Also es kam halt sofort Druck von der Seite und das hat er wahrscheinlich aus dem Augenwinkel gesehen und das hat mit Sicherheit den Wurf oder den Nichtwurf dann beeinflusst. Insofern, dass ja, ob man den Ball noch hätte loswerden können, wenn man den Hit kassiert, während man gerade aufrecht steht, mag sein. Aber wenn ich mich recht erinnere, war es der linke Tackle, der seinen Gegenspieler hat einfach laufen lassen. Ja, das sind so die Probleme, die schlechtere Teams haben. Und Offensive Line ist gerade bei den New York Giants nicht gerade so die allergrößte Stärke. Das wäre jetzt zum Beispiel was, wo Carolina im direkten Vergleich tatsächlich deutlich besser ist.
Franz, hast du das Spiel verfolgt?
Wenig tatsächlich, weil ich direkt im Anschluss halt mein eigenes Spiel hatte und dann bist du ja auch ein bisschen damit beschäftigt. Also ich habe so aus dem Augenwinkel ein paar Szenen gesehen, gerade eben von der zweiten Halbzeit beziehungsweise vom Schluss des Spiels und so viel ist mir nicht in Erinnerung geblieben, außer ein paar gute Defensivaktionen von Herrn Jule, glaube ich, bei den Panthers. Der hatte da nochmal zwei entscheidende Plays. Ja, aber sonst kann ich gar nicht so viel dazu sagen.
Ja, was bleibt ist halt, die Giants sind jetzt 2-8, die Panthers sind 3-7, also wir wussten, wir werden die beiden eher nicht in der Postseason sehen, hat sich jetzt auch bestätigt, also der eine Giants-Fan, der jetzt den Super Bowl, das Super Bowl-Ticket da im Stadion gewonnen hat, also ich weiß, welches Team er im Super Bowl nicht sehen wird, aber vielleicht sieht er dann ja guten Football, man weiß es
ja,
nicht.
Ja, ich glaube, es ist auch also wenn man ein Super Bowl-Ticket gewinnt, ist jetzt dann vielleicht nicht das Allerwichtigste, genau, dass die eigene Mannschaft mit dabei ist.
Aber man wird sich wahrscheinlich freuen, aber ja. Ja, also die Giants jetzt also 2-8, bevor es dann, die sind jetzt in der Bye Week und danach geht's gegen Bucks, die kriselnden Cowboys, Saints, das ist das nächste Programm für die Giants. Bei den Giants sind noch alle am Start, bei den Bears nicht mehr, Franz. Da hat man sich jetzt entschieden, nach 3 Niederlagen in Folge 2 Spielen ohne Touchdown, den gerade frisch aus Seattle geholten Offense-Coordinator zu feuern. Shane Waldron ist nicht mehr OC. In einer Coaching-Situation müssen wir dazu sagen, wo man sich auch nicht so ganz klar ist, was mit Matt Eberfloss am Ende des Jahres passiert, ne?
Das ist tatsächlich so. Also ich habe mich auch jetzt im Laufe, vor allem jetzt auch vom letzten Spiel, weil das so parallel auch lief, bei diesem Spiel gegen die Patriots auch so ein bisschen wieder mal gefragt, wie die eigentlich 4-2 mal standen. Also irgendwie war ja vor der Bye Week offensichtlich irgendwas anders. Wenn man mal so ein bisschen schaut, klar, vielleicht war es auch das Kaliber der Gegner. Aber jetzt die letzten Spiele, also da lief ja quasi fast, oder es lief ja gar nichts mehr zusammen bei den Bears. Ja, und da fragt man sich, wie die eigentlich noch vor 2-3 Wochen fast noch gegen Washington gewonnen hätten. Keine Ahnung. Also es ist schon echt dünn. Es ist schon sehr, sehr dünn, was da passiert ist. Und von daher, ja, Offensive ist halt überhaupt nichts mehr passiert. Und das wirkt sich dann sicherlich dann auch mal auf den Headcoach aus am Ende der Saison oder vielleicht schon früher. Ich weiß ja nicht, wann sie die Blutung stoppen wollen. Es wird jetzt ja nicht unbedingt leichter, das Programm in den nächsten Wochen. Wenn ich das hier gerade mal so überschaue mit Green Bay, mit Minnesota, mit Detroit, San Francisco. Also ich weiß nicht, wie viel die noch gewinnen können in dieser Spielzeit. Es ist bisher irgendwie so, ja, vor der Bye Week war es erstaunlich gut und seitdem ist überhaupt nichts mehr im Gange.
Also ich glaube, einen Punkt muss man auf jeden Fall erwähnen, nämlich erstens eine Offensive Line, die von Beginn an nicht überragend ist und dann jetzt auch noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Das spielt ganz sicher eine große Rolle dabei. Und das kann einem Football-Team halt auch offensiv quasi alles verhageln. Wenn man keine Lücken fürs Laufspiel blocken kann und der Quarterback keinen Schutz hat, dann hat man eben auch als Offensive-Coordinator nichts,
womit
man mehr arbeiten kann. Genau, 9 Sacks war das Ergebnis gegen die New England Patriots, deren Defense auch nicht immer überragend war im Lauf der Saison, aber sich jetzt in den letzten Wochen gesteigert hat. Und da kamen halt zwei Sachen zusammen, die für die Bears halt überhaupt nicht gepasst haben. Und ich glaube, der Grund, weshalb man sich also von Shane Waldron trennt, erstens, Shane Waldron war ja auf dem Markt, weil es in Seattle ein neues Regime gab. Also er hatte ja keinen Job mehr, man hat den dann nicht teuer weggekauft oder so. Shane Waldron war auch in Seattle jetzt nicht unumstritten. Also das ist jetzt keiner von diesen heiß begehrten Offensive Coordinators gewesen auf dem Markt, wo man dann sagt, hey, die sind, die wollen alle haben, sondern das war halt einer, der war zu haben, irgendwie so aus der Mittelklasse der Koordinatorenqualität. Das war vielleicht auch nicht der richtige Ansatz aus Sicht der Chicago Bears. Vielleicht haben sie andere, die sie kriegen wollten, nicht bekommen. Das mag sein, ne? Aber es war vielleicht nicht der richtige Ansatz, sich mit so einer, sagen wir mal, Kompromisslösung zufrieden zu geben auf dieser Offensive Coordinator Position. Vor allen Dingen, weil wir ja gesagt haben, wenn man sich anschaut, was die Bears haben auf dem Papier mit Quarterback, Running Back und diversen Receivern und Tight End, sieht das nach einer sehr funktionsfähigen NFL-Offense aus. Und es gab auch Phasen in dieser Saison, wo man das gesehen hat. Aber jetzt, wo die Offensive Line ihre Probleme hat, oder noch größere Probleme, weil das war von Anfang an nicht die Stärke in der Mannschaft, da bricht halt das ganze Gebilde in sich zusammen und kann nicht mehr funktionieren. Und Waldron hat dafür keine Lösung gefunden. Muss man auch sagen, wenn 4 Offensive Linemen gleichzeitig verletzt sind, wird's halt auch überall mal schwer. Ja. Aber das sind alles so Sachen, die kommen dann da zusammen und dann passt's am Ende nicht mehr. Und ich glaube, dass man jetzt reagiert hat, hat halt auch was damit zu tun, dass man einen Rookie-Quarterback hat, bei dem man auf jeden Fall verhindern muss, dass der langfristigen Schaden nimmt, dadurch, dass er jetzt zu viele Negativerlebnisse hat. Wenn er auf dem NFL-Feld mal gelernt hat, ich mache 3 Schritte zurück und krieg sofort eine gedonnert, wenn ich den Ball nicht sofort loswerde oder nicht sofort weglaufe, dann ist das eine Lektion, die man vielleicht hinterher nur noch ganz schwer aus ihm rauskriegt. Und es gibt viele Quarterbacks in der Geschichte der NFL, die so viele Sacks in ihren Anfangsjahren in der NFL kassiert haben, dass das halt irgendwann mal tatsächlich bleibende Spuren hinterlassen hat und die waren dann auch nicht mehr zu reformieren. Das ist das, was man aus Sicht der Chicago Bears auf jeden Fall verhindern muss. Damit hat diese Waldron-Geschichte ganz sicher was zu tun. Und die andere Sache, was Matt Eberflus angeht, also ich glaube, der stand schon zur Debatte vor dieser Saison, da hat man gesagt, man macht jetzt nochmal weiter mit ihm und gibt ihm eine Chance. Jetzt an diesem Punkt ist es vorbei, weil ich glaube, auch die Saison der Bears ist nicht mehr zu retten. Es geht jetzt einfach nur noch darum, Caleb Williams zu retten.
Genau, die Bears hatten bisher noch kein Divisionsduell. Das heißt, von den nächsten 8 Spielen sind 6 gegen die NFC North plus bei den 49ers und gegen die Seahawks. Prost. Also das Programm wird nicht einfacher, sagen wir es mal so. Ja. Und ich fürchte, also wir werden auch, also das Programm wird auch für die Bears online nicht einfacher. Das ist das nächste Problem an das, ne? Also ich hatte irgendwo gelesen, tatsächlich 10, was war das? 10 O-Liner haben mehr als 50 Snaps. Da sieht man mal, was das für eine Rotation war.
Ja, ist genau das Problem, das Chicago, also genau das Verletzungsproblem, das Chicago überhaupt nicht gebrauchen konnte. Auf der Position haben sie es halt gekriegt.
Also die Chicago Bears im Augenblick 4-5, ein bisschen abgeschlagen in der eigenen Division. Wie gesagt, jetzt geht's gegen in der Reihenfolge Packers, Vikings und dann Thanksgiving bei den Lions weiter und dann zu den 49ers. Das sind die nächsten 4 Spiele der Bears. Ansonsten, Franz, willkommen zurück, möchte man in Indianapolis sagen. Anthony Richardson ist wieder der Starting Quarterback.
Ja, ich erinnere mich noch an unser Gespräch vor 2 Wochen.
Mhm.
3 Wochen, wo wir auch schon mal ausführlich über diese ganze Thematik gesprochen haben, inwiefern es sinnvoll ist, beziehungsweise eben nicht sinnvoll ist, einen Richardson auf die Bank zu setzen und dafür einen Joe Flacco starten zu lassen, in einer Situation, wo es vielleicht noch eine Chance gab für die Colts in die Playoffs zu kommen, aber das nicht überhaupt in keiner Form zukunftsgerichtet war. Jetzt wird also wieder zurückgerudert. Jetzt sagt man, Richardson ist der Starter bis Ende der Saison. Ich glaube, ähnliche Aussagen gab es auch, als Richardson gebencht wurde und man auf Flacco gegangen ist. Also von daher trauen wir dem Ganzen mal nur so halb. Es wäre aber zumindest die einzig, wie ich finde, jetzt logische Entscheidung, dass man diesem Richardson jetzt auch endlich mal Spielpraxis gibt. Denn auch darüber haben wir ja gesprochen, wenn er was nicht hat, dann ist es eben Erfahrung auf irgendeinem Level, weil er ja auch nicht besonders viel gespielt hat am College und jetzt in der NFL braucht er halt diese Erfahrung. Er braucht diese Spielsituation, weil sonst wird er nicht besser. Von daher ist die Entscheidung jetzt natürlich absolut, in meinen Augen absolut richtig, das jetzt so zu machen. Aber man hätte sich das auch komplett sparen können, dieses Hin und Her, weil auch das hinterlässt sicherlich Spuren bei so einem Spieler. Da kommst du ja auch ins Grübeln und weißt gar nicht, woran du bist. Und ist das wirklich, bist du die Zukunft dieses Teams oder nicht? Jetzt ist man es wieder. Also dieses Hin und Her ist nicht hilfreich für jemanden, mit dem man ja eigentlich die nächsten Jahre bestreiten will. Also von daher, lasst ihn spielen, lasst ihn seine Erfahrung machen. Es wird jetzt an den Spielen und am Ausgang der Saison nicht viel ändern, weil die letzten Spiele hätte man auch mit Richardson so aussehen können. Vielleicht sogar besser, wer weiß es schon so genau. Da lässt man sich dann halt erstmal blenden, weil Flacco in den paar Spielen davor, als er noch nicht Starter war, ganz gute Auftritte hatte. Das jetzt bei als Starter nicht bestätigen konnte, aber ja, nach gerade auch nach dem Auftritt letzte Woche. Also das hätte einen Anthony Richardson nicht schlechter gemacht. Also ja.
Man hätte ihn gebeten, die Vorbereitung und außerhalb des Feldes und das Achten auf Details zu verbessern, und da wäre er in den letzten 2 Wochen wirklich erkennbar besser gewesen. Das war jetzt der Head Coach, der das begründet hat, wieso jetzt Richardson wieder startet.
Aber also 2 Dinge dazu. Natürlich passiert das auch, weil Joe Flacco nicht gut gespielt hat und nicht gewonnen hat. Also das ist ganz klar. Sonst hätten sie ihn wahrscheinlich erstmal noch eine Weile länger spielen lassen. Aber was die Geschichte mit Anthony Richardson angeht, ich stimme grundsätzlich dem zu, was Franz gesagt hat. Aber man darf nicht vergessen, es ging nicht nur um reine Performance. Was in dem letzten Spiel von Richardson passiert ist, Nicola, vielleicht weißt du es noch, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, gegen wen es war.
Er ist von Play runter an der Goal-Line, ja, weil er müde war. Angeblich. Ja. Und war, das war so, er ist schon gleich runter und er war ehrlich genug, es der Presse zu sagen. Das war, glaube ich, das Problem.
Also, um das einzuordnen. Der ist selber gelaufen, es war ein relativ langer Lauf, um einen Sack zu vermeiden, ist dann am Ende relativ hart getackelt worden. Dann schlägt er sich auf den Helm, was immer das Zeichen ist beim Football, ich will ausgewechselt werden. Und hat hinterher darüber gesagt, ich war müde. Also, dass ein Quarterback sich, wenn er nicht verletzt ist, freiwillig auswechseln lässt, hat es in der Geschichte der NFL wahrscheinlich noch nie gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 30 Jahren zumindest. Ne? Weiter zurück würde ich keine Verantwortung übernehmen. Ja? Aber das ist ein absolutes Unding. Und es sendet eine komplett falsche Message an die Mannschaft. Und dass Anthony Richardson sowas tut, zeigt, dass er nicht den richtigen Geisteszustand hat, also sich nicht in den richtigen Geisteszustand versetzt hat, um ein NFL-Team zu führen. Das ist der Hintergrund von der Geschichte und die Lektion musste sein, dass sie dann sagen, das muss Konsequenzen haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, in dem gleichen Spiel war er dann am Schluss wieder drauf bei einem Two-Minute-Drive. Das war ungefähr der schlechteste Two-Minute-Drive, den ich in diesem Jahr gesehen habe, weil er nämlich in ganz vielen Situationen unsinnige Entscheidungen getroffen hat, wo er sich auch über die Spielsituation nicht im Klaren war, wo er läuft und im Feld sich tackeln lässt, obwohl er die Uhr dringend anhalten muss, wo er nicht schnell genug reagiert, wo er nicht weiß, was beim nächsten Play gefordert ist. Das war wirklich lausig schlecht. Und es ging mit Sicherheit für die Colts und ihren Trainerstab in der Situation darum, dass man ihm mal klar zeigt, du bist zwar der Mann, auf den wir unsere Zukunft hier bauen wollen, aber wenn das so weitergeht, wir können das nicht durchgehen lassen. Es muss sichtbare Konsequenzen haben. Die amerikanischen Coaches reden immer von Accountability und Richardson hat halt dafür, dass er sich an der Front einiges geleistet hat, was halt einfach nicht geht, als Signal an die Mannschaft eben auch mal diese Message verkraften müssen, hey, wenn du so spielst, dann spielst du nicht. Und ich denke, das war vor allen Dingen der Hintergrund und jetzt sind 2 Spiele vergangen und Flacco war auch nicht besser, also bringt man ihn jetzt zurück. Und wir werden sehen, ob Anthony Richardson seine Lektion tatsächlich gelernt hat. Das, was Nicola jetzt eben erzählt hat, dass sie meinten, er sei jetzt dann halt schon ein bisschen mehr mit mehr Konzentration bei der Sache gewesen. Das würde auf jeden Fall helfen. Aber letzten Endes ging es darum, dem jungen Quarterback eine Message zu senden. Hier, du musst ein Anführer unseres Teams sein und so geht das nicht.
Wobei man in diesem Houston-Spiel fairerweise sagen muss, seine Receiver haben ihm auch nicht geholfen mit all dem, was sie fallen gelassen haben, ne?
Ja, aber das ist ja gar nicht der Punkt.
Ja, schon klar, aber sie hätten das Spiel trotzdem gewinnen können, trotz der ganzen Geschichten, das meine ich halt.
Ja, also. Aber selbst wenn sie das Spiel gewonnen hätten, hätten sie ihn auf die Bank setzen müssen, bei dem, was er gemacht hat.
Ja. Nun gut, also die Colts wieder mit Richardson. Die San Francisco 49ers wieder mit McCaffrey, Andreas.
Ja, wieder mit McCaffrey, jetzt muss man sagen, es sah jetzt nicht merklich anders aus als die Wochen vorher im Sinne von San Francisco startet schnell. Man denkt, die dominieren das Spiel. Im 3. Quarter liegen sie auf einmal hinten und manchmal gewinnen sie es dann am Ende noch. Manchmal aber auch nicht. Christian McCaffrey ist natürlich ein Faktor. Er hat es in dem Spiel auch schon wieder gezeigt. Er ist halt der beste Receiving Running Back in der National Football League vermutlich. Und zwar deswegen, weil er Passrouten nicht nur laufen kann wie ein Running Back, sondern auch echte Receiver-Routen laufen kann und und die Gegner ihn halt als Receiver auch ernst nehmen müssen. Da kann man keinen Linebacker hinstellen, der das dann irgendwie lösen soll. Im Laufspiel selber hat er, glaube ich, einen Schnitt von 3 Yards gehabt. Da war es nicht so berauschend, aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, es war jetzt gegen Tampa und Tampa hat eine traditionell starke Laufverteidigung.
Auf der anderen Seite, die 49ers machen 200 Yards mehr an Offense als Tampa. Da darfst du eigentlich nicht so knapp ausgehen.
Ja, aber das ist ja das beherrschende Problem bei San Francisco in dieser Saison ist, dass sie ständig in der Red Zone sind und Field Goals kicken. Und in diesem Spiel kam noch dazu, dass der Kicker 3 machbare Field Goals geschossen hat. Aber ich habe ja schon gesagt, das Problem, dass sie früh führen und dominant wirken und dann so ein Spiel aus den Händen gleiten lassen, das gab es über die gesamte Saison hinweg immer wieder. Ich meine, es ist fast ein wöchentliches Vorkommnis bei ihnen. Und das hat einfach was damit zu tun, dass sie in der Red Zone nicht effizient genug sind. Und da war jetzt McCaffrey noch nicht die Lösung. Er könnte aber ein Teil der Lösung sein für die Zukunft mit dem, was er dem Team noch an Optionen gibt.
Also die 49ers gewinnen in Tampa. Franz, wir dachten alle, die Siegesserie der Chiefs geht gegen die Broncos zu Ende, weil die Broncos zum Sieg-Field Goal antreten und dann wird das geblockt und die Chiefs gewinnen 16-14 gegen die Broncos und man fragt sich schon, auf wie viele verschiedene komische Arten und Weisen kann Kansas City noch Spiele gewinnen und ungeschlagen bleiben.
Ich weiß auch nicht, so viel ist wahrscheinlich nicht mehr übrig tatsächlich. Aber es ist weiterhin erstaunlich, dass sie es halt trotzdem immer wieder schaffen. Dass sie immer wieder einen Weg finden, diese ganzen Spiele zu gewinnen. Ja, und nochmal, da wiederhole ich mich, weil das kannst du eigentlich jede Woche sagen. Irgendwie ist das beängstigend für alle anderen, weil die halt trotz teilweise, sagen wir mal, nicht den Leistungen, die man erwartet, natürlich in Klammern, Verletzung, Klammer zu, aber auch vielleicht von Leistung, die gewinnen sie trotzdem alle. Irgendwie denkt man ja schon seit Woche 1, die sind mal fällig, aber sie gewinnen einfach jedes Spiel. Und das wiederum ist ja bemerkenswert, weil sie es eben in irgendeiner Form hinbekommen. Gleichzeitig denkst du dir auch, irgendwas fehlt noch an der ganz großen Magie, die sie ja sonst vor allen Dingen dann in den Playoffs ausstrahlen. Die hatten ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Phasen drin, wo es vielleicht mal so hieß, na, sind die Chiefs jetzt vorbei, aber nee, irgendwie finden die immer wieder einen Weg, solche Spiele zu gewinnen. Und es bleibt bei dieser Sache, dass sie wirklich quasi nur so hoch springen, wie sie müssen, um dann halt Spiele für sich zu entscheiden. Da ist jetzt noch kein richtig überzeugender Sieg dabei gewesen. Aber hey, am Ende stehen sie 9-0. Ich weiß gar nicht, was man groß sagen kann dazu. Ja, aber sie haben noch ein paar Tester vor sich. Gerade jetzt kommt ein Sonntag. Also gucken wir mal.
Es hilft halt enorm, wenn man einen Quarterback hat, der in der entscheidenden Phase des Spiels eben auch immer noch 2-3 Plays aus dem Ärmel schüttelt, die andere vielleicht nicht aus dem Ärmel schütteln, selbst wenn er vorher nicht großartig gespielt hat. Aber dieses Gen, das er da offensichtlich hat, dass er, wenn es um alles geht, dann nochmal ein bisschen fokussierter ist und noch ein paar Plays mehr macht, das ist schon beeindruckend bei Patrick Mahomes. Ich sehe aber beim besten Willen nicht kommen, dass die ungeschlagen durch die Saison gehen, weil wir sagen dann, ja, wir erwarten seit Woche 1, dass sie irgendwann mal bestraft werden dafür. Irgendwann werden sie bestraft dafür.
Am Wochenende nach Buffalo, Andreas.
Ja, zum Beispiel. Es wäre ein Gegner, der das Potenzial hat. Jetzt muss man mal sehen, wie sehr Kansas City dann gegen... ist ja inzwischen eine enorme Rivalität mit den Buffalo Bills geworden, was das dann mit den Teams macht und wie die da rangehen. Für mich ist das quasi ein vorgezogenes Playoff-Spiel, einfach weil die Historie da ist, dass man es den anderen dann unbedingt zeigen will. Und Buffalo will natürlich der Erste sein, der die Chiefs in dieser Saison schlägt, ist ja vollkommen klar.
Vor allem wenn die Chiefs die Bills schlagen, dann bleiben noch die Steelers mit 2 Niederlagen, vorausgesetzt sie gewinnen gegen die Ravens am Wochenende, aber die Chiefs wären dann 10-0 und hätten 3 Siege Vorsprung auf alle anderen. Also das, was den Number One Seed angeht, das wäre schon eine Vorentscheidung, da werden die Bills was dagegen haben, dass das Spiel dass natürlich das Spitzenspiel am Wochenende ist kein Sunday Night Game, ist um 22.25 Uhr. Sunday Night ist Rams gegen Bengals. Heute Nacht sehen wir Philly gegen Washington.
Chargers gegen Bengals.
Chargers gegen Bengals, ja. Heute Nacht sehen wir Philly gegen Washington. Das ist aber richtig. Franz, die Eagles, die frisch die Cowboys aus dem eigenen Stadion geschossen haben, die jetzt die Washingtoner bekommen, die kurz davor waren, zum ersten Mal seit 30 Jahren 8-2 zu gehen, aber dann doch nicht. Spitzenspiel am Donnerstag in der NFC East.
Ja, wird, glaube ich, ganz gut. Von allem, was man so gesehen hat in den letzten Wochen. Also Commanders überzeugen weiter, gerade offensiv. Haben wir jetzt auch gegen Pittsburgh echt ganz gut ausgesehen. Das ist dann am Ende knapp schief gegangen. Philly scheint sich eingegroovt zu haben. 5 Siege in Folge. Also das ist tatsächlich mal wieder ein richtig gutes Spiel für einen Donnerstag. Und natürlich auch in gewisser Weise richtungsweisend, was so den eventuellen Ausgang in der NFC East dann am Ende angeht. Weil wenn Philly das gewinnt, dann hat man schon mal 2 vor. Ja, und das kann dann vielleicht schon reichen.
Sind die Sorgenfalten, Andreas, die wir vielleicht nach der letzten Saison und in der Offseason für die Eagles bei den Eagles hatten, sind die weg?
Würde ich so nicht sagen. Also Philadelphia hat jetzt in den letzten Wochen natürlich schon eine Siegesserie hingelegt, aber ich habe ja letzte Woche das Spiel gegen Dallas kommentiert. Also was die teilweise an Fehlern in der Offense produziert haben und auch was für eine Menge von Fehlern Jalen Hurts produziert hat in diesem Spiel, also gegen einen stärkeren Gegner als vollkommen hoffnungslose Giants offensiv, wäre das voll daneben gegangen. Jetzt hat Philadelphia natürlich die defensive Qualität, um einen Gegner halt mal noch schlechter aussehen zu lassen, als er vielleicht tatsächlich ist. Aber in der Offensive von Philadelphia bin ich halt immer noch nicht davon überzeugt, dass das in einer Drucksituation funktioniert. Will sagen, sie haben Saquon Barkley und sie haben ein starkes Laufspiel, aber die Offensive Line hat mit den Cowboys Probleme gehabt und Jalen Hurts hat konstant unter Druck schlechte Entscheidungen getroffen in dem Spiel und sie hatten 4 Turnovers, glaube ich. Dallas hatte noch ein paar mehr, insofern war es ein wildes Spiel an der Front, aber Philadelphia offensiv hat sich in dem Spiel überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert.
Und Dallas hatte die Sonne gegen sich, aber das...
das auch noch.
Ja, konnte ja nicht wissen, dass die Sonne da immer untergeht um die Zeit. Ne? Man tut sie ja erst seit 5 Jahren, vorher war sie ja ganz woanders. Egal. Alles am Wochenende. Franz, wo hören wir dich?
Ja, ich habe einen Trip nach Aachen gewonnen. Da gibt es U21 Nationalspiel Deutschland-Dänemark am Freitag. Und am Sonntag erst ein bisschen Eishockey, Augsburg-Iserlohn, DEL. Danach fahre ich noch nach Ismaning in die NFL-Endzone mit Chiefs Bills.
Kann man mal machen. Andreas?
Ich habe einen Doubleheader in München mit Sonntag 19 Uhr in der Konferenz Detroit gegen Jacksonville und dann mache ich das Sunday Night Spiel, das du uns gerade falsch verkaufen wolltest.
Chargers das, gegen Bengals. Ich weiß nicht, wie bei Rams war, aber ja, Chargers. Gut. Habt ihr schon das Musikradio besprochen, Andreas? Ja, oder noch nicht? Schon. Haben wir schon. Gut, wunderbar. Dann danke ich euch. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Motorsport.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 687 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Motorsport und sprechen erstmal über die MotoGP. Zwei Experten in den Leitungen. Stefan De Vois, Heinrich ist der eine und ich darf's endlich offiziell sagen, Stefan, mit Dachschaden.
Ja, mit Dachschaden, stimmt. Ich hatte gerade, oder wir hatten vor einem Dreivierteljahr Wassereinbruch und gerade sind die Handwerker jetzt da, um die letzten Arbeiten noch zu machen. Ich denke, es dauert noch eine Woche. Oh, toi, toi, toi. Und dann sind wir für den Winter wieder gut gerüstet.
Und Eddie Mielke ist auch am Start. Hallo, Eddie.
Ja, ohne Dachschaden. Ich sitze noch am Schreibtisch und gehe mal noch über meine letzten Unterlagen fürs anstehende Saisonfinale der MotoGP und gucke nochmal alles durch und werde mich dann irgendwann später Richtung München bewegen und dann, ja, mal gucken, was am Wochenende passiert in Barcelona.
Barcelona ist der Austragungsort. Es wurde spontan umdisponiert. Natürlich nach der Katastrophe in Valencia hat man in Valencia andere Sorgen als MotoGP. Das Ganze dementsprechend Eddie auch ein bisschen kleiner aufgezogen in Barcelona, weil der Spontanität der ganzen Geschichte geschuldet und was man auch dazu sagen muss, es wird dann für Valencia gespendet. Also die MotoGP nimmt schon Rücksicht auf, was da passiert ist.
Ja, definitiv. Das ist mit ein Mittelpunkt. Also das Rennen heißt ja der Solidarity, also Solidaritäts-Grand Prix für Valencia. Viele, viele Aktionen sind ja ins Leben gerufen worden. Jorge Martínez Aspar, einer der am meisten Betroffenen, weil sein Team und auch seine Rennstrecke ja direkt in der Region Valencia liegen, Da gibt es umfangreiche Spendenaktionen. Und es wird für die Fans jeweils am Freitag und am Samstagnachmittag große Auktionen geben. Es gibt auch eine Online-Auktion, wo man unter anderem ein ehemaliges Weltmeistermotorrad von Maverick Vinales aus der Moto3-Kategorie ersteigern kann. Aber da werden unglaublich viele Items zusammenkommen von allen Fahrern eigentlich. Ja, und das ist nach wie vor ein besonderes Wochenende. Also man fährt bewusst für Valencia. Ein Großteil der Einnahmen werden gespendet, also der Eintrittskarten, aber eben halt auch viele, viele Auktionen, die da stattfinden werden. Und das geht alles in Richtung Valencia. Da hat die Dorna ein extra Spendenkonto in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz gegründet. Kann man sich online auch überall informieren. Gibt's aber bei uns in bei Sky auch dann per QR-Code im Programm zu sehen am Wochenende. Also da passiert trotzdem eine Menge, deswegen würde ich gar nicht mal sagen, dass das kleiner aufgezogen ist, sondern das ist eher ein bisschen gedämpfter aufgezogen. Aber letztendlich geht es immer noch um den WM-Titel in der Königsklasse. Es geht immer noch darum, holt Jorge Martin es einen 24 Punkten Vorsprung den Titel oder schafft es nochmal Pecco Bagnaia zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 auf seine Werks-Ducati zu kleben. Schauen wir mal. 24 Punkte, das ist ein klarer Vorteil für Jorge Martin bei 37, die es noch gibt. Das steht natürlich komplett im Mittelpunkt, diese Frage. Wer holt den Titel und vor allen Dingen, wer holt ihn wann?
Ja, das bin ich kleiner aufgezogen. Ich hatte irgendwie gelesen, dass sie nicht alle Tribünen am Start haben, weil es so spontan war. Deshalb meinte ich, das war mein kleinerer Rahmen. Aber ja, natürlich die Riesenaktion. Du wolltest spontan nach Barcelona, um das ein oder andere Item zu ergattern?
Nee, ganz sicherlich nicht, weil meine Hall of Fame ist schon so rappelvoll, dass ich sowieso regelmäßig Ärger mit meiner Frau habe. Aber klar ist, es ist eine tolle Aktion, es ist dringend notwendig. Wir haben über diese Katastrophe in und um Valencia schon ausführlich berichtet in der letzten Woche. Und da haben jetzt tatsächlich wahnsinnig viele Leute auch sogar direkt noch mit angepackt. Also mir hat es auch gut gefallen, Eddie, dass da der David Alonso, der Moto3-Weltmeister, einer der kommenden Superstars, gleich auch mal sich in Dreckklamotten geworfen hat und mitgeschippt und mitgeschaufelt hat. Es ist klar, die MotoGP ist ja hauptsächlich wegen auch vermarkter Dorna spanisch. Wir sehen es auch an den Teilnehmerzahlen. Moto3, Moto2 und MotoGP, es sind wahnsinnig viele Spanier mit dabei. Viele kleine Sachen auch, wie Alex Espargaró, der sich ja als Vollzeitfahrer, als Stammfahrer verabschiedet. Auf der Rennstrecke, auf der er ja auch seine ersten Rennen gefahren hat und auf denen er im Mai gewinnen konnte. Also der Aprilia-Star hat gesagt, seine Fahrergage zum Beispiel geht Richtung Valencia. Das ist aber jetzt nicht nur im Zweiradsport so, sondern über diese Katastrophe, die da über die Region reingebrochen ist. Da gibt es viele, viele andere Aktionen im Motorsport, insgesamt auch aus dem Vierersport. Und ich glaube, es ist auch dringend notwendig. Den Leuten geht es da ja wirklich ganz, ganz schlimm. Die meisten haben sehr, sehr viel verloren. Was aber natürlich jetzt den sportlichen Kampf nicht geringer machen wird. Denn wir müssen sagen, Eddie, wir sind ja wahnsinnig verwöhnt worden in diesem Jahr. Diese zwei absolut brillanten Superstars, wir haben es auch schon zwei, dreimal hier gesagt, was die für Leistungen zeigen und sich dann noch gut verstehen. Da ist dann keine große böse Politik, sondern das sind nur echte Sportsläufe. Es ist eine Werbung für den Motorrad-Rennsport. Und Jorge Martins Kampf, so ein bisschen der David gegen den Goliath, also das Pramac-Team mit 12, 13, 14 Leuten gegen die Werks Ducati-Mannschaft, das ist natürlich auch eine tolle Story und reißt die Leute mit. Und die Leistungen der beiden sind im Grunde nicht klein zu reden. Wir haben es ja schon gesagt, das ist einfach fantastisch. Beide hätten den Titel verdient. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Jorge jetzt auch die Nerven hat, nachdem was er im letzten Jahr gelernt hat, Eddie. Er hat jetzt die Nerven, er hat den Vorteil, sich erkämpft durch seine unglaubliche Konstanz neben seinem Speed. Ich glaube, der sollte es jetzt eigentlich schon machen.
Ja, der kann natürlich direkt den WM-Titel holen, schon am Samstag, wenn er den Sprint nämlich gewinnen sollte. Dann kann Pecco Bagnaia machen, was er will. Selbst wenn er im Sprint nur Zweiter wird und Pecco Bagnaia nicht gewinnt, dann ist Jorge Martin schon Weltmeister. Und du hast es gesagt, aus meiner Sicht ist es auch so. Also ich würde am liebsten beide mit dem WM-Titel ausstatten, weil ich finde, dass beide das verdient haben. Ich erinnere an das unglaubliche Duell, was übrigens unglaublichen Spaß gemacht hat zu kommentieren in den ersten Runden in Malaysia. Was war das für ein toller Sport? Und am tollsten war dann, wie sie sich abgeklatscht haben. Aber man muss bei den beiden natürlich auch immer ein bisschen zurückgucken. Die beiden sind zusammen um die Welt gereist als Teamkollegen, haben sich teilweise die Hotelzimmer geteilt, waren sehr, sehr gute Freunde. Der Weg ist ein bisschen auseinandergegangen, ja. Aber beide betonen noch einmal, vor diesem Saisonfinale, dass die überhaupt nicht einsehen, warum sie sich da irgendeine herbeigekünstelte Feindschaft einreden lassen sollen. Und so muss das sein, finde ich. Das ist eben wirklich beste Werbung für jeglichen Motorsport. Und für mich bemerkenswert auch bei der ganzen Geschichte, es ist ja nun mal so, dass Jorge Martin eine Kunden-Ducati fährt fürs Pramac-Team, die im Übrigen im nächsten Jahr dann auf Yamaha antreten werden. Also die Wege von Pramac und Ducati gehen auch auseinander. Aber wie sich der italienische Hersteller verhält, nämlich dass beide identisches Top-Material auf dem absolut gleichen Level bekommen, ohne dass da irgendeiner eingreift, denn die Angst ist natürlich da in der offiziellen Ducati-Marketing-Abteilung, dass nächstes Jahr die Startnummer 1 auf einer Aprilia klebt, denn dahin geht ja Jorge Martin und das fängt ja dann auch am kommenden Dienstag bereits an mit den Testfahrten und da gibt es insgesamt 9 Teamwechsel von den MotoGP-Fahrern, also 9 Mann mit 9 Motorrädern. Also die Gefahr sieht man natürlich auch bei Ducati, aber trotzdem verhält man sich fair und gibt den beiden identisches Material und will, dass das auf der Strecke ausgetragen wird. Aber apropos auf der Strecke ausgetragen, letzte Beispiel in Barcelona sind die bisherigen Ergebnisse der beiden Titelkandidaten. Francesco Bagnaia war nur ein einziges Mal klassenübergreifend auf dem Podest im Übrigen und zwar im Frühjahr bei seinem Sieg im Hauptrennen. Also 2024, in den kleinen Kategorien nicht. Er hat aber einige Stürze zu verzeichnen in den letzten Jahren in Barcelona, teilweise mit schweren Verletzungen auch. Für Pecco Bagnaia war das immer so ein Knackpunkt. Ja, und Jorge Martin, der hat in Barcelona noch nicht gewonnen. Er war zwar schon 4-mal auf dem Podest, klassenübergreifend, wie gesagt, aber ist noch ohne Sieg in Barcelona. Ja, und jetzt warten wir mal ab. Michelin hat extra wegen der zu erwartenden wesentlich kühleren Temperaturen im Vergleich zum Rennen im Frühjahr asymmetrische, weichere Reifenmischungen gebracht, 2 an der Zahl. Schauen wir mal. Also wir haben gesehen in dieser Saison, dass alles passieren kann. Das ist ja eigentlich ein Unding, dass jemand, der 10 Saisonrennen vom 19 gewonnen hat, das hat nämlich Pecco Bagnaia, dass der noch nicht Weltmeister ist und noch um den Titel kämpfen muss. Und der streicht nochmal das unglaubliche Niveau der beiden da an der Spitze. Also es sind die beiden würdigen Vertreter, die da um den Titel kämpfen.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, nämlich er hatte die Voice, er hat 10 Rennen gewonnen und wenn nicht jetzt gerade ein großes Wunder passiert, wird er wahrscheinlich Weltmeister. Ist das ein Problem?
Sehe ich nicht als Problem an, denn man muss sagen, 10-3 zwar nach Grand Prix-Siegen am Sonntag für Bagnaia gegenüber Jorge Martin, aber Jorge Martin hat, ich glaube, 30 Podiums in diesem Jahr, 30 Podestplätze. 7 Sprints gewonnen, 3 Siege am Sonntag und 30 Podestplätze. Das ist eine unglaubliche Konstanz. Bei diesem Tanz tatsächlich auf der Rasierklinge im Grenzbereich der Physik, das hinzubekommen, ist einfach schon eine unglaubliche Leistung. Aber klar ist, 10 Siege in einem Jahr, das ist ein exklusiver Zirkel, in dem sich Pecco da reingefahren hat. Ich glaube, Giacomo Agostini hat es geschafft bei deutlich weniger Rennen im Jahr damals. Marc Marquez hat es geschafft, Valentino Rossi, aber es sind, glaube ich, 4 oder 5 Casey Stoner, fällt mir noch ein, auch 10 Rennen. Die sind dann in dem Jahr alle Weltmeister geworden. Ich glaube, die Serie wird jetzt unter normalen Umständen, so wie ich das denke, tatsächlich abbrechen. Was ich nicht ganz genau weiß, Eddie, wir haben ja tatsächlich auch vor einer Woche in Barcelona noch relativ viel Regen gehabt. Wie ist denn die Wettervorhersage aktuell jetzt für das Rennwochenende? Also kühl ist klar, wir haben ja Mitte November, aber wird's einigermaßen trocken bleiben, wenn wir mit Regnen rechnen müssen?
Nee, Wettervorhersage ist gut und meine Kollegen, die ja schon fleißig Interviews heute machen, Lukas Zulowitsch und Lisa Hofmann, die sind ja schon da. Blauer Himmel, Sonnenschein wird gemeldet und für die Tageszeit angenehme Temperaturen. Soll zu Spitzenzeiten in Richtung 20 Grad gehen. Also Wetter spielt nicht so eine Rolle, aber Barcelona ist trotzdem tückisch, weil die Asphalttemperaturen werden natürlich trotzdem deutlich niedriger sein als im Frühjahr. Deswegen auch die weicheren Reifen von Michelin. Insbesondere Kurve 2, wo man dann sehr, sehr lange zum ersten Mal die linke Reifenflanke belastet, nachdem man die ganze Zeit auf der rechten Reifenflanke gefahren ist. Insbesondere Kurve 2 und die Bergabkurve Nummer 5 haben es in sich, da hat Francesco Bagnaia auch vorgewarnt. Ja, und am Ende wird das Risikomanagement entscheiden. Also Jorge Martin ist mit seiner Konstanz durch seine Vorteile in den Sprints, da hat er einfach viel weniger Fehler gemacht als Pecco Bagnaia, der ja da ein paar Mal gestürzt ist, unter anderem im Frühjahr in Barcelona, in der letzten Runde in Führung liegend. Das sind so Fehler, die dürfen auf dem Niveau nicht mehr passieren. Und ich sage es nochmal, die beiden, wie gesagt, sind komplett outstanding und fahren komplett in ihrer eigenen Liga.
Es wird gerade so ein bisschen in den sozialen Medien, Eddie, die Diskussion aufgemacht, ob jetzt die MotoGP, ob dieser 10-3 Bilanz für Bagnaia in den Sonntag, Hauptrennen, den Grand Prix, ob man deswegen das Sprintformat überdenken sollte, weil das möglicherweise einen unfairen Champion, den Martineter, bringen würde. Ich finde die Diskussion ein bisschen albern, weil das Sprintformat gibt's jetzt. Das jetzt quasi als Erklärung, als Ausrede zu suchen, warum es möglicherweise Pecco Bagnaia nicht schafft, finde ich albern, denn unter den gegebenen Bedingungen hat Jorge Martin eben diese wahnsinnige Konstanz, dass er vom Speed her sowieso Lichtjahre vor der Konkurrenz sind. Das hängt natürlich auch mit der aktuellen Ducati zusammen, steht außer Frage. Aber würdest du an dem Sprintformat was ändern fürs nächste Jahr?
Nein, also das hat sich jetzt etabliert und das ist ja auf viel, viel Widerstand gestoßen, insbesondere was die Arbeitsbelastung der Crews, der Mechaniker, der Teams, der Renningenieure und allen Beteiligten angeht. Nee, würde ich nicht ändern. Das hat man jetzt eingeführt, das hat sich etabliert. Ich bin auch sicher, dass der neue Besitzer der MotoGP, Liberty Media, da einen Teufel tun wird, um das zu verändern, nachdem man jetzt eingeführt hat. Und ich glaube auch nicht, dass Pecco Bagnaia das anführen würde. Er hat zwar in einem Satz lapidar gesagt, auf die Frage, wie er die Saison zusammenfassen würde, ja, scheiß Samstage, tolle Sonntage. Das war die Antwort von Pecco Bagnaia. Hat er recht, aber die Voraussetzungen sind für beide nun mal gleich und am Ende ist der Weltmeister, der die meisten Titel hat und das in diesem Fall dann meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Und da muss man nicht anfangen, über das Format zu diskutieren.
Ich genauso, ja.
Okay, wir halten also fest, dass das Sprintformat ist soweit akzeptiert und auch als vollwertig akzeptiert, Eddie, ja? Also von dir und von...
Ja, es wird immer wieder darüber diskutiert und natürlich muss man darüber diskutieren, dass das eine extreme Belastung für die Crews ist. Gerade wenn dann der Fahrer im Sprint am Samstag stürzt und was kaputt macht, dann hat man für Sonntags also nochmal sehr, sehr viel Arbeit. Zumal die Motorräder, die im Sprint gefahren werden, sich ja auch erheblich unterscheiden von denen, die dann sonntags gefahren werden. Anderer Tank, andere Elektronik, anderes Fahrwerk und. Das muss man schon berücksichtigen, dass das eine zusätzliche Belastung ist, die man so nicht kannte. Aber jetzt hat man sich dran gewöhnt. Es hat dieses Jahr wesentlich weniger Verletzte gegeben als noch im ersten Jahr, als man das eingeführt hat. Und ich finde, jetzt sollte man es so lassen, weil der Spannungsbogen ist natürlich nicht nur für die Zuschauer auf der Tribüne an der Rennstrecke ein größerer, wenn man am Samstag schon, wenn auch ein um die Hälfte verkürztes Rennen hat, aber man hat samstags schon ein Rennen und eben nicht nur in Anführungsstrichen die Qualifyings. Also man hat zwei MotoGP-Rennen am Wochenende und ich finde, das sollte man jetzt auch so beibehalten. Man kann darüber nachdenken, ob man das vielleicht ein bisschen abfedert, indem man den Stress ein bisschen reduziert. Und damit meine ich die vielen, vielen Termine drumherum, also die Riders Parade und. Da kommt ja doch wirklich einiges auf so MotoGP-Fahrer an so einem Wochenende zu. Da kann man drüber nachdenken, ob man das vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten kann. Aber am Format würde ich jetzt erstmal nichts mehr ändern. Das würde ich jetzt erstmal so lassen.
Also Samstag um 15 Uhr der Sprint, Sonntag um 14 Uhr der Grand Prix. Eddie, die Konstellation, was ist die Konstellation, damit wir es auch Sonntag noch spannend haben? Also was ist der Weg quasi von Francesco Bagnaia nicht zu 270 Stimmen, sondern zu mehr Punkten als Jorge Martin?
Ja, der Weg, das hat er selber schon gesagt, es gab gestern schon einen Feedway und der Weg, den Pecco Bagnaia einschlagen muss, der ist ziemlich klar für ihn selber, weil er hat es so gesagt, seine einzige Chance ist, er muss beide Rennen gewinnen, den Sprint am Samstag und das Rennen am Sonntag dann, um die möglichst volle Punktzahl abzuholen. Ja, und dann muss er hoffen, und da hat er ja auch schon angekündigt, dass er Leuten Windschatten geben wird. Es wird sicherlich ein bisschen Hilfe geben von seinem Teamkollegen Enea Bastianini. Vielleicht gibt es sogar auch Hilfe von seinem zukünftigen Teamkollegen Marc Márquez, der zwar auch aus Spanien kommt. Da könnte man ja denken, der ist näher dran an Jorge Martin. Aber der fährt nächstes Jahr mit Pecco Bagnaia in einer Garage im Ducati-Werksteam. Also der könnte da Jorge Martin vielleicht auch ein paar Punkte wegnehmen. Auf der anderen Seite muss man auch im Auge behalten, dass der Sieger des Sprints des Frühjahrs, Aleix Espargaró, auf seiner Rennstrecke, und der ist 5 Kilometer von der Strecke in Granollers, groß geworden und aufgewachsen. Der fährt sein allerletztes offizielles Rennen. Ja, und die Aprilia Bikes, 2023 Doppelsieg mit Aleix Espargaró auf 1, Maverick Vinales. Die könnten da in Barcelona, wo das Motorrad, wo die Aprilia anscheinend extrem gut funktioniert, könnten die auch nochmal für Zündstoff sorgen. Und dann wollen wir ja auch nicht vergessen, es geht noch im Kampf um Platz 3 zwischen Marc Márquez und Enea Bastianini um einiges. Wer wird Dritter in der WM? Und es geht dann noch im Kampf um die beste KTM drum zwischen Pedro Acosta und Brad Binder. wer holt sich da das bessere Ergebnis, um besser abzuschneiden in der WM. Und die wird das nicht interessieren, was da vorne zwischen Pecco und Jorge passiert. Also was ich damit sagen will, ist, die MotoGP ist sehr oft schon so ausgeglichen auch gewesen, trotz der Ducati-Dominanz, dass da am Wochenende durchaus auch was Überraschendes passieren könnte. Ja, und dann müssen wir mal gucken.
Okay. Ja, und dann sollte man vielleicht auch noch sagen, dass ja nicht nur die MotoGP, die Titelvergabe im Raum steht, aber auch Intact, das Intact Grand Prix Team Eddy, genau, fährt ja auch noch um den Rookie-Titel mit, die fahren noch um Vize-Weltmeisterschaft mit. Also es sind ja die diverse Fragen, auch in Moto2 und Moto3 noch offen, auch ob David Granollers sich Alonso tatsächlich den Rekord weiter ausbaut vor seinem Wechsel in die Moto2, der Superstar der Moto3, der so unglaublich souveräne Rennen in diesem Jahr schon gewonnen hat. Das ist einer der nächsten großen Stars und den erwartest du und ich ja auch bald in der MotoGP in ein, zwei, drei Jahren. Also es sind eine Menge andere Fragen, die auch noch das Einschalten wirklich rechtfertigen.
Absolut. Langweilig wird es definitiv nicht. Du hast es angesprochen, gerade für das einzig verbliebene deutsche Team, für die Mannschaft um Jürgen Ling, Stefan Keckeisen und Wolfgang Kuhn, fürs Intercity-Team. Der Abschied von Colin Veyer, aber Colin Veyer, der will natürlich mit dem Vizetitel in der Moto3 sich verabschieden, wechselt ja auch in die Moto2. Und Senna Agius, der junge Australier, der Nachfolger von Lukas Tulovic bei Intercity, der kann auch Rookie of the Year werden. Und das ist zumindest für die Fahrer und auch für die Teams sind das natürlich auch noch extrem wichtige Wertungen. Also von daher, langweilig wird's nicht. Es lohnt sich definitiv, den Fernseher anzuschalten oder irgendeine Internetplattform zu wählen. Denn es geht ja auch um Valencia und je mehr gucken, desto größer wird der Fokus sein. Und ich bin mir sicher, es wird keine Langeweile aufkommen am Wochenende.
Dann wünschen wir dabei viel Spaß, Eddie. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Formel 1.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 687 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen in der Formel 1. The Voice ist dabei geblieben. Neu dazu kommt Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
Servus in die Runde.
Ja, Stefan, du hast es beim Koordinieren erwähnt, aber ja, ich hatte es auch auf dem Kalender. Dieser Tage, gestern, um ganz genau zu sein, jährt sich der erste Titelgewinn von Michael Schumacher zum 30. Mal. Wir erinnern uns alle noch an die Kollision mit Damon Hill. Damals und heute würde, also damals gab es kein Social Media, es gab halt nur lineares TV. Die Betrachtung damals, die Betrachtung heute, wäre das unterschiedlich?
Das ist eine sehr interessante Frage. Die habe ich übrigens mit dem Stefan auch für ein YouTube-Video schon diskutiert. Könnt ihr mal reinschauen auf meinem Kanal.
Ah, okay, das habe ich nicht gesehen, aber ja, es drängt sich auf.
Drängt sich auf. Ja, wir haben dann nämlich gesagt, da müssen wir mal drüber reden, weil eben, es ist 30 Jahre her und manchmal täuscht ja vielleicht auch die Erinnerung, manchmal gibt es neue Perspektiven, auch die Formel 1 Spielregeln ändern sich und die Formel 1 Spielregeln sind ja aktuell zum Beispiel, wenn du nicht vorne bist am Kurvenscheitelpunkt, dann gehört die Kurve nicht dir. So, jetzt kann man sich die Szene nochmal anschauen mit Damon Hill und mit Michael Schumacher und stellt halt dann fest, naja, der Damon Hill war an der Kurve nicht vorne. Das heißt, theoretisch betrachtet aus heutiger Sicht, was natürlich völlig erbärmlich ist, weil damals gab es halt diese Situation so nicht.
Ja, Schumacher die Tür zu hauen, ja.
Wir reden einfach jetzt mal so ein bisschen in dieses Szenario rein. Ja. Dann hätte der Hill da eigentlich die Schuld getragen für diesen Unfall. Und damals hat man die Schuld bei Michael Schumacher gesehen. Und die Wahrnehmung war dann
und
so.
Und nicht nur die englischen Medien.
Genau, da kann der Stefan sicherlich mehr darüber sagen. Er war zu dem Zeitpunkt ja mehrheitlich in England unterwegs. Dass viele einfach mehrheitlich gesagt haben, hey, der Schumacher, der Schummelschumi, den Spitznamen hat er damals weggehabt ab 1994, der war hier der Bösewicht, weil er hat gewusst, sein Auto ist kaputt und er lenkt es dann trotzdem wieder in die Kurve. Und also diese Sichtweisen gibt es immer noch hin und her. Die einen sagen, hey, der Schumacher war halt einfach kompromisslos und die anderen sagen, nee, der war halt einfach unfair. Und das polarisiert im Prinzip seit 30 Jahren unverändert so sehr, dass einige Kollegen auch quasi wieder die eine Sichtweise vertreten, andere Kollegen die andere Sichtweise und jetzt in diesen Tagen, wo es halt das 30-jährige Jubiläum gibt, da kocht das alles nochmal ein bisschen auf und man hat schon das Gefühl, bei manchen sitzt der Stachel tief, dass es halt Michael Schumacher geworden ist und nicht Damon Hill. Und ja, was soll man sagen, es ist eine Tatsachenentscheidung getroffen worden damals, dass halt Schumacher Weltmeister wurde, dass ihm keine Punkte abgezogen wurde, aber der Zeitgeist in der Formel 1 war damals auch irgendwo ein anderer, wenn man bedenkt, nur ein paar Jahre zuvor haben sich Ayrton Senna und Alain Prost 2 Jahre in Folge gegenseitig von der Piste gerammt und teilweise mit
purer Absicht.
Es gab und genau. Und es war okay, es gab keinerlei Strafen dann dagegen. Und dann 5 Jahre später macht es der Schumacher und auf einmal großer Aufschrei. Und diese Art von Aufarbeitung, dass Michael Schumacher dämonisiert wird, als der ist der unfairste Fahrer aller Zeiten und kann deswegen nicht in die GOAT-Diskussion eingeschlossen werden, so sagen es manche. Auf der anderen Seite sagt man aber bei Senna, hey, ist alles okay. Das geht halt dann irgendwie auch nicht. Also da geht die Wahrnehmung schon sehr weit auseinander, finde ich. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das der ganzen Geschichte so gerecht wird. Also der Schumacher, der hat schon ein paar Flecken auf seiner Weste, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber das hat auch ein Alain Prost und das hat auch ein Ayrton Senna. In welcher Menge, darüber können wir diskutieren. Aber
ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat Schumacher einfach ein paar Jahre später in Estoril nicht gerade Pluspunkte gesammelt. Ne? Also
genau, Jerez war das damals, 1997.
Achso, hey, ich dachte, das wäre Estoril gewesen, okay.
Da müssen wir nicht drüber streiten. Da hat er versucht, den Villeneuve abzuschießen. Aber bei Schumacher darf man auch nicht vergessen, das noch als kleine Ergänzung meinerseits, das hat Ross Brawn in seinem Buch schön beschrieben, finde ich. Dem war das alles gar nicht bewusst, was da passiert in den Momenten. Der hat zum Beispiel Jerez 1997 in der ersten Reaktion gesagt, der Villeneuve hat mich rausgehauen. Bis sie in der Ferrari-Box ihm gesagt haben, du, schau dir nochmal die Bilder an, vielleicht denkst du dann anders über die Szene. Und tatsächlich, er hat sich die Bilder angeschaut, ist gerade bleich geworden und hat gesagt, ernsthaft. Also das muss man vielleicht in die Betrachtung der ganzen Szenen auch noch einfließen lassen. Der Schumacher war da einfach einer, der hat irgendwie anders getickt in dem Moment.
Ja, was man vielleicht auch noch sagen sollte, ist, dass tatsächlich der Schumi und der Titel Schumi ja auch ein bisschen auf das Umfeld bei Benetton damit zusammenhängt. Denn es gab eine Menge Diskussionen eben auch um die Korrektheit der Arbeiten bei Benetton. Wir hatten Tom Walkinshaw, ein absoluter Trickser vor dem Herrn, der also jede Art von Grauzone immer ausgenutzt hat, ob im Tourenwagensport, ob dann später bei den Sportwagen mit den Silkcar Jaguars, ob dann eben bei Benetton in der Formel 1. Wir haben Flavio Briatore, der ja dann ein paar Jahre später nach dem Singapur-Skandal mit Nelson Piquet Jr. auch gesperrt wurde von der FIA für den Motorsport, für die Formel 1 über viele Jahre. Also da wurde sehr viel getrickst hinter den Kulissen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und das ist am Ende dann am Fahrer hängen geblieben, in diesem Fall am Schumi. Dass alle der großen Mehrfach-Champions, der großen Mehrfach-Weltmeister immer wieder Phasen hatten, wo sie ihre Ellenbogen sehr hart ausgefahren haben. Und Stefan hat es ja gerade gesagt, ein Ayrton Senna war beinhart, wenn es darauf ankam. Ein Alain Prost, der ja immer so ein bisschen als Professor deklariert wurde, auch der konnte wirklich massiv über die Grenzen gehen. Das ist im Grunde bei den absoluten Superstar-Fahrern, wie auch einem Lewis Hamilton, das haben wir da auch ein paar Mal gesehen, oder bei einem Max Verstappen. Insofern musst du, glaube ich, um Weltmeister zu werden, in gewisser Weise auch ein bisschen egozentriker sein und so ein bisschen deine Sichtweise auf die Dinge haben. Sonst kannst du einfach auf Dauer, auf Serie nicht so erfolgreich sein unter so einem Druck.
Also 30 Jahre ist das Ganze her. 1994 in Australien, genau. Man wird nicht jünger, aber gut. Dann schauen wir auf die Formel 1 von heute und die hat erstmal ihren Rennleiter abgelöst, De Vos.
Ja, also mich wundert es nicht so ganz. Der Zeitpunkt wundert mich sehr. Aber klar ist auch, dass wir nach Charlie Whiting, das haben wir damals auch gesagt hier bei dir im Sportradio, Motorsport Talk, dass Charlie Whiting, der ja diesen Job des Formel-1-Rennleiters von 1997 bis 2018 hatte, bis er da tatsächlich dann über 2 Jahrzehnte in Amt und Würden überraschend gestorben ist beim Grand Prix Australien. Der hat also eine Konstanz reingebracht und der war eine Autorität, auch weil er unglaublich viele Jobs hatte, unter anderem bei Bernie Ecclestone, unter anderem auch im Brabham-Team. Der ist tatsächlich ja als Hilfsmechaniker mit 16 von der Schule, hat er sich durch unglaublich viele Jahrzehnte des Motorsports und Formel 1 hochgearbeitet. Der war eine Autorität und alle, die danach kommen würden, haben es natürlich schwerer. Wir erinnern uns noch an Michael Masi, den Australier, der nach dem unrühmlichen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi dann geschasst wurde. Jetzt auch wieder genau 3 Jahre später ist der nächste geschasst worden. Und das jetzt, das muss man auch sagen, die Art und Weise, wie das Mohamed Bin Sulayem und die FIA macht, finde ich absolut nicht in Ordnung. Denn es wurde ein offizielles Kommuniqué rausgegeben von der FIA auf FIA Papier, dass er seinen Posten als Rennleiter
Nils Wittig tatsächlich mit sofortiger Wirkung räumt und zurückgetreten sei. Und Nils Wittig hat sofort auf Nachfrage gesagt, nee, ich bin nicht zurückgetreten, man hat mich kaltgestellt. Also das ist alles sind Dinge, die sind einfach am Ende der Saison vor dem Las Vegas Grand Prix absolut unnötig. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der Druck jetzt auf Bin Sulayem auch durch diesen offenen Brief der Formel-1-Fahrer, der ja Anfang der Woche auch für ordentlich Furore gesorgt hat, wo sie ja direkt den FIA-Präsidenten hart angehen, dass das möglicherweise jetzt nicht wirklich so ein bisschen ein Opfer ist, damit Bin Sulayem wieder etwas besser dasteht. Aber klar ist diese Position des Formel-1-Rennleiters, Stefan, das weißt du auch, lang genug bist du dabei, hast Bücher über die Formel 1 geschrieben. Es ist ein politisches Minenfeld und es ist ein wahnsinnig schwieriger Job.
Ja, im Prinzip kann es keiner recht machen und ich glaube, die beste Beschreibung hat damals Herbie Blash gegeben, als Charlie Whiting, sein ehemaliger Weggefährte von Brabham-Zeiten, verstorben war. Er hat halt im Prinzip gesagt, alle anderen sind nicht Charlie Whiting und das ist haften geblieben. Das war von Anfang an die Hypothek, die Michael Masi zunächst dann mitgenommen hat. Man hat gesagt, ja, ist alles prima, alles toll, was er macht, aber er kann es halt nicht so gut wie Charlie Whiting. Und so ging es auch Nils Wittig, so ging es auch Eduardo Freitas, die wurden immer an den übergroßen Fußstapfen von Charlie Whiting gemessen und das war von Anfang an eine Schlacht, die nur verloren gehen konnte, ne? Anders ging es gar nicht. Und solange du dieses Übervorbild hast, ist es halt schwierig. Und die Formel 1 ist natürlich auch eine Rennserie, die entwickelt sich äußerst dynamisch, das muss man auch sagen. Und man hat es in den vergangenen Jahren den Rennleitern auch extrem schwer gemacht. Masi, das haben wir auch hier schon öfter diskutiert, der hatte dann unter anderem mit erweitertem Schlachtfeld zu kämpfen sozusagen, weil dann auf einmal mal der Funk öffentlich gemacht wurde. Der Funk zwischen Rennleiter und Teams, was es davor einfach nicht gab, ne? Charlie Whiting, der hatte das nicht. Der hatte diese Baustellen nicht. Und ein Michael Masi hat man einfach überfordert mit den Aufgaben. Und das darf man halt echt nicht unterschätzen. Bei dem Rennleiter in der heutigen Formel 1 läuft so viel an Informationen zusammen. Noch mehr als der Zuschauer ja kriegt. Inzwischen ist man ja gewohnt, dass man Telemetrie hat. Man kann den Funkverkehr abhören. Man hat alle möglichen Daten und Fakten alles vorliegen. Die Formel 1 ist recht gläsern geworden. Aber diese ganzen Informationen muss natürlich auch der Rennleiter verarbeiten. Es müssen die Sportkommissare verarbeiten. Und die Informationsmenge ist
halt in kurzer Zeit
immer mehr geworden. Genau, in kurzer Zeit. Die Aufmerksamkeitsspanne ist geringer. Und das Bedürfnis der Zuschauer, dass Klarheit herrscht, ist auch viel, viel größer, als das noch vor einigen Jahren war. Ich glaube, Stefan hat es gerade gesagt, Social Media ist auch ein Thema. Ja, das gab es halt unter Charlie Whiting im Prinzip auch noch nicht in der Form. Später dann schon, natürlich, Facebook, Twitter und alles, das gab es, definitiv. Aber dieser öffentliche Druck, dass alles sofort im Internet landet und dass alles sofort diskutiert wird, war das jetzt eine Strafe? Ja, nein, vielleicht, noch bevor die Sportkommissare überhaupt an die Untersuchung gehen. Das ist halt tatsächlich eine andere Welt, in der wir leben. Und insofern ist, glaube ich, auch die öffentliche Erwartungshaltung eine ganz andere. Und ich persönlich sage immer, als Formel 1 Rennleiter bist du eine arme Sau, weil du kannst niemandem recht machen. Entscheidest du für A, ist B sauer. Entscheidest du für B, ist A sauer, machst du nichts, sind alle anderen sauer. Wie in Max Verstappen. Lässt man was durchgehen, nicht richtig. Lässt man es nicht durchgehen, nicht richtig. Also du bist automatisch der Verlierer als Formel 1 Rennleiter, du brauchst ein sehr dickes Fell und du musst dich damit abfinden, dass du es eh nur als Zweitbester machen kannst, weil Charlie Whiting halt die ewige Nummer 1 ist.
Ja, und umso mehr bräuchtest du eigentlich, Stefan, genau das, was du sagst, dann eigentlich die Rückendeckung des FIA-Präsidenten,
ja,
von Mohamed Bin Sulayem. Wenn der dann aber auch anfängt, in der Öffentlichkeit noch an dir rumzukritteln, dann hilft dir das überhaupt nicht. Also man muss ja auch sagen, dass tatsächlich Charlie Whiting natürlich in der Zeit auch war, als wir auch dann eine unglaubliche Kontinuität bei den anderen Entscheidungsträgern hatten, die dann eben lange Zeit in Amt und Würden waren. Und man muss auch sagen, seitdem Jean Todt das nicht mehr macht und wir da tatsächlich in der FIA-Präsidentschaft neue Leute werkeln haben, ist es mit der Ruhe eigentlich vorbei. Es gibt immer wieder eine Menge Dinge, die diskutiert werden, aber eben gerade, wie du sagst, eben auch öffentlich, nicht mehr intern diskutiert werden. Wir erinnern uns ja auch noch an das Statement von Sebastian Vettel, der vor einigen Jahren, als es diese Unterhosenvorschrift plötzlich gab, auf die da plötzlich sehr stark Wert gelegt worden ist, dann ist der plötzlich mit einer Unterhose über seinem Rennoverall durch Fahrerlager gelaufen, um dann auch eben zu protestieren. Wir erinnern uns auch an den Schmuck von Lewis Hamilton, über den es plötzlich Riesendiskussionen gab. Und da gab's, wir haben es dann so ein bisschen die Motorsportjournalisten gesagt, ja, das haben wir dann tatsächlich dann auch bald mal einen Schmuckbeauftragten bei der FIA, der sich dann nur darum kümmert. Also es werden teilweise, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Stefan, aber es werden teilweise da dann Fässer aufgemacht, die man definitiv gar nicht braucht und dann Schauplätze, Kriegsschauplätze eröffnet, die überhaupt nicht notwendig sind. Also die FIA hat so viel Aufgaben und so viele Dinge zu tun, wie zum Beispiel junge Fahrer, denen einen finanziell tragbaren Aufstieg in Richtung Formel 1 zu gewährleisten. Darum sollten sie sich verdammt nochmal kümmern, denn die Kosten schießen ja ins Uferlose. Dass dann junge Fahrer tatsächlich, die in der Formel 1 sind, auch dann ein bisschen Testzeit bekommen und nicht wie Colapinto plötzlich dann im Regen in Brasilien zum allerersten Mal im Formel 1 Auto im Regen fährt und das bei einem Grand Prix. Also das sind so alles Dinge, die gehen überhaupt nicht. Es gibt so viel Arbeit für die FIA, dass dann teilweise da Dinge mit großer Wirkung in die Öffentlichkeit gezerrt werden, nur um das dem Ego des Mohamed Bin Sulayem tatsächlich das so ein bisschen zu unterstützen. Ich finde das ziemlich ärgerlich und offenbar sehen es die Formel 1 Fahrer ja auch so mit ihrem offenen Brief, den es ja in dieser Form, Stefan, auch noch nie gegeben hat.
Ja, völlig richtig. Ich würde mich da uneingeschränkt anschließen und nur eine kleine Sache ergänzen, nämlich eine der ersten und wichtigsten und größten Änderungen, die Mohamed Bin Sulayem in seiner Amtszeit gemacht hat, war, dass der FIA-Präsident jedem siegreichen Fahrer nach dem Rennen eine Medaille umhängt. So, und da kann man sich jetzt dann denken, was er damit bezweckt. Publicity, er will bei jedem Formel-1-Rennen auf dem Podium stehen, das war ihm wichtig. Alle anderen Sachen, wie es der Stefan gerade geschildert hat, naja, die kamen dann vielleicht auf Seite 2 seiner Agenda, wenn überhaupt.
Wir haben da seit lange, also so ein ähnliches Problem. Wir haben da einen Jorge Viegas, der seit Jahren tatsächlich der FIA-Präsident ist. Und genau, Stefan, bei dem ist genau das. Der ist auch ein eitler Fatzke, der tatsächlich bei jeder Siegerehrung dabei sein muss. Und wir nennen den so ein bisschen in Insider-Sprache so ein bisschen erster Partyminister des Motorradweltverbandes. Da ist er immer gern dabei, aber sonst tägliche Arbeit ist nicht so passend.
Aber also wie wahrscheinlich ist denn, dass Bin Sulayem beim nächsten Mal wiedergewählt wird? Also
ja, das kommt ganz darauf an, ob es einen Gegenkandidaten gibt. Also erstens, ob es einen gibt und zweitens, wer wäre denn vielleicht ein Gegenkandidat? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Opposition recht groß wäre, wenn es einen zweiten Kandidaten oder eine Kandidatin gäbe. Also ich glaube, die Mehrheit der Beobachter ist sich einig, dass Mohamed Bin Sulayem vielleicht jetzt nicht unbedingt der Idealkandidat für das Amt als FIA-Präsident ist, sondern, nun ja, sagen wir es mal so, er hat vielleicht mehr zurückgetreten, als er aufgebaut hat.
Gut, dann schauen wir noch auf ein paar News, die jetzt die Tage rauskamen. Wir wissen jetzt, dass Valtteri Bottas nächstes Jahr nicht bei Sauber fahren wird. Wir wissen jetzt, wer der Ersatz ist. Das ist Stefan Gabriel Bortoletto, der im Augenblick die Formel 2 anführt.
Das ist richtig. Das ist ein Nachwuchstalent, das bisher bei McLaren unter Vertrag war. Den kauft Sauber-Audi aus diesem Vertrag dann raus. Und ja, dann ist es ein junger Mann, ein Formel-1-Rookie, der da also den Zuschlag gekriegt hat. Und das ist toll für ihn, ist eine gute Geschichte. Und wieder mal ein junger Mann, der einfach den Aufstieg schafft, der ein Cockpit kriegt, das nicht dann an einen geht, der vielleicht seine 32. Saison fährt und da irgendwo noch ein bisschen hobbymäßig Formel 1 betreibt, sondern der wird schon was machen wollen. Also da bin ich sehr davon überzeugt, dass der Bortoletto auch eine gute Wahl ist.
Und gutes Management halt hat.
Ja, gutes Management. Der Alonso ist sein Manager. Es ist aber nur so, die ganze Verpflichtung steht halt auch unter dem Stern, naja, eigentlich wollte halt Audi den Sainz haben und der Sainz hat sich für Williams entschieden. Und die ganze Fahrersuche ist jetzt auch so eine Sache dessen, naja, einen anderen hat man halt nicht gekriegt. Also ich will gar nicht dem Bortoletto das Talent absprechen, überhaupt nicht. Und ich will da auch gar nicht despektierlich sein. Es ist nur so, Audi hatte eigentlich andere Pläne und man ist da jetzt irgendwie so ein bisschen reingestolpert in die Verpflichtung. Das ist alles schön und gut. Mit Nico Hülkenberg und Bortoletto hat man sicherlich zwei patente Fahrer nächstes Jahr und für 2026 auch. Aber eben, ja, die Pläne haben eigentlich mal anders ausgesehen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Rund um Audi ist es ja auch gerade lebhaft, weil da ja diverse Gerüchte und Spekulationen die Runde machen, ob es vielleicht einen Teilverkauf gibt des Teams Richtung Katar oder vielleicht noch mehr. Und wie die Zukunft aussieht, weiß man auch nicht, wenn man die Schlagzeilen einfach hört von der Volkswagen-Gruppe. Ne? Dem Konzern ging es schon mal besser. Und ob dann wirklich ein milliardenschweres Formel-1-Projekt ab 2026 so ganz das Richtige ist in der öffentlichen Wahrnehmung, da habe ich auch mal leichte Zweifel, aber irgendwie wird man es vielleicht schon verargumentiert kriegen. Aber vor dem Hintergrund muss man, glaube ich, diese Verpflichtung von Gabriel Bortoletto sehen. Genau. Und ja, in der Öffentlichkeit, auch wenn es vielleicht viele von euch sagen, jetzt fangt nicht schon wieder mit Mick Schumacher an, für viele ist das tatsächlich ein Thema und ein Bedürfnis gewesen, dass Mick Schumacher doch bitteschön dieses Cockpit zu kriegen hat, weil deutsche Marke, deutscher Hersteller, deutscher Fahrer, das muss doch sein und der Mick ist der Überfahrer schlechthin. So wird es halt oft in den sozialen Netzwerken kommentiert und da hat Sky als Formel-1-Berichterstatter in Deutschland sehr mitgebaut an diesem Image von Mick Schumacher, das er halt leider nicht zurecht hat. Er ist ein guter Rennfahrer, definitiv, aber er hatte seine Chance und er hat jetzt keine weiteren Chancen gekriegt. Das hatte auch Gründe. Wenn er so gut gewesen wäre wie das nächste beste Ding nach geschnitten Brot, dann hätte bei Mercedes der Toto Wolff, der ihn immer ja so sehr lobt, nicht den Andrea Kimi Antonelli, den 18-Jährigen, als Lewis Hamilton Nachfolger geholt, sondern der hätte seinen Testfahrer Mick Schumacher ins Stammcockpit befördert. Das hat er nicht gemacht, das spricht Bände, genauso wie die Absagen der anderen Teams. Ist einfach so, man muss es akzeptieren, Mick Schumacher hat den Platz nicht gekriegt, alle anderen Plätze auch nicht und selbstverständlich war es das für ihn in der Formel 1. Und ja, da hilft alles Zetern und Trauern nichts, man muss der Realität halt ins Auge sehen, es gibt halt 20 Plätze und Mick Schumacher ist jetzt nicht unbedingt derjenige gewesen, der halt auf der Pole Position stand für jeden dieser Plätze, sondern er war vielleicht einer, der in diesen Top 20 einen Platz hätte kriegen können, aber halt nicht unbedingt.
Okay, aber auf der anderen Seite, manchmal kann man ja in eine Situation reinstolpern und es steht Großes dabei. Die dänische Fußballmannschaft 1992 betritt den Raum. Aber ja, ja, ansonsten, was man schon vermutet hatte.
Aber zu denen, ne?
Ja, genau, ja. Die, was man schon vermutet hatte, The Voice, was jetzt offiziell ist, Alpine wird ab 2026 Motoren von Mercedes bekommen. Kleiner Schocker.
Ja, das wussten wir schon eine
ganze Zeit. Das wussten wir, aber trotzdem bleibt es ein Schock, kleiner Schocker.
Es bleibt ein Schock, vor allem natürlich für die direkt Beteiligten, und aber auch ein Schock für Frankreich, denn Alpine, früher Renault, ist natürlich so ein bisschen das Nationalteam Frankreichs und der große Stolz gewesen. Sie haben ja auch, zum Beispiel in der Turbo-Ära, waren der erste Hersteller, der mit Turbomotoren gekommen ist. Sie haben wahnsinnig viele Entwicklungen und Zeiten wirklich mitgeprägt und haben ja lange Zeit auch über die Erdölfirma Elf unglaublich viel französische Nachwuchsfahrer in den 70er, 80er, 90er Jahren in den Grand Prix Sport gebracht. Es gab Zeiten, da hatten wir, ich glaube, ein Drittel des Starterfeldes waren Franzosen, mit René Anou, mit Jean-Pierre Jabouille, mit Patrick Tambay und. Die sind da sehr konsequent gefördert worden. Das ist jetzt alles auseinandergefallen. Und für ein Werksteam, als das sich Alpine / Renault immer noch sieht, jetzt mit Kundenmotoren zu fahren, das ist schon ziemlich armselig, finde ich. Auch im Hinblick auf den Anspruch. Es ist klar, dass natürlich die Formel 1 wahnsinnig viel Geld kostet und dass der aktuelle Automobilmarkt vor großen Herausforderungen und vor großen Problemen steht. Das ist auch kein Thema. Aber wenn ich als Hersteller tatsächlich sage, ich mache das, dann muss ich es auch wirklich machen und kann jetzt nicht so einen Weg finden hintenrum. Denn das ist dann einfach tatsächlich den Motorenwerk zu schließen, die sehr gute Motoren haben, viele Jahre bauen können. Es ist wirklich schon ein Trauerspiel und das kann man bei einem Haas-Team, das tatsächlich ein Privatteam ist, kann man das machen, kann man sagen, wir gehen zu Ferrari, das war die Idee damals von Günther Steiner, wir kaufen da Teile, wir machen das möglichst kostengünstig, das ist in Ordnung, aber als Hersteller, als Automobilkonzern, das jetzt zu machen, das ist ein Offenbarungseid, finde ich. Du auch, Stefan?
Ja, ist ein Armutszeugnis, ganz klar. Also man kann nur hoffen, dass es im Guten, im Positiven passiert, nämlich dass Alpine sagt, wir machen jetzt die Braut hübsch, dass vielleicht ein Käufer kommt und uns das Team aus den Händen nimmt irgendwann, weil wir eingesehen haben, dass es vielleicht so nichts wird. Man muss auch so ehrlich sein und sagen, Alpine doktert seit 8 Jahren in der Formel 1 rum, auch als Renault zuvor hat man irgendwie versucht, irgendwas zu erreichen, aber ohne Sinn und Verstand leider. Das zeigt einfach das, was passiert ist. Es war oft irgendwie man schaut nicht links, man schaut nicht rechts, man hat keine eigenen Ideen, man fährt halt irgendwie so ein bisschen mit und meist war es halt recht planlos. Und die Ergebnisse waren halt einfach auch grottig dafür, wie lange sie einfach dabei sind, welche Expertise dieser Konzern hat.
Und wie viel Geld investiert haben.
Ja, aber da waren auch viele Chefs involviert immer wieder, die gemeint haben, sie wissen es am allerbesten und haben dann lustige Entscheidungen getroffen, die am Ende halt dann vielleicht nicht so lustig waren. Vor allem nicht für die Mitarbeiter, wie jetzt im Motorenwerk in Viry-Châtillon. Die tun mir sehr leid, weil an denen lag es nicht. Ich glaube tatsächlich, der Fehler liegt bei Alpine/Renault im Management, vor allem im höheren Management. Und die hätten halt diejenigen machen lassen sollen, die halt Ahnung haben von der Materie. Und die hat man halt entweder verloren oder rausgeworfen. Also finde den Fehler. Und ja, dementsprechend glaube ich, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, es würde mal frischer Wind reinkommen nach Enstown, vielleicht mit neuen Besitzern. Michael Andretti hätte vielleicht Interesse, ich weiß es nicht. Aber das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, dass man da sagt, man kommt da irgendwie aus der Nummer noch gesichtswahrend raus, man kriegt noch ein paar schöne Euros für das Team. Das ist ja tatsächlich in der modernen Formel 1 wahrscheinlich so eine runde Milliarde wert. Insofern könnte man das noch irgendwie zu einer positiven Story dann drehen, aber als Hersteller bei einem anderen Hersteller einzukaufen, oh Backe. Ja, also ist schon eine Nummer.
Gut. Und ja, wir haben also die Formel 1 ist erst nächstes Wochenende wieder im Einsatz, dann in Las Vegas, diese Woche keine Formel 1, sondern MotoGP, haben wir ja schon gesagt, aber wer sich die Nächte bzw. den frühen Morgen um die Ohren schlagen will, Stefan, es geht wieder rund in Macau. Ich muss irgendwann wieder nach Macau, ich war vor 25 Jahren da, damals war es noch nicht ich möchte nicht sagen, das Las Vegas des Ostens, aber ich kann mich an eine enge Altstadt erinnern und ja, dass man da Rennen fährt, ist so eine Sache. Aber es ist ein Rennen, das viel Tradition hat und auch, wo auch schon große Namen unterwegs waren. Und wir haben mit Michael Schumacher angefangen. Wir hören mit Michael Schumacher auch wieder auf.
Ja, ich war vor 35 Jahren zum allerersten Mal da mit Bernie Bland. Ich habe damals in England gelebt und haben damals für Sportkanal tatsächlich die Rennen auch übertragen. Und das Irre ist ja, das ist eine der wenigen Veranstaltungen, dann immer Ende November, so als Saisonabschluss, bei dem nicht nur die Formel-3-Elite quasi sich gezeigt hat und da ihren offiziellen Weltmeister rausgefahren hat. Es waren lange Zeit auch wirklich fantastische Tourenwagen da. Ich weiß, das Schnitzer BMW-Team hat da Serienerfolge erzielt und die haben es ganz clever gemacht. Die haben dann tatsächlich ihren ganzen Klumpatsch aus der Tourenwagen-Szene, also aus zum Beispiel der DTM, runtergeschifft per Container. Sind dann da die Rennen gefahren, haben sehr oft gewonnen unter Charlie Lam und haben dann die Autos an reiche Asiaten verkauft, die da bei dem Rennen als VIP-Gäste dabei waren und die unbedingt selber ein bisschen rumfahren wollten mit Rennautos. Dann haben sie Ende des Jahres also ihr altes Material noch zum Sieg fahren können, haben noch ein bisschen was fürs Image getan, für sich und für BMW und haben dann noch ordentlich Kohle gemacht. Das war richtig clever. Inzwischen sind die Tourenwagen hauptsächlich durch die GT3-Autos ersetzt worden. Aber du hast recht, es ist das berühmte Stadtrennen gibt's ja jetzt zum 71. Mal. Ich war mehrere Jahre da, unter anderem mit Michael Schumacher. Im ersten Jahr hat es noch nicht ganz so gut geklappt. Im zweiten Jahr hat er gewonnen, den Macau Grand Prix 1990. Ich war damals ein Pressereferent und es war ein Gigantenduell gegen Mika Häkkinen. Und das war die Zeit, wo tatsächlich die viele der Stars, die dort gefahren sind, dann sogar den Umweg über die Formel 3000 gar nicht mehr nehmen mussten. Damals Formel 3000, heute Formel 2. Sondern wenn du in Macau gewonnen hast, warst du eigentlich in der Formel 1. Und das ist auch bei den moderneren Fahrern. Also Esteban Ocon hat da gewonnen, dann George Russell hat Macau gewonnen, Charles Leclerc. Lando Norris ist da gestartet, Max Verstappen. Also die haben alle damals den Schritt gemacht. Inzwischen die Formel 3 nicht mehr leider Teil des Macau-Wochenendes, sondern die Formula Region. Das ist also eine kleine, quasi eine Art der Formel 4 aus Asien. Es sind auch nicht mehr die großen Namen jetzt dabei. In der GT3-Klasse schon. Man kann sagen, dass der GT3-Weltcup jetzt so ein bisschen das Zepter der Formel 3 übernommen hat. Aber es ist schon eine einzigartige Veranstaltung, weil da ja auch Motorräder fahren mit Superbikes auf diesen engen Passagen und diesen Hochgeschwindigkeitsecken. Denn du hast direkt am Meer lang dann auch eine weit über eine Kilometer lange Gerade mit einem Vollgasknick drin. Also da muss man sagen, das ist schon eine wilde Veranstaltung. Und Stefan, du warst auch da. Was waren denn deine Eindrücke?
Ich war auch ein paar Mal dort mit der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, genau, das war schon ein paar Jahre her, aber es ist mega. Also die Stadt an sich haut einen natürlich um total und meine Casino-Bilanz ist selbstverständlich negativ. Ich habe nie viel eingesetzt, aber ein bisschen zumindest schon. Aber die Strecke ist der ultimative Startkurs, ja, weil der Kontrast eben so groß ist zwischen dem Vollgasanteil, wie der Stefan ihn gerade beschrieben hat, und dann geht's halt rein. Wird die Strecke einfach schmaler von 14 Meter auf 7 Meter und dann windet sie sich an dem Guya-Hügel entlang. Und es gibt eine Haarnadel, in der herrscht permanent Gelb. Man darf dort nicht überholen, weil die so eng ist. Da steht im Prinzip nur eine Leitplanke raus. Das war's. Das ist der Kurvenscheitel. Also woanders, wo halt Platz ist, ist da einfach kein Platz. Das sind total verrückte Rennen. Es kommt auch immer wieder zu Staus oder zu, ja, Massenunfällen, in Anführungszeichen. Die Geschwindigkeiten sind Gott sei Dank nicht so groß. Aber es kommt halt dazu, dass mal die Straße einfach zu ist und zwei, drei Autos querstehen. Und das ist also einfach ein Sonntag oder ein Samstag der etwas anderen Art im Motorsport. Aber tatsächlich was man sich unbedingt mal anschauen sollte. Weil Macau, das ist eine Rennstrecke, da schwitzt man schon beim Zuschauen tatsächlich. Und für mich auch eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen, weil das ist noch so ein eigenständiges Rennen, ne? Macau, viele sind irgendwo in der Rennserie integriert, aber Macau ist einer dieser Klassiker. Einer dieser zeitlosen Klassiker, kann man sagen. Andere würden sagen, er ist auch wieder überholt. Aber für mich spielt er auch in einer Region wie Monaco. Und Monaco, können wir auch gerade noch sagen, hat seinen Formel-1-Vertrag verlängert, wird unverändert mit gleichem Layout bis 2031 gefahren werden. Und ich bin ein Freund der Stadtkurse und sage, Auch wenn man manchmal nicht überholen kann, da ist die Strecke der Star. Und die Fahrer, die haben da echt was zu tun. Also Monaco und Macau, das sind für mich zwei absolut faszinierende Rennstrecken. Die gehören in den Kalender. Punkt.
Und wer das sehen will, die FIA bietet einen Livestream auf YouTube an vom Quali-Rennen der GT-Fahrzeuge und der Formula Regional. Das heißt Samstagmorgen ab 6.50 Uhr GT World Cup, 8.30 Uhr Formula Regional, die Quali-Rennen. Und Sonntag ab 5.25 Uhr der GT World Cup und 8.30 Uhr das Formula Regional Rennen kann man sich Macau geben.
Und sollte man sich geben. Also ich war auch immer gern da. Wir haben jetzt zumindest, was das GT angeht, wirklich ein paar wirklich große Namen dabei mit Mauro Engel aus der DTM, Luca Engstler, zweifacher DTM-Sieger. Ja, Edo Mortara hat da schon sehr oft gewonnen, ist ein Spezialist, egal ob Formelauto oder in Rennautos mit Dach. Wir haben Sheldon van der Linde dabei, der seinen BMW gerade im zweiten freien Training ordentlich zerdeppert hat. Augusto Farfus hat da auch schon mehrfach gewonnen, zuletzt eben auch mit dem Schnitzer BMW-Team beim letzten Rennen des unvergessenen Charlie Lam. Wir haben Raffaella Marciello, der ja schon mit einem Fuß mal fast in der Formel 1 stand als Mercedes Junior. Wir haben Daniel Giuncadea, Jules Guignon, Ralf Aaron, Laurin Heinrich, Thomas Breining, den DTM-Champion aus dem Vorjahr, den neuen WEC-Weltmeister Laurens Fantor, der mit Porsche Penske ja die Langstrecken-WM gewonnen hat. Also es sind schon wahnsinnig viele große Namen da im GT-Bereich und die werden sich da ordentlich besorgen. Davon können wir ausgehen.
Dann sind wir mal gespannt. Dann danke ich euch beiden. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Rugby in der Big Show 687.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 687 bei Sportteil 360. Wir sprechen jetzt über Rugby und das tun wir mit Simon Jung. Hallo Simon.
Hi, servus.
Ja, wir haben im Augenblick die End-of-Year Rugby Union Internationals, die hier in der Nordhalbkugel als Autumn Internationals bekannt sind. Und das heißt, die Südteams touren so ein bisschen quer durch Europa. Die Nordteams, die reisen meistens im Juni in die Südhemisphäre. Läuft da ein bisschen anders, weil die Nordteams logischerweise, also wegen der Distanzen zwischen den einzelnen Ländern im Süden, wird dann meistens eine Dreierserie in einem Land gespielt. Hier wird fröhlich durchgemischt und für vielleicht die, die sich nicht mehr daran erinnern, Simon, weil es das ja letztes Jahr nicht gab, das sind jetzt nicht Freundschaftsspiele, Marke, keine Ahnung, Deutschland, Georgien im Fußball, wo ein bisschen rumgetestet wird, das nehmen alle schon sehr, sehr ernst.
Ja, genau, also der Begriff Test-Rugby, der verleitet dazu, das zu meinen, aber Test bei den Sportarten aus dem Commonwealth, also bei Cricket und so weiter, ist es ähnlich. Mhm. Test ist wirklich das Höchste vom Höchsten. Also das geht darum, dass man seine Mannschaft, seine Nation testet gegen eine andere auf dem höchsten Level. Und das sind Spiele, die zählen auch für die World Rankings. Haben wir bei der letzten Weltmeisterschaft gesehen, dass es auch nicht so unwichtig ist, da sich gut zu platzieren in der Weltrangliste, damit man da eine leichtere Gruppe bekommt. Also es geht um was und vor allem geht es halt um die, ja, vor allem für die Nordteams zu Hause jetzt, es ist so ein bisschen Europa gegen den Rest der Welt. Wir empfangen die Teams aus der Südhemisphäre und am ersten Wochenende sah das nicht so prickelnd aus jetzt.
Nee, das kann man so sagen. Man weiß gar nicht so richtig, bei welchem Sorgenkind man anfangen soll. Vielleicht fangen wir mal bei Wales an, die inzwischen auch gegen Fiji verloren haben. Also der Umbruch bei Wales, wir wussten, das wird schmerzhaft, aber wenn wir es jetzt irgendwie grundsätzlich betrachten, also schmerzhaft ist vielleicht noch untertrieben?
Also ja, also das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, kein einziger Sieg in 2024, es waren jetzt 10 Niederlagen hintereinander, damit ist der Rekord eingestellt und wahrscheinlich wird ein neuer aufgestellt, weil ich sehe, die jetzt auch nicht gewinnen, also Australien als nächstes ist vielleicht noch leichter als die Springboks, die danach kommen. Aber trotzdem, nee, also aus walisischer Sicht, ich finde, das Spiel an für sich war gar nicht so schlecht. Wales hat auch echt gut angefangen gegen Fiji. Und wenn wir an die letzten WM-Spiele denken zwischen den beiden Teams, das waren ja auch super enge Kisten. Aber da hat Wales die Dinger noch gewonnen. Und man muss sagen, Wales hat vermutlich, also man hat das Gefühl, Wales hat einfach vergessen, wie es ist, Spiele zu gewinnen. Also die haben es verlernt zu gewinnen und sind einfach mittlerweile ein Team,
das vor allem spät in der Partie, wenn es eng hergeht, da nicht mehr wirklich dran glauben.
Aber was ist der Hoffnungsschimmer? Weil, also was ist auch der Hoffnungsschimmer für Warren Gatland? Weil der wurde ja so jetzt ein bisschen als der Heilbringer wieder zurückgeholt und es ist sehr irdisch.
Der Hoffnungsschimmer für mich, mit Thomas Williams und Gareth Anscombe haben sie zwei Spielmacher, die zurzeit auch richtig gut spielen in der englischen Liga bei Gloucester, die jetzt auch das Spiel da sich gut gemacht haben. Da kannst du drauf aufbauen, wenn du dann schaust, Hintermannschaft ist noch zu unerfahren, aber im Sturm haben sie eigentlich wirklich richtig Tiefe mittlerweile und da können sie auch gut wechseln. Ich habe den 6-2-Split auf der Bank nicht ganz verstanden und es ging ja dann auch in die Hose ein bisschen, also 6 Stürmer und nur 3 Hintermannschaftsspieler auf der Bank. Und als sich dann Mason Grady früh in der Partie verletzt hat, mussten sie dann Costello auf Außen bringen. Gab da wohl auch ein bisschen Misskommunikation, hat nicht so viel Sinn gemacht und der sah da auch nicht gut aus. Und solche Sachen, das darf halt nicht passieren. Und aber es zeigt auch in der Hintermannschaft, da gibt's Probleme. Also Wales hat halt sehr viele Spieler verloren. Bei der letzten Lions Tour 21 nach Südafrika waren 12 Verlierer dabei. Davon ist nur noch ein einziger mit Adam Beard in der jetzigen Mannschaft. Und da merkt man einfach, was für klasse Spieler die verloren haben. Das dauert seine Zeit. Ich glaube, bei Wales, wir müssen einfach warten und dann werden sie irgendwann wieder anfangen, Spiele zu gewinnen, da bin ich mir sicher.
Aber ja, warum liegt die Gurken ganz sauer, ne?
Ja.
Gut. Man muss dazu sagen, Fidschi hatte die Woche davor gegen Schottland gespielt und in Schottland 57-17 verloren. Die Bandbreite der Ergebnisse ist interessant. Die Schotten, die hatten jetzt die Südafrikaner zu Gast.
Es war eine ganz andere Fidschi-Mannschaft. An dem ersten Wochenende hatte die ganzen Stars aus Europa nicht. Das war nämlich noch kein offizielles, sondern nicht offiziell in diesem Test-Window. Bedeutet Randra, Tuisover, so etc. Die ganzen Spieler, die waren nicht dabei. Also es war eine komplett andere Mannschaft, die da gespielt haben.
Okay, auf jeden Fall, die Schotten waren dann stets bemüht gegen Südafrika, aber 4 Versuche Südafrika, keiner Schottland, Südafrika, der Weltmeister, gewinnt 32-15 in Schottland. Grund zur Sorge oder nicht?
Nee, gar nicht. Schottland war komplett auf Augenhöhe, bis der Bombsquad kam. Und also die erste Hälfte waren sie eigentlich sogar besser. Sie haben einen Versuch zurückgepfiffen bekommen, wegen einem Knock-on 3 Phasen davor. Alles okay. Dann die rote Karte gegen Scott Cummings finde ich nicht so, also finde ich nicht, dass man die geben muss. Die rote Karte da an der Stelle wegen einer Croc-Roll. Aber müssen wir nicht ausführlich drüber reden, nur halt im Endeffekt eine rote Karte für Schottland, eine 20 Minuten rote Karte wohlgemerkt. Dann zusätzlich noch Versuche zurückgepfiffen bekommen und gleichzeitig hinten den einen oder anderen eingefahren. Da musst du erstmal so ein Spiel dann weiterhin aufstehen und weitermachen. Das haben die Schotten. Und sie hatten wirklich bis noch Mitte, zweite Hälfte waren sie auf einen Zähler dran. Und dann, wenn natürlich von der Bank ein Ziel, Peter Steffi Toy, Jasper Wiese, Malcolm Marx etc. kommt, das ist halt, ja, da musst du mit rechnen gegen Südafrika, dass der Baumscott kommt. Aber wenn du kannst dich eigentlich nicht wirklich darauf vorbereiten, weil das ist zu viel Klasse, die sie von der Bank bringen können.
Ist das irgendwann besteht? Also was ist denn das Mittel gegen diesen Bombsquad? Oder ist das einfach was das Weltrugby jetzt quasi die nächsten X Jahre ertragen muss und irgendwie hoffen muss, dass sie vorher schon genug Punkte haben, bevor dann halt das passiert?
Also noch hat niemand das Mittel gefunden, weil wenn sie wirklich volles Rohr spielen, dann gewinnen die Springboks jedes Spiel und vor allem in der zweiten Hälfte. Im Endeffekt, du musst schauen, dass du auch tiefer aufpasst. Das Problem ist, Südafrika ist da gibt es so viele Spieler, die haben ja gerade sich selbst das Ziel gemacht, nicht nur die beste Mannschaft der Welt zu sein, sondern auch die zweitbeste Mannschaft der Welt zu haben. Und die sind auf einem guten Weg dahin, wenn du dir anschaust, wenn die zweite Innenpaarung Esterhuizen und Lucanio Arm ist, das ist nicht weit weg von dem Besten der Welt. Und da haben sie halt Damien Dialende und Jesse Creel vorne noch. In der dritten Reihe haben sie wahrscheinlich 10 Spieler, die in jeder anderen Mannschaft der Welt spielen würden von Anfang an. Erste Reihe sowieso, zweite Reihe auch. Also im Sturm sind die halt bockstark. Und in der Hintermannschaft bauen sie sich auch die Tiefe auf. Ich weiß nicht, wie man gegen die Springboks derzeit ankommen soll.
Die Frage wäre natürlich, wie kommen sie auf die Tiefe? Kann man sich da was abschauen? Aber ja, du hast es eben angesprochen, 20 Minuten rote Karte. Das wird jetzt hier in diesen Autumn Internationals getestet. Also ist übernommen vom Super Rugby. Es gibt jetzt also die gelbe Karte, die 10 Minuten Ausschluss bedeutet, eine zweite gelbe Karte führt zu einer roten Karte. Es gibt jetzt die 20 Minuten rote Karte. Es gibt aber auch weiterhin die rote Karte, wo der Ausschluss dann bleibt. Also 20 Minuten rote Karte bedeutet, nach 20 Minuten darf der Spieler wieder ersetzt werden. Und man darf wieder quasi auffüllen. Wenn es ein ganz brutales Foul ist, gibt es aber weiterhin die Möglichkeit der permanenten roten Karte. Was hältst du davon?
Es ist sehr kompliziert. Man kann es ein bisschen vereinfachen, wenn man sagt, die normalen Karte-Regelung bleibt einfach so, wie es war, wie du gesagt hast. Zwei gelbe, eine rote. Es gibt auch eine direkte rote Karte. Die 20-Minuten-rote Karte ist nur für diese Entscheidungen, die im Bunker getroffen werden. Und das sind ja in der Regel Tackles, die ein bisschen schief gegangen sind. Keine böse Absicht dabei, kein grobes Foul. Dafür gibt es immer noch direkt eine rote Karte und du bist das ganze Spiel raus. Aber wenn es
Also das ist quasi Gelb, das auf Rot erhöht wird, das ist das 20-Minuten-Ding. Also Gelb, genau. Was nach Review auf Rot erhöht wird, ist 20 Minuten.
So nämlich, genau. Weil es meistens da ja nur um ein paar Zentimeter geht, die man zu hoch ist, etc.
Heißt also, genau, und wenn aber das hat keinen Einfluss, also genau, wenn es ein bösartiges Foul ist, das der TMO entscheidet, kann es immer noch direkt Rot geben. Wie gesagt, wird jetzt getestet und dann wird man sehen, ob sich das in den internationalen World Rugby Regeln durchsetzt oder nicht. Dann England hat auch gespielt. England hat 22-24 gegen Neuseeland verloren. Das war ein später Versuch der Neuseeländer, was aller Ehren wert ist. Woche drauf, man verliert zum ersten Mal seit 2012 zu Hause gegen Australien. Die Australier, die wir ja seit der WM so ein bisschen in der Krise wählen, 37-42. Jetzt kommt die Frage auf in der englischen Presse, kann England einfach nicht finishen?
Nein, das Spiel drücken gegen Australien 2015, das England auch verloren hat. Aber
das war eine WM. Ja, wir reden von Test. Das war
aber der WM. Ja, aber so bei England, finde ich, kann man genauso, vielleicht sogar noch krasser das sagen, was ich vorhin bei Wales gesagt habe, sie haben verlernt, wie es ist, Spiele zu gewinnen. Sie bringen sich in die richtigen Positionen, jetzt dreimal hintereinander gegen Neuseeland, sowohl im Juni dort, als auch jetzt bei dem Spiel hier. Und sie schaffen es hinten raus, auch wenn sie in Führung liegen, nicht die Spiele zu gewinnen. Und das gegen Australien ist noch das eine Spiel, was ich als England-Sympathisant irgendwie akzeptieren kann, weil wir brauchen ein starkes Australien. Und das ist für mich auch die Story dabei. Zwei Mannschaften haben richtig gut gespielt und ich finde es mega zu sehen, dass Australien es schafft, über 80 Minuten und darüber hinaus in so einer Partie dabei zu bleiben und das sich auf die Art und Weise zu erkämpfen, wie sie es getan haben. Dieser letzte Versuch, wie schön der rausgespielt war. Ich kenne keine andere Mannschaft der Welt aktuell, die wirklich bei diesem Stand zu dieser Spielminute diesen Spielzug raushaut. Also das war wirklich schön zu sehen von Australien. War ein Spiel auf Augenhöhe von beiden Mannschaften. England muss das Problem ist, die Verteidigung funktioniert. Da haben sie Felix Jones verloren als Coach. Joel Abt ist jetzt reingekommen, hatte nicht viel Zeit mit der Mannschaft und du merkst, diese Blitzverteidigung, da sind überall Lücken und es kostet echt Körner, immer sofort zu sprinten. Und da sind die Engländer anfällig in der Verteidigung. Müssen sie mehr dran arbeiten? Das ist halt das Problem. Wenn sie weiterhin nur in der Verteidigung arbeiten, wird das Angriffsspiel auch nicht unbedingt ansehnlicher. Und da ohne Marcus Smith, der mit individuellen Aktionen sich die Versuche rausspielt und auch für seine Mannschaft, ohne den geht gerade gar nichts aus dem Spielsystem heraus, spielt sich England keine guten Dinge raus.
Jetzt kommen die Springboks. Da kann man eigentlich nichts verlieren.
Doch, du kannst richtig hoch verlieren.
Ja gut, aber wenn es passiert, dann haben wir, sagen wir es mal so, England geht nicht als Favorit rein. Also wenn es passiert, dann zucken wir auf den Schultern und also angesichts der Bilanz von England in diesem Jahr denken so, okay, gut, passiert. Oder, ja.
Also wenn du eine Steigerungskurve bei England sehen willst, und ich beschäftige mich viel auch mit der englischen Rugby-Presse, und da hieß es vor der Automation Series, hieß es von den 4 Spielen eigentlich, 4 Siege wären mega, 3 Siege wären eigentlich zu erwarten, 2 Siege das Minimum und jetzt haben sie schon 2 verloren. Ja, das ist Südafrika. Also das Problem ist, dass Südafrika gegen Schottland nicht so gut aussah und auch von den eigenen Fans kritisiert wurde. Deshalb werden die Springboks noch mal stärker sein. Die wollen jetzt wirklich was beweisen. Hätte Südafrika Schottland leicht geschlagen und England nach dieser Niederlage, könnte ich mir vorstellen können, dass die Engländer was raushauen. Die werden auf jeden Fall besser sein. Die werden aggressiver sein als zuletzt gegen Australien. Das haben wir auch bei der WM gesehen. England wurde die ganze Zeit dafür kritisiert, wie schlecht sie spielen. Und dann haben sie ausgerechnet gegen Südafrika das beste Spiel im Halbfinale rausgeholt. Das heißt, England wird besser sein, aber ich glaube, die Springboks sind einfach wirklich ein paar Levels drüber.
Danach kommt Japan und wenn wir schon mal vorausblicken auf die Six Nations, England fängt in Irland an und hat dann Heimspiel gegen Frankreich. Also ja, das Problem ist halt, the trend could not be your friend, wirklich. Ja, also auch die Wahrnehmung dann könnte schwierig werden. Ja? Auch wenn es alles Top-Mannschaften sind, klar.
Ja, trotzdem. Es muss der englische Anspruch sein, diese Spiele zu gewinnen.
Also glaubst du, dass dann irgendwann der Coach wackelt, oder?
Es geht in England schnell. Also kann schon sein. Allerdings war das so eine teure Geschichte für die AFU. Ich weiß nicht, ob sie es leisten können, da nochmal einen neuen Topcoach zu holen, Steve Borthwick zu entlassen, weiterhin zu bezahlen. Und der hat ja einen längeren Vertrag. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass es nur am Coach liegt. Das sind die Spieler, die müssen mehr Zeit zusammen bekommen. Da ist auch ein Generationswechsel gerade am Laufen. Du hast jetzt die Winnipolas verloren, du hast Farrell verloren, Sri Lange verloren. Das sind wirklich die Namen, die als erstes immer auf dem Teamsheet standen die letzten 10 Jahre. Vielleicht sollten sie an der Regel ein bisschen feilen, dass man Spieler aus dem Ausland einsetzen darf. Und Jack Willis, der bei Toulouse letztes Jahr das Double geholt hat, der ist einer der besten Flanker der Welt. Den könnten sie gut gebrauchen. Ich glaube, auch Owen Farrell mit seiner Erfahrung würde ihnen gerade nicht schaden.
Also muss sich England vielleicht ein bisschen bewegen und dann hoffen. Am Wochenende also England, Südafrika und am Samstag um 21 Uhr Frankreich, Neuseeland.
Ein Banger. Also ich fand es schon stark jetzt, also, und das war in Anführungszeichen nur Japan, wie das Latte Frost sich wieder verkauft hat. Endlich wieder Frankreich zu Hause und dann sich ein bisschen von den Schotten abgeschaut, das Ende der Hymne a cappella gemacht. Aber die Show, wirklich, Paris hat einfach gezeigt, die Franzosen können es am besten, da wirklich ein richtiges Spektakel draus zu machen. Und das wird jetzt natürlich gegen die All Blacks nochmal krasser. Das Spiel, das Eröffnungsspiel der WM letztes Jahr, da eine Rechnung offen aus Sicht der All Blacks und aber auch die Franzosen, die nach der WM ein bisschen eingebrochen sind bei den Six Nations letztes Jahr. Jetzt ist Dufort zurück. Jetzt ist dieses eine Jahr abgeschüttelt. Jetzt geht's wieder drauf, drum nach vorne zu schauen. Und ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel.
Das war auch das erste Spiel im Stade de France seit dem ominösen Viertelfinale gegen Südafrika, weil danach war es ja wegen Umbauten für die Olympischen Spiele gesperrt. Deshalb musste ja Frankreich, Six Nations in Marseille, Lille und Lyon spielen. Das heißt, das war jetzt die Rückkehr und die wurde dann ausgiebig gefeiert und jetzt kommt der Kracher. Ja? Wir sind alle gespannt. Und
Neuseeland natürlich auch richtig stark. Also das hätte ich vermutlich davor nicht gedacht, dass sie die ersten beiden Spiele in England und in Irland, dass sie da 2 von 2 holen. Die haben eine riesige Liste von Verletzten, aber trotzdem schaffen sie es, immer wieder da Spieler auszugraben, wie Setiti zum Beispiel oder auch Roygaard, der jetzt reinkam. Spieler, die wirklich nochmal Klasse mitbringen. Aber das wird, glaube ich, auch ein richtig geiles Spiel.
Also, das ist die 2 Kracher am Samstag, Sonntag dann noch Wales gegen Australien unter anderem. Und bevor es die Woche drauf dann weitergeht mit Frankreich, Argentinien, Wales gegen Südafrika, Italien gegen Neuseeland, oje oje, und Schottland gegen Australien. Die Italiener, ja, das ist immer noch eine schwierige Geschichte. Die wurden jetzt von Argentinien auseinandergenommen.
Und wirklich in Bestbesetzung Italien. Und das haben wir uns davor angeschaut und dachte wirklich, okay, krass, also Argentinien ist schon Favorit, einfach auch aufgrund der Form, die sie aus dem Rugby Championship mitbringen. Aber Italien muss sich da nicht verstecken, hätte ich gedacht. Aber das war wirklich wie bei der WM. Aus italienischer Sicht, es ist halt schwierig, vor allem beim Test Rugby, wenn du vorne die Punkte nicht machst und aber so leicht Punkte zulässt und das generelle Spiel war auf Augenhöhe, die einzelnen Aktionen, aber die entscheidenden Dinger in der Red Zone vorne hat halt Italien die Punkte nicht gemacht und Argentinien zu leicht punkten können. Und deswegen war es dann so deutlich am Ende.
Deutschland testet übrigens auch im Augenblick am Wochenende, wenn ich es richtig gesehen habe, in Dubai. Ja?
Genau, gegen VAE. Das ist ein ganz netter Deal. Die haben angeboten, ey, ihr müsst nur die Flüge zahlen, alles vor Ort übernehmen wir. Da sagt Deutschland natürlich nicht nein. Die haben auch vor 2 Wochen schon getestet gegen die British Armed Forces in Gloucester, auch da gewonnen. Also aus deutscher Sicht, die Vorbereitung auf die Rugby Europe Championship läuft.
Okay, gut. Dann werden wir das anschauen. Also für das Ganze läuft bei RAN, habe ich gesehen, die Autumn Internationals, richtig?
Genau, die Autumn Internationals, die laufen komplett bei RAN, alle Spiele. Jetzt am Freitag um 21 Uhr geht's weiter mit Irland gegen Argentinien.
Ja.
Und dann das ganze Wochenende durch bis zum Schluss.
Es gibt keine Entschuldigung, an diesem Wochenende kein Rugby zu schauen. Wie gesagt, Irland, Argentinien, England, Südafrika, Frankreich, Neuseeland, alles Must-See-TV. Dann, Simon, wirst du da am Start sein?
Ja, ich mache am Freitag das erste. Ursprünglich war geplant, dass ich auch das erste am Samstag mache. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Spiel. Schottland gegen Portugal. Portugiesen bekommen bei diesen Autumn Nations Series auch ein Match gegen eine Tier-1-Nation.
Und wir erinnern uns an Portugal bei der WM, ja?
Genau, ja. Und ich kann es aber nicht machen, weil ich selbst ein Spiel habe auswärts in Heidelberg, wofür ich mir dann doch den Tag freigenommen habe. Aber ja, Freitag mache ich ein Spiel und dann die Woche drauf wieder.
Dann wünschen wir dabei viel Spaß. Danke Simon und danke liebe Zuhörer. Hier geht's jetzt nämlich wieder weiter mit dem Producer in der Big Show 687 nach einer kurzen Pause.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Ja, danke Nicola. Banner work as always. Weiter geht's in der Big Show 687 wieder zurück in Turin, aber mit den Augen, wenn man hier reinfliegt. Und ja, meine Ökobilanz ist scheiße. Ich bin wirklich hergeflogen, weil mit dem Auto war es mir zu lang und Zugverbindung zu ungünstig von den Zeiten her. Man fliegt über die Berge drüber. 2006 Turin, Benny Reich, Riesenslalom und Slalom, Goldmedaille. Wer erinnert sich nicht in Österreich? Lukas Zara erinnert sich ganz bestimmt nicht, weil 2006 war er noch nicht geboren. Servus, Lukas.
14 Jahre alt war ich da, aber ja, fast. Servus.
Herrschaften, und aus der deutschen Perspektive frage ich mich, woran, Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung, erinnert man sich in Deutschland, wenn man an Ski Alpin und die Olympischen Winterspiele 2006 denkt?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr lange her, und wenn ich mich jetzt recht erinnere, könnte es...
Gab's bei den Frauen was? Gab's bei den Frauen irgendwas?
Ich war das noch irgendwie zu Zeiten von Martina Ertl und Hilde Gerg, oder? Also, aber ich glaube, dass es eher finstere Zeiten waren für den deutschen Skisport. Oder täusche ich mich? Da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht so gut vorbereitet, muss ich
sagen. Ja, das ist auch eine ganz schwierige, blöde Einstiegsfrage gewesen. Ich lasse sie trotzdem stehen. Bevor wir zum aktuellen Geschehen kommen, Folgendes. Meine Freude an und meine Begeisterung für Michaela Schifflin ist ja weithin bekannt. Meine Therapeutin spricht schon davon, dass es ein kleines bisschen beängstigend ist. Außer sie musiziert bei Instagram, dann mindert sich diese Begeisterung wieder ein bisschen. Und wenn man aber hier durch Turin geht, da kommt man einem sehr, sehr netten Robe di Capa Store vorbei. So, und Robe di Capa rüstet nicht nur das italienische Ski-Alpin-Team aus, sondern eben auch das US-amerikanische, zumindest wenn es um Anoraks und um Skihosen geht. Und jetzt, Lukas, stehe ich heute vor diesem Geschäft und sehe dort, es ist natürlich nicht der Original-Anorak des US-amerikanischen Skiteams, aber es ist der Anorak des US-amerikanischen Skiteams mit diesen ganzen Sponsoren, die keiner braucht. Und ich habe mir echt überlegt, soll ich zuschlagen, einfach nur, weil ich sehr begeistert bin von Michaela Schifflin und natürlich von River Radamus, machen wir uns da überhaupt nichts vor. Aber 460 Euro, Lukas, 460 Euro, was rätst du mir als mein Finanzberater?
Na, jetzt muss ich als Österreicher sagen, ist ja ganz normaler Preis für eine ordentliche Skijacke, oder?
Ja, wahrscheinlich ja. Schon.
Und der Vorteil ist, dann steht Stiefel auch noch drauf, oder? Stiefel, dieser Hauptsponsor.
Richtig,
ist noch,
richtig.
Ja. Ja, ja. Also ich war ja gerade schockiert, dass es nicht noch immer Spider ist. Das habe ich noch im Kopf mit Bodhi Miller, wo sie dann so eben das Spinnennetz Design gehabt haben am Rennanzug. Ja. Aber das ist schon ein bisschen her, glaube ich. Ja,
ja. Also ich habe nicht zugeschlagen, aber es ist morgen Black Friday. Ich schaue mal, ob es dann deutlich billiger wird. Naja, so. Jetzt brauche ich die Außenperspektive von Corbinian Eisenberger. Ich hau mal einen raus und sag einfach, dass, und ich glaube, Felix Neureuth hat es im TV auch nach dem ersten Rennen oder beim ersten Rennen in Sölden thematisiert. Ich sag einfach mal so, dass sich Marcel Hirscher, Corbinian, keinen Gefallen damit tut, dass er mit seiner eigenen Skimarke fährt und dass er viel besser dran wäre, wenn er genauso wie es Lukas Braten macht, mit jener Marke fahren würde, mit der er alle seine Siege erreicht hat, nämlich mit Atomic. What say you, Corbinian?
Ja, ich finde, die These ist schon, finde ich, steil, wenn man den Marcel Hirscher gesehen hat in Sölden. Ich meine, der hat es immerhin schon mal geschafft, unter die Top, ich glaube sogar 25 zu fahren, und das nach all der Zeit ist für mich schon ein Hinweis, dass sein Material, also sein eigenes Material, das er ja selbst mitentwickelt hat, gar nicht so schlecht ist. Und ich glaube, es wird jetzt sehr spannend zu sehen sein, wie er in Levi dann im Slalom unterwegs ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm der Hang in Levi, dieser Levi Black heißt er, dass ihm dieser Hang ein bisschen besser liegt als der in Sölden. Der ist ein bisschen weniger schwierig, oben ist relativ flach. Klar, der Übergang in den Steilhang ist ein bisschen schneidig, aber ansonsten würde ich tatsächlich mit der Analyse seines Materials noch ein bisschen abwarten, also mindestens Levi.
Lukas, was sagst du zu meiner These? Ich kann doch nicht alleine stehen. Diese ganze Geschichte mit den Skischuhen, die eben nicht passen, und die Skier. Ich meine, Christoffersen ist Zweiter geworden mit diesen Skiern, muss man auch sagen.
Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es auch da das ausmacht. Das ist dieser Reiz, ist den der Hirscher antreibt, ja, dass du das Ganze nochmal in kleinerer Dimension wiederholst, diese Erfolge mit einem eigens konstruierten Ski, eigens entwickelten Ski. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, es wäre ihm bisschen zu langweilig, wenn es da so läuft wie damals, mit den ganzen Ressourcen, die er über Atomic damals hatte. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung, ich kann nicht reinschauen in den Kopf von Marcel Hirscher. Würd's gern hin und wieder kurz, aber auch nur kurz. Und ja, aber vielleicht ist es wirklich was er sagt ja zumindest, ja, würde ich ja auch als PR-Sicht. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen einen Reiz auch ausmacht. Ja.
Okay, dann habe ich vor der Saison gehört, Corbinian, dass es im Slalom schwieriger sein wird, gute Ergebnisse zu erfahren für Hirscher, weil dort ja die Anzahl der Sieganwärter größer ist. Einer der Sieganwärter, und ich darf sagen, ich habe erstmals bei der Wahl zum Deutschen Sportler des Jahres mitgemacht, und Linus Strasser habe ich zwar nicht auf Platz 1 gesetzt, aber er bekommt Punkte von mir. Was hört man von Linus, Corbinian? Wir wissen, du hast mit ihm ja letztes Jahr auch mal kurz trainiert.
Ja, richtig. Wobei trainiert hat er, und ich habe hab versucht, ihm irgendwie nachzukommen. Ich habe mit Linus mich vor einigen Wochen, also kurz vor Sölden, länger unterhalten können. Und ich verfasse tatsächlich gerade einen Text über ihn, der morgen in der Zeitung ist bei uns. Und also mein Eindruck von ihm war tatsächlich sehr positiv. Der Linus wirkt manchmal vielleicht, wenn man ihn jetzt nicht kennt, erstmal so ein bisschen spröde, aber da bei diesem Treffen war er irgendwie total gelöst und entspannt und locker, aber wirkte auch sehr fokussiert und hat gemeint, so, mei, klar, wird da jetzt, ist er natürlich die große Hoffnung irgendwie im deutschen Skiverband aus deutscher Sicht. Da gibt's ja außer Lena Dürr im Moment eigentlich sonst niemanden. Das heißt, der Fokus konzentriert sich schon sehr auf ihn, aber er sagt, ihm ist es zwar bewusst, aber es macht ihm eigentlich überhaupt nichts aus. Also es interessiert ihn eigentlich auch gar nicht so, er konzentriert sich auf sich selber, und er wirkt sehr konzentriert. Und er hat ja dann auch in Sölden zum ersten Mal seit langer Zeit sogar im Riesenslalom gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und also ich bin wirklich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht nur von dir Punkte kriegt, Jens, sondern dass er sich auch selber einige einfährt in dieser Saison.
Jetzt hat er den Schweinsberg endlich bezwungen. Also mir hat er im Riesentorlauf auch sehr gut gefallen in Sölden. Und eigentlich der große Konkurrent im letzten Jahr, ich glaube, die beiden verstehen sich auch ganz ordentlich, war der Manu Feller, Lukas, der den Slalom-Weltcup gewonnen hat, der, bis er dann wie jedes Jahr rausgeflogen ist in Sölden, eigentlich auch ganz gut gefahren ist. Was hört man von Manu? Ist der Rücken immer noch das Problem? Was darf man sich von ihm erwarten? Weil wenn das Streckenprofil angesprochen wird in Levi, je flacher, umso besser für Manu, würde ich einmal sagen.
Ich glaube, der hat schon auch ganz gern, wenn's steil dahin geht. Das hat man in Gurgel gesehen letztes Jahr bei diesem ersten Rennen. Er hat in dem Podcast She Happens, wo glaube ich der Vinzenz Geiger, gell? Der Kombinierer, der hostet den ja, und da war der Manuel Feller zu Gast und hat da auch ausführlicher über seinen Rücken gesprochen, und das war schon bemerkenswert. Also ja, der hat in seinem Alltag auch ständig Probleme, vor allem in einem Winter, während der Saison hat der ständig Probleme mit dem Rücken und sagt halt, ja, das wäre auch alles kein Problem, der Rücken, dem wird schon gut gehen, wenn er nicht jede Woche quasi genau das machen wird, was im Rücken...
Was er nicht machen soll.
Ja, genau, ja. Was im Rücken wehtut. Ich habe da auch mal mit Rasmus Windingstad geredet. Das ist jetzt nicht der berühmteste Skifahrer im Weltcup, aber der hat doch recht harte Rückenprobleme gehabt. Hat sogar überlegt, ob er aufhören muss. Deswegen hat das irgendwie doch noch in den Griff gekriegt. Und der hat mir halt erzählt, dass es ist halt, wenn du im Fitnesscenter stehst und da schön deine Kniebeugen mit gescheitem Gewicht noch am Rücken machst, dann ist alles, dann haltet das der Rücken schön aus, weil du ihn schön grad hältst und so weiter. Und wenn du Ski fährst, ist der Rücken alles andere als grad. Verdreht sich der in jegliche Richtung und du musst diese Gewichte aber trotzdem stemmen können. Und deswegen kann das eigentlich gar nicht gut gehen, dass du ja Ski-Weltcup betreibst und den Rücken heil lässt über all die Jahre. Also der Windingstad hat mir zum Beispiel gesagt, ja, also das ist eigentlich gar nicht möglich, dass man da nicht Rückenprobleme kriegt irgendwann über seine Karriere. Das ist schon eine Knochenmühle, dieser Skisport, aber ja, damit weiß jeder umzugehen. Ich denke mir nur und hoffe und wünsche den Beteiligten, dass das dann nach der Karriere wirklich abheilen kann und dass man dann keine Probleme hat. Ja.
Darf ich da noch kurz einhaken, weil das, glaube ich, ganz gut dazu passt. Der Feller ist ja genauso alt wie der Strasser, die sind ja beide 32. Und als der Felix Neureuther seinerzeit 32 war, da ist der mehr oder weniger beim Müller-Wohlfahrt in dessen Orthopädie-Praxis ein- und ausgegangen. Und Linus hat so eine Anekdote erzählt, wie da war er damals 23, das ist 9 Jahre her, und Neureuther damals 32 eben den Neureuther da abgeholt hat bei Müller Wohlfahrt, um gemeinsam Mittagessen zu gehen und irgendwie wieder Spritze im Rücken oder so. Also der Neureuther hatte damit auch zu kämpfen, und bei Linus Strasser, und deswegen auch deswegen komme ich quasi zu der Prognose, dass der in dieser Saison stark ist, weil der hat halt bis heute eigentlich nicht so wirklich Probleme. Also er sagt zwar mal hier das Knie, mal da der Rücken, aber er scheint offenbar, oder er sagt von sich, dass er gesegnet ist mit einer guten Genetik und da ein bisschen Glück hat. Und er hatte halt auch noch nicht so diese ganz krassen Verletzungen. Und trotz der wirklich starken Konkurrenz, auch ich würde da wirklich auch Hirscher dazu zählen, natürlich auch Braten, sehe ich den Strasser da wirklich schon in dieser WM-Saison vorne.
Ich finde das jetzt irgendwie lässig, so als Nebenaspekt, weil ich wusste nie, diese Mentorrolle vom Felix für den Linus, gibt's die wirklich? Würde man sich das als Skifan nur wünschen? Aber offenbar, ich meine, wenn die sich in München gemeinsam zum Mittagessen treffen, das müssen sie ja nicht, Corbinian, also offenbar die beiden, die können schon echt gut miteinander, hoffe ich zumindest. Wie ist da das Verhältnis?
Ja, also das hat der Linus Strasser auch immer wieder betont, dass sein Verhältnis zum Felix Neureuther sehr gut war und ist. Und trotzdem ist es natürlich so, dass dieser Schatten von Felix Neureuther nach wie vor dieser Schatten ist ja in keinster Weise negativ. Ich meine, der Felix Neureuther hat ja über den Skisport hinaus gestrahlt und strahlt bis heute und war für den deutschen Skisport natürlich extrem wichtig. Aber natürlich für jemanden wie den Linus Strasser, der ja selbst wirklich ein brillanter Skifahrer ist, ist es natürlich auch nicht immer so einfach sicherlich gewesen, dass er immer mit dem Felix Neureuther verglichen wurde, weil dessen Erfolge quasi zu überstrahlen und auch dessen ganzes Wirken dem nachzueifern, ist natürlich schwierig oder fast nicht möglich, weil der Linus halt einfach auch ein bisschen ein anderer Typ ist, etwas mehr in sich gekehrt ist als der Felix Neureuther. Und dass er sich immer wieder diesen Vergleich stellen muss, ist für ihn
sicherlich nicht einfach, wobei das ja eher was ist, was von außen herangetragen ist und weder von ihm noch vom Felix Neureuther je forciert wurde.
Ja. Also gut, wer nicht in Deutschland lebt, so wie du, Lukas, man kann sich nicht, also man muss es selbst sehen, weil man sich es nicht vorstellen kann. Felix ist omnipräsent als Werbeträger. Also in München sowieso, aber wahrscheinlich auch nördlich von München, man kommt Felix Neureuther nicht aus, was eh okay ist, weil er ist ein super Kerl. Sehr unterhaltsam, alles gut. So, jetzt ist der Name Lukas Braten gefallen. Herausragende Vorstellung im Riesenslalom. Im Slalom war er ja noch um ein Eizerl besser, aber das Gleiche gilt ja auch für Alexander Steen Olsen, der jetzt seinen ersten Riesenslalom gewonnen hat. Aber im Slalom ja eigentlich auch noch ein Eizerl besser ist, Lukas. Diese Norweger, diese Lümmel, die scheinen... sind das die, also Nationen Cup habe ich Norwegen sogar noch vor der Schweiz in diesem Jahr, aber kann man im Slalom mit dem Steen Olsen, vielleicht Christoffersen, über wirklich diesen und Linus meinetwegen wirklich Favoriten ausmachen, oder sind das 10, 15 Leute, die jetzt sogar ein Lewe gewinnen können?
Ja, das denke ich schon, weil wir haben gesehen in den letzten 2, 3 Jahren schon, dass im Slalom wirklich jeder volles Risiko geht. Wobei, Manuel Feller hat es irgendwie mit 90% Risiko geschafft, aber der ist vielleicht der Spezialfall. Aber da drückt jeder Vollgas an und wenn es aufgeht, dann landet sogar ein Christopher Jakobsen, wie letztes Jahr der Schwede, am Podest. Einmal hat er es geschafft. Ja. Sonst wird der eh ständig Sektorbestzeiten
fliegt immer fahren. Raus. Ja, fliegt immer
ja,
raus.
Ja. Ja. Clément Noël grundsätzlich auch vielleicht sogar der Schnellste. Er muss sein Team bringen. Ich glaube, da gehen so viele Risiken. Du hast eben bis zu 70 Tore herum. Da kann es halt mal schief gehen. Du musst die alle gut treffen. Deswegen, ja, es ist wirklich so, dass da der Favoritenkreis sehr, sehr groß ist. Und wir werden sehen, in Levi, da dürft's in diesem Jahr ein bisschen wärmer sein als in den vergangenen Jahren, weil sonst hätte ich gesagt, da sind ja auch hohe Startnummern immer wirklich gut weit nach vorne noch gekommen. Vielleicht ist das in diesem Jahr ein bisschen schwieriger, wenn wir jetzt am Wochenende sehen, aber eben, das hängt auch damit zusammen, dass jeder da Vollgas attackiert und dann, wir sehen halt auch, wir haben Ausfallsquoten von sogar ein Drittel vom Starterfeld. Das ist nicht so unüblich im Slalom, ist auch diesem hohen Risiko geschuldet, aber da einen ganz klaren Favoriten auszumachen, würde ich mich nicht trauen. Es gibt aber eine WhatsApp-Gruppe von der FIS, also eine okay. Wie sagt man da, eine Community-Gruppe, nicht? Also so ein Broadcast, glaube ich, sagt man dazu. Da kann man sich als Fan quasi die FIS abonnieren. Und da gab es eine Umfrage, wer gewinnt denn den Slalom von Levi? Läuft schon seit 2 Wochen, glaube ich. Und da ist der Lukas Braten haushoher Favorit. Also der muss das mit 2 Sekunden Vorsprung gewinnen, jetzt nach diesem Ranking. Ja, also die Fans, die sind ziemlich hyped, was den Braten betrifft. Marcel Hirscher kommt übrigens nicht vor in dieser Abstimmung. Ja, finde ich ganz lustig.
Ja, also ich gehe davon, also wenn er in den zweiten Durchgang kommt, dann würde ich das jetzt schon als sehr, sehr ordentlich erachten, weil er, glaube ich, in Sölden auch gesagt hat, dass er Slalom so gut wie überhaupt nicht trainiert hat. Werden wir gespannt zuschauen. Ein Blick noch zu den Frauen, die ja auch ein Slalom bestreiten. Lena Dürr, der Name ist gefallen, Corbinian. Wenn Michaela Schifrin dabei ist, ich weiß nicht, wie gut sie im Slalom in Form ist. Sie hat mich enttäuscht in Sölden, sage ich auch, mit dem 5. Platz. Hat mir nicht gefallen, aber im Slalom ist nochmal was anderes. Wie ist die Lena drauf? Gerade auch im Vergleich zur Michaela.
Ja, ich kann mich mit Lena Dürr auch unterhalten. Tatsächlich ähnlich wie Linus. Also wirkt er auch echt gelöst und gut drauf. Also auch richtig gute Laune gehabt. Und auch sie hat ja in Sölden zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder Punkte im Riesenslalom eingefahren. Also mit ihr wird definitiv zu rechnen sein. Im Slalom, Levi liegt ja sowieso, wenn ich mich recht erinnere, hat sie dort letzte Saison, ich glaube, einen 4. und einen 2. Platz gemacht. Oder war sie sogar 2-mal 2. Na, ich bin wieder schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall war sie da gut. Der Hang liegt ihr. Und mit ihr wird zu rechnen sein. Schifrin muss ich gestehen, ganz schwer jetzt einschätzen. Sie ist ähnlich wie du. Ich hätte sie stärker erwartet. Sie kann ja in dieser Saison den 100. Weltcup-Sieg schaffen. Davon ist sie ja nicht mehr weit entfernt. Das wird sie, denke ich, auch schaffen, aber sie ist vielleicht einfach noch nicht so in Frühform. Ja, wird auch bei den Frauen spannend zu sehen sein, ob sich da ein ernsthafter, spannender Kampf um den Gesamtweltcup ergibt, ob Lena Dürr aus deutscher Sicht im Slalom-Weltcup um die Kugel mitfahren kann. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Und dann haben wir ja noch die WM in Saalbach.
Ja, da kommen wir noch drauf. Das wird in Deutschland, wird es ja, glaube ich, entspannt gesehen. In Österreich wird es zum Hauen und Stechen kommen. Wendy Holdener ist, glaube ich, auch immer gut gefahren in Lebe, wenn ich mich richtig erinnere. Da habe ich jetzt auch irgendeinen Instagram-Post gelesen, dass sie nochmal voll angreifen wird. Lukas, abschließend, A, wie weit ist Petra Vlhová entfernt, nach allem, was du hörst und weißt? Und B, ich habe gehört, dass Katharina Linsberger erschlankt sein soll. Nicht, dass sie jemals nicht in meiner Wahrnehmung schlank war, aber soll noch einmal athletischer geworden sein. Ist Linsberger unsere, unter Anführungszeichen, nein, ist Linsberger die größte österreichische Hoffnung, nicht unsere Hoffnung?
Zu Petra Vlhová, mein Wissensstand ist, dass sie im Dezember in den Weltcup zurückkommen soll. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, aber die braucht noch ein bisschen Zeit dann nach ihrem Kreuzbandriss. Aus dem österreichischen Team kann ich das ja auch ganz schwer einschätzen, würde ich mir jetzt den Mund verbrennen, wenn ich da was Falsches sage. Katharina Linsberger hat natürlich die Kugel schon mal gewonnen, ist sehr weit weg von dieser Form gewesen jetzt lange, die ihr diese Kugel und auch WM-Medaillen eingebracht haben. Zur Wendy Holdener wollte ich nur sagen, schaut euch diese Doku an, die der SRF gemacht hat, zum Ableben ihres Bruders, der auch ihr Manager war. Das ist wirklich beeindruckend und gibt sehr viele Einblicke in das Leben. Das sollte man sich unbedingt angeschaut haben, wenn man Skifan ist. Ja.
Mach mal. Gut. Wann werdet ihr in den Skiweltcup einsteigen? Corbinian, wirst du nach Gurgel fahren oder wie ist deine Geschichte? Bist du mit Biathlon zu sehr beschäftigt? Wie schaut's da aus?
Nee, also ich hab vor, nach Gurgel zu fahren. Mich interessiert vor allem auch diese ganze Anlage. Das ist ja ein sehr nachhaltiges Konzept, das da verfolgt wird. Das Problem ist nur, dass in Gurgel meines Wissens bis jetzt kein Schnee liegt oder kaum Schnee liegt. Und ich bin mit dem Steinacher Steff in Kontakt.
Wer ist das nicht?
Ja. Und der ist auch immer eine ganz gute Quelle. Und der meinte aber zu mir, Gurgel, es sieht gut aus, die kriegen das irgendwie hin. Ich habe tatsächlich noch kein Hotel gebucht, aber Gurgel ist mein Start in den Wintersportwinter und danach geht's zum Biathlon nach Hochfilzen.
Ja, ich bin in Gurgel bin ich nicht, aber in Hochfilzen bin ich dann auch. Lukas, wo bist du live dabei?
Also ich habe jetzt, glaube ich, sogar heute vor kurzem erst gelesen, dass Gurgel gesichert ist, dass da schon die Schneekontrolle gegeben hat. Also das wird stattfinden. schauen wir, es sind noch 10 Tage hin, aber es sollte passen. Gute Frage. Aktuell, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich bin 2 Wochen in Beaver Creek, aber es wird sich nicht ganz ausgehen im Dezember.
Passt das nicht mit dem Standardbudget? Was ist da los?
Schauen wir mal, ja. Und dann gibt's halt, ja, es gibt Rennen in Semmering, in St. Anton, in Flachau. Das sind Rennen, die in Österreich vor der WM stattfinden. Vielleicht ergibt sich da etwas. Aber noch nichts fix. Spätestens bei der WM dann bin ich 2 Wochen in Saalbach dabei. Auf das freue ich mich auch.
Ja, gut. Das ist noch eine Zeit, Lene. Schauen wir uns mal die beiden Slaloms an. Danke, Corbinian. Danke, Lukas. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 687 und dann gibt's die Nachtschicht mit Schmieder und Olderb.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 687. Wir schalten nach Boston, wir schalten nach Los Angeles zu Heiko Olderb und zu Jürgen Schmieder. Schmieder ist zurückgekommen aus Reno. Bevor wir zum Sport kommen, Jürgen, ich bin sehr neugierig auf Gladiator 2. Du auch auf Gladiator 2, den Film mit nicht mehr Russell Crowe, sondern die Fortsetzung von Gladiator, wie wir im Deutschen sagen. Hast du was drüber gehört? Interessiert dich das auch?
Es interessiert mich, ich habe was drüber gehört. Ich bin gespannt, was mein Sohn sagen wird, weil ja ich zu Gladiator 1 selber so 20 war. Also so ein bisschen Teenager-Alter und diesen Film so toll fand. Und jetzt, man ist ja immer, wir haben gerade so ein bisschen Culture Clash Vater-Sohn, weil der Sohn plötzlich Green Day-Fan ist und die 90s so toll findet und am Freitag auf eine 90s-Party will und nicht so, dir ist schon klar, dass dein Papa ein Gott in den 90ern war. und der findet manche Sachen total cool, die wir damals gemacht haben, und bei anderen sagt er so, okay, ich kapier's nicht. Also Love Parade und solche Sachen schaut er an und sagt, ach du Scheiße. Aber jetzt bin ich eher gespannt, was er dann dazu sagt zu so einem alten Film, zu so einem Sandalenfilm, und dann mit ihm drüber zu reden, finde ich sehr spannend.
Es gibt auf Instagram so geile Reels oder wie auch immer, wie so ein Vater seine Tochter zu einer 90er-Party abgibt und die Tür schließen will, und dann kommt aber das Lied und dann fängt er an zu tanzen. Dann will er wieder die Tür schließen und das Lied, und genauso stelle ich mir Schmieder vor, wenn der Finny rüberbringt und 3 Stunden später ist er immer noch beim Schießlagen und tanzt das hundertste Lied.
Ich bin voll dabei. Also, ich halte mich aber relativ zurück. Also, wenn er auf so Konzerte geht und so Zeug, da gehen wir ganz bewusst nicht hin. Also, wir haben jetzt irgendwann mal verabredet, dass man, ich weiß gar nicht, wie das heißt, When We Were Heroes oder irgend sowas, woran Green Day spielen, jetzt fällt mir tatsächlich Pretty Fly for a White Guy. Wie heißen sie? Ach du Scheiße, jetzt fällt's mir nicht an. Kids Are Alright.
Ja.
Low Self-Esteem.
Ja, ja.
The Offspring.
Offspring, ja.
Die spielen da, und da haben wir dann vereinbart, also dass meine Frau und ich mit dürfen, und wir stehen dann hinten und die Kinder dürfen dann vorne ins Moshpit und keine Ahnung. Also wir müssen uns natürlich auf diesen Partys, musst du so tun, als hättest du diese Kinder noch nie gesehen. Das ist ganz wichtig. Also um die nur ja nicht zu blamieren.
Genau.
Also keine Ahnung, wie es wird, aber ich glaube, wenn unsere Kinder wirklich die 90er so nacherleben, wie wir damals, auch nur ansatzweise, dann haben sie eine gute Zeit, weil das war schon geil. Um noch kurz auf Gladiator zu kommen, ist ja auch einfach ein geiler Film. Also ich weiß nicht, ob das wirklich damals in Rom gedreht wurde, wahrscheinlich nicht, aber Rom ist einfach eine geile Stadt. Da das Kolosseum, jedes Mal, wenn ich da davor stehe, ist es so geil. Die Musik ist so cool, das ist so ein zeitlos geiler Film. Die Musik, Hans Zimmer, glaube ich, ne? Wahrscheinlich, ja, sicherlich Hans Zimmer. So ein geiler Song, also... Ich wusste gar nicht, dass Gladiator 2 rauskommt. Bin mal gespannt, wie die Handlung dann sein wird. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Danke für den Hinweis.
Wir wollen nächstes Jahr mit Finny nach Rom. Also das ist so der erste Ding. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber die Kinder wachsen ja komplett anders auf mit Social Media und keine Ahnung und was weiß ich. Meine Erfahrung ist, dass die Kinder, also mein Bub ist jetzt 15, Social Media hasst. Der postet nichts auf Instagram, der postet nichts auf TikTok. Das ist für den, TikTok und Instagram ist wie für uns damals Fernsehschauen. Also das nimmt der passiv auf. Auf Snapchat hat er seine kleinen Gruppen. Also diese ganz junge Generation, die Alphas oder keine Ahnung, wie man die heißt, da findet gerade so eine Abkehr von diesem Social-Media-Wahnsinn statt, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Weil wenn ich dann an seinem Zimmer vorbeigehe, ne schrammelt er auf seiner Gitarre, Welcome to Paradise von Green Day, Come As You Are von Nirvana, also solche Sachen spielt der so wie ich damals in meinem Zimmer saß und mich auch irgendwie am Keyboard und Trommel versucht habe. Also so unterschiedlich, glaube ich, wachsen die gar nicht auf.
Ich habe genau dieselbe Beobachtung. Mein Sohn postet nie was auf Instagram und meine beiden Töchter ganz, ganz selten, sind auch eher wirklich passive Konsumenten und Konsumentinnen. Das vielleicht ein bisschen zu viel, meine kleine Tochter, aber ansonsten echt nicht selber posten. So.
Aber dieses zu viel, was du über deine Töchter sagst, das haben unsere Eltern
über Fernsehen,
Konsum gesagt und haben deren Eltern über Schallplatten gesagt. Also dieses, der macht ja zu viel. Ich erinnere, meine Frau sagt immer, dass ihre Eltern sich beschwert hätten, dass sie so viel Bücher lesen würde. Und was das denn soll? Und dann sagst du so, ach du Scheiße.
heutzutage will so, ah, wenn man ein Kind nochmal Bücher lesen würde. Also, mei.
Naja, es ist aber heutzutage ist das so, mein Bruder war gerade hier zu Besuch. Der sitzt hier wirklich, ich will nicht sagen stundenlang, aber er verbringt viel Zeit am Handy. Ja, aber der liest halt. Also wirklich, der liest Zeitung quasi. Und natürlich nicht mehr so, wie wir es damals gewohnt sind von unseren Eltern. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, meine Kinder sehen mich nur Zeitung lesen, wenn ich bei meiner Mutter bin. Die gute alte Ostsee-Zeitung. Ansonsten, wir haben hier keine Zeitung. Das alles halt hier konsumiere ich via Handy oder via Laptop, ne?
Same here. Alles auf dem Handy, nur die Sonntagszeitung kommt und da lesen mein Sohn und ich nur die Comics und regen uns auf, wie schlecht die sind. Weil die Memes, die wir uns gegenseitig schicken, noch viel lustiger sind. Ist echt so.
So.
Medium ist egal.
Auf dem Internet. Uns ist völlig egal, wo wir gelesen haben, aber ich habe es in unserem Chat WhatsApp gelesen, dass Heiko Uldorp mir geschrieben hat, Miami ist raus, die MLS-Season ist zu Ende. Heiko, erkläre dich bitte.
Ja, also zum einen generell mal die Frage, wir wissen ja, dass Lionel Messi im Juli 2023 hier rüberkam. Er hat jetzt also anderthalb oder seine erste komplette Saison gespielt. Letztes war ja, haben die ja dann extra deswegen quasi diesen Leagues Cup eingeführt, den Miami auch gleich gewonnen hat, aber für die Playoffs war es dann auch, da waren sie zu weit hinten. Jetzt haben sie diesen Supporters Shield gewonnen, also die Regular Season. Aber Jürgen, wie viele Spiele von Messi hast du gesehen eigentlich?
Wenig, immer nur die Highlights, weil mich aber auch diese Liga nicht interessiert. Also ich schaue nicht Zweitliga-Fußball. Also fällt es mir hier schon schwer, irgendwie die Bundesliga regelmäßig zu verfolgen, weil es einfach 6.30 Uhr Samstag früh, Leute, da stehe ich nicht auf.
Mir geht's einfach darum, also
so ist es. Aber es ist schon richtig, es ist nach wie vor ist die MLS kein Gesprächsthema. Daran mache ich es immer fest. Wenn du Freitagabend in der Kneipe stehst und es wird so ein bisschen langweilig, worüber redest du? Und natürlich ist es dann Football gerade, NFL, die Dodgers haben gewonnen. Dann redet man, was ist mit den Lakers, was ist mit Bronny? Also auch so die Dinge, die wir uns so hin und her schicken in unserem Chat. Und da findet die MLS einfach nicht statt. Und damit hat natürlich Heiko recht. Ab dem Zeitpunkt, wo eine Liga, wo ein Sport nicht, wie man so sagt, so Elevator oder Watercooler Gesprächsthema ist, hat ein Sport ein Problem. Und das Einzige, worüber ich so in der MLS gesprochen habe, war Messi. Klar, wenn der mal wieder irgendwas Tolles gemacht hat. Das zweite Gesprächsthema war, hey, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Marco Reus? Oh, we're so proud to have him, weil der halt hier zu Galaxy kam. Galaxy übrigens noch drin. Die spielen am 24. November gegen Minnesota. Aber ansonsten gab es kein Gesprächsthema. Also es ist nicht so, wie was du in Deutschland gewohnt bist, wenn du am Montag in die Arbeit kommst, redest du über Bundesliga irgendwann mal. Also es ist, dem kannst du ja fast nicht ausweichen. Und hier musst du das Gespräch absichtlich auf Fußball und die MLS richten, damit du überhaupt drüber sprichst.
Ja gut, aber so wie in Deutschland wird es natürlich auch nicht sein. Aber meine Frage war mehr daraus ausgerichtet. Also MLS, du brauchst nach wie vor, du brauchst diesen Apple Season Pass. Und ich habe noch nicht ein Spiel im Fernsehen gesehen. Das Einzige, ich habe ihn einmal live gesehen jetzt, als sie im April oder Mai hier waren. Foxborough, da war ein neuer Zuschauerrekord. Ich glaube 68.000, 65.000. Das war der Wahnsinn. Und auch so bei uns vom Fußballverein meines Sohnes, da morgens hatten die noch gespielt. Oh ja, abends, ja, Messi gucken alles. Ich habe mir dann noch so gedacht, Leute, ist ein bisschen schade, dass ihr hier euch so aufgeilt wegen eines 37-jährigen Messi. Aber gut, der war ja auch. Die haben 4-1 gewonnen. Ich glaube, er hatte 2 Tore gemacht, 2 vorbereitet. Für die war das echt mal ein Highlight, den mal zu sehen. Ne? Ist ja, ist auch gut. Absolut.
So ist es doch auch. Was muss ich für SMSen hier kriegen wegen dieses Munich Games? Weil die sagen, also das ist so ziemlich die zwei schlechtesten Mannschaften, die du. Irgendjemand schickte mir, das ist das Schlimmste, was die Amerikaner den Deutschen angetan haben seit, haltet euch fest, D-Day. Ja. Also so weit gingen die Witze schon und dann schaust du dieses Spiel und die Stimmung ist grandios, natürlich, weil die Leute ins Stadion gehen, weil sie sagen, hier haben wir ein NFL-Spiel vor der Haustür, die Qualität, meine Güte, es ist egal, da sind zwei Mannschaften, wir gucken. Und jetzt stell dir vor, LeBron James würde nächste Saison für den FC Bayern Basketball spielen. Natürlich wäre die Hütte voll. Natürlich würden die Leute gucken und sagen, ich will mal LeBron James mit eigenen Augen gesehen haben. Ist mir doch egal, dass der dann 40, 41 irgendwas ist. Wenn der den Ball in den Korb stopft, würde ich auch in München im Dom stehen und aufspringen und sagen, geil, dass ich es erlebt habe. Und genauso ist es mit Messi. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen zwischen sportlicher Qualität und einfach Events oder so einen Typen mal zu erleben.
Genau, absolut. Aber nee, es ist ja wirklich so. Also die MLS, warum auch immer, die haben jetzt das neues Format. Da ist selbst die erste Runde schon Playoff-Runde, Best of Three. Und da hat Miami jetzt gegen Atlanta verloren. Das war aber, glaube ich, das einzige Spiel. Irgendwie haben die eine dreiwöchige Pause. Keine Ahnung, warum. Und das versteht irgendwie so richtig niemand. Und jetzt ist ja wirklich, dadurch, dass Messi raus ist, also ich weiß nicht, wer ohnehin sich so ein Abo gesichert hat bei Apple oder vielleicht, wenn du Apple-Kunde bist oder Apple TV schon hast, dann zoomst du da mal rein. Aber ich finde, MLS muss man nach wie vor noch suchen. Und jetzt dadurch, dass Messi raus ist, dass keine Ahnung, ob Marco Reus eine gute Geschichte liefert, wann ist das denn eher wahrscheinlich nur was für den deutschen Markt, ob es da in Minnesota irgendeinen gibt, wo ein Mexikaner 3 Tore schießt in 8 Minuten. Aber der Sportfan, der hat letztes Jahr, als es diesen League Cup gab, und ich weiß, da haben auch gut, das war noch vor der NFL-Saison. Ich weiß, da haben NFL-Journalisten gepostet, wow, wirklich, wow, Messi. Da haben die den, glaube ich, das erste Mal gesehen oder wahrgenommen. Und das war vielleicht auch ideal, um das Sommerloch zu füllen. Das hast du jetzt nicht mal. Jetzt guckt derjenige MLS, der auch wirklich ohnehin jedes Jahr die Playoffs guckt. Und das meinte ich mit der Nachricht in unsere Gruppe. Für die Liga ist das natürlich eine Katastrophe. Ich hatte auch jetzt in The Athletic einen Artikel gelesen, vorhin gerade erst. Und da stand, also die hatten wohl geplant, das erste Spiel von Miami gegen Atlanta an einem Freitagabend übertragen am Times Square, riesen Billboard. Und dann aber haben die Yankees die World Series erreicht und das war das erste Spiel Dodgers gegen Yankees. Ja, da kannst du natürlich auf dem Times Square, da lief dann kein Messi und MLS, sondern da lief dann Dodgers gegen Yankees. Und bin mal gespannt, also wie die jetzt vielleicht noch was Apple jetzt noch machen muss und um noch vielleicht irgendeinen für die Playoffs irgendwelche Abos loszuwerden. Ich glaube, da kannst du machen, was du willst. Das gelingt nicht mehr. Also diese Saison ist wirklich wenn man so will.
Damit spricht das Problem gerade an mit den Yankees Dodgers, wo du sagst, schau mal, sie haben die MLS ja letztlich gestaltet, um das Sommerloch im US-Sport zu füllen. Ja, der Oktober ist traditionell das Finale. Ja, plötzlich ist es Football, also Basketball und im Baseball gehen wir in die World Series. Deswegen haben die ihre Saison auch ganz bewusst so geplant, dass wir spielen von März bis in den Dezember, das Finale machen wir im Dezember, da ist im Baseball alles vorbei, Basketball und Eishockey geht schon gar nichts mehr, Football geht langsam auf die Playoffs zu, ist doch super, wenn wir hier unser Finale machen. So, für den amerikanischen Markt alles wunderbar, was sie natürlich nicht berücksichtigt haben, dass sie ja doch eine gute Liga werden wollen, dass es einen internationalen Kalender gibt, also dass es damit Länderspiele gibt, dass du, wenn jemand wechseln möchte, ja, was ja bei Beckham schon immer ein Problem war, musst du im März, du wechselst ja nicht im März, sondern du sagst, wie jetzt Reus, jetzt spiele ich erstmal die Saison hier zu Ende, dann merke ich, okay, ich krieg keinen Vertrag mehr, will mich aus Europa verabschieden, dann kommt er irgendwann mal so im Spätsommer, Anfang Herbst hierher. Also was sie tun müssen, und darüber debattieren sie ja gerade, sie müssen ihre Saison endlich dem internationalen Kalender anpassen. Damit, wie du sagst, diese dreiwöchige Pause hatte ja damit zu tun, weil plötzlich Länderspiele waren.
Aber das ist doch sonst immer egal, Jürgen. Sonst geht der Ligabetrieb doch auch weiter, wenn Länderspiele sind.
Ja, und daran kranken sie aber gerade, weil du sagst, okay, Bundesliga macht Pause, da ist jetzt nicht so viel. Du sagst, ja, hier in der MLS, ja Leute, jetzt ist hier gerade erste Playoff-Runde und wir machen Pause. Das war vor 10, 15 Jahren, als den Leuten Fußball egal war. Ist es relativ wurscht. Dann war halt ein Länderspiel und 3 Stunden später spielte die MLS und so, okay, was ist denn hier los? Ja, kann schon sein. Das geht heutzutage nicht mehr. Jetzt wollen sie ernst genommen werden. Jetzt wollen sie als Länderspielnation ernst genommen werden und sie wollen als Liga ernst genommen werden. Und dann musst du halt jetzt irgendwann mal die Entscheidung treffen und sagen, okay, unsere Saison beginnt kurz vor der Football-Saison. So ist es halt. Dann musst du es wann anders machen. Dann hast du vielleicht so eine kleine Winterpause und dann spielen wir im Frühjahr weiter und dann sagst, okay, dann konkurrieren wir vielleicht mit Eishockey und Basketball-Playoffs, wenn wir Finales haben. Ja, mei, so ist es aber. Also du musst dich dann schon, du kannst nicht immer diesen American Exceptionalism sagen und dann, ja, wenn wir spielen, dann brennt die Hütte. Ja, wenn die sagen, ja, wir spielen während Olympia, spielen wir Eishockey, weil Olympia Eishockey sowieso keiner schaut. Ja, das funktioniert im Fußball nicht, Freunde. Und daran krankt diese Liga nach wie vor. Und ich hoffe, dass sie es jetzt bald umstellen, weil Leute, ihr habt eine WM im eigenen Land 2026. Das kannst du keinem verkaufen, dass du sagst, naja, am 7. Juni spielt hier Orlando City gegen Charlotte und am 8. Juni eröffnen wir die WM. Also da macht ihr euch, da schießt ihr euch in eigenen Fuß.
Also du hast ja vor allen Dingen auch dieses Argument immer, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor 2 Jahren. Also generell heißt ja immer, naja, Jürgen, wir können ja nicht hier im Januar spielen, wir können nicht in Toronto spielen, wir können nicht in Minnesota spielen, etc. Erinnert ihr euch noch vor 2 Jahren, da haben die Amis WM-Quali im Januar gegen, war das Haiti, war das El Salvador,
minus
haben
34
sie
oben Grad,
in Minnesota. Ja. Genau. Und dann sage ich, also zum einen, wie klein sind eure Eier, dass ihr sagt, gegen El Salvador oder wer es war, müssen wir da in die Eiseskälte, weil wir die in Miami wahrscheinlich nicht schlagen. Und zum anderen, dann brauchst du nicht mit dem Argument kommen, ja, wir können ja da keine Ligaspiele im Winter ausspielen. Wenn das geht, dann geht das andere aber auch.
Die Argumentation ist Quatsch und die Hoffnung ist, dass, wie du sagst, Apple hat sagt, Leute, jetzt haben wir den 14.11., jetzt wäre die Hauptzeit. Wenn Messi jetzt im Viertelfinale, Halbfinale spielt, vielleicht vermarkt man sogar, dass sie dann gegen den Weltmeister Reus spielen. Keine Ahnung. Jetzt hat Apple, Leute, was machen wir denn jetzt? Also wenn Apple merkt, dass die Abos rückläufig sind oder dass Leute jetzt kündigen, du kannst ja so ein Abo, schließt du ja nicht auf eine Saison unbedingt ab, sondern du kannst ja monatlich kündigen. Wenn die merken, hier ist nichts los, das glaubst du aber schon, dass Apple mächtiger ist als die MLS und dann sagt, jetzt müssen wir was ändern, weil sonst werden wir euch nicht mehr.
Ich finde ja, Jürgen,
ohne Messi kriegt ihr keine Messi-Preise.
Ja, ich finde ja schon, Apple hat nach wie vor, gibt keine Zahlen raus, wie viele Abos sie verkauft haben. Und ich finde, das sagt ja schon was. Weil wenn du ein gutes Produkt hast und gute Verkaufszahlen hast, dann sagst du auch hier, boom, guck mal hier, der Messi-Effekt. Aber du hörst nichts.
Weiß ich nicht. Also da bin ich mir jetzt unsicher, weil Apple sowieso ein relativ sekretives Unternehmen ist, die relativ wenig Zahlen zu ihren Produkten immer so konkret veröffentlichen. Die veröffentlichen nur, was sie als börsennotiertes Unternehmen
müssen.
Deswegen weiß ich, also das weiß ich nicht. Ich will nicht widersprechen, aber ich weiß es nicht. Aber intern werden die natürlich irgendwann zur MLS sagen, jetzt haben wir 2 Jahre gemacht. Wie schaut's denn aus? Wie gehen wir denn weiter? Wollen wir darin investieren? Und die MLS wird natürlich dann auch irgendwann mal sagen, ist es tatsächlich lohnenswert, unser Produkt als Abo-Produkt zu vermarkten? Ja, wo du sagst, in der Bundesliga macht es natürlich Sinn, dass du sagst, Live-Spiele gibt's im Pay-TV, weil Fußball einfach Sportart Nummer 1 ist. Aber wenn du in Amerika sagst, boah, hey, jetzt haben wir Oktober, November, es läuft jeden Tag irgendwas. Ja, und zur Not wirst du von Dodgers gegen Yankees vom Timesphere katapultiert. Will ich wirklich, ich weiß nicht, was das Apple Fußballdings kostet. Ich glaube $15 im Monat, wenn mich nicht alles täuscht. Wo du sagst, ja, warum zeigen wir denn eine Sportart, die wir wachsen lassen wollen? Nicht im Free-TV. Also da wird sich die MLS auch so ein bisschen Gedanken machen müssen, zu sagen, also wenn ihr wachsen wollt, ist eigentlich die betriebswirtschaftliche Entscheidung relativ einfach. Dann mach's so billig wie möglich oder frei.
Für den das große Argument war ja damals immer, du kannst jetzt, es gibt keine Blackout-Dates mehr und du kannst die MLS jetzt weltweit sehen. Aber ganz ehrlich, wer schaltet sich der, wer sagt denn in Deutschland, wacht auf und sagt, oh, jetzt muss ich unbedingt gucken, wie Messi gegen Charlotte oder gegen Cincinnati gespielt hat. Ihr erinnert euch vielleicht an unser Gespräch vor einem Jahr bei den US Open mit Sebastian Fest, wo wir ihn gefragt haben, wie viel gucken eigentlich, wie viel Argentinier gucken das und holen sich ein MLS-Abo, sagt er, gar keiner. Die gucken auf irgendwelchen dubiosen Kanälen, kommen die auch daran.
Ja, so ist es doch umgekehrt auch. Natürlich würden die Deutschen zu LeBron James gehen, wenn der von FC Bayern Basketball spielen würde, aber kein Amerikaner.
Kauft sich das Magenta-Sport
ab. 6:30 Uhr aufstehen und sagen, jetzt kaufe ich mir aber ein Basketball-Bundesliga-Abo, weil ich den 40-jährigen LeBron James beim FC Bayern Basketball zuschauen kann.
Also und zwar gegen die Rostock Seawolves.
Ja,
gegen die Rostock Seawolves.
Also diese Argumentation halte ich für einen der größten Quetsche, die jemals jemand gesagt hat. Apple-Abos, MLS-Abos außerhalb der USA, glaube ich, sind wir im einstelligen Bereich.
Wegen der MLS.
Sollte ich mir jemals eine Zahl von Apple wünschen, dann die der außerhalb von Nordamerika, also nimm Kanada und Mexiko auch noch weg und sagen, wie viele Leute außerhalb von Nordamerika haben das MLS-Paket abonniert. Und ich, ohne Spaß, ich glaube, dass es weniger als 1000 sind.
Ja,
also, vielleicht sogar weniger als 100. Wer macht das denn?
Ja. Ja, ich gebe dir.
Nein,
ich war's hier ja mit.
Jens, der war doch auch bei dir früher was, Kai Pahl, ja. Ne? Der hat doch immer so dubiose Sportarten, das ist ja Fußball kein dubioser Sportart, aber der hat doch mitunter auch, weiß ich nicht, Afrika Cup und was weiß ich, alles Mögliche geguckt. Da könnte ich mir vorstellen, Dogfood, ne?
War sein, genau, sein Twitter-Handle. Alles außer Sport.de.
Sowas. Genau, ja, und da kann ich mir vorstellen, dass der so einer gewesen oder so einer ist, der sich sowas reinzieht.
Ja, Moment mal, jetzt sind wir wieder, also guckst du es dann auf irgendwelchen dubiosen Seiten? So wie unser argentinischer Kollege sagte, das ist die Argentinier tun, oder schließt du tatsächlich das 15-Dollar-Abo bei Apple ab? Also wirklich bezahlte Abos, das für mich, also sollte irgendjemand von Apple zuhören, der Kenntnis über diese Zahlen hat, schreib sie mir anonym, ich will es einfach nur wissen, ich werde es niemandem sagen, ich will es einfach nur wissen.
Schreibt uns bitte, steinpass@sportradio360 oder an Jürgen direkt über irgendwelche sozialen Handles. Jungs, grandios, Heiko ist schon wieder auf dem Weg, weil das eine Kind ist abgeholt, das andere wird zum Training gebracht. Jürgen zieht sich an für die 90er-Jahre-Party und ich gehe jetzt in Turin ins Bett. Kurze Pause in der Big Show 687.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Big Show, was haben wir? 687 und neben mir sitzt der große Alex Stober in Turin. Alex, du hast gesehen Turin, du hast gesehen London bei den ATP Finals. Was hast du noch gesehen in deiner illustren langen Karriere? Warst du noch irgendwo, wo, Houston zum Beispiel, warst du Madison Square Garden, wo warst du überall?
Angefangen, hallo erstmal, ja. Angefangen, Frankfurt.
Ah, okay.
Danach,
mit, damals mit?
Für die ATP.
Ach, für die ATP,
ja. Hannover für die ATP.
Okay.
Lissabon für die ATP.
Habe ich längst verdrängt,
ja. Finale war ja Gustavo Kuerten gegen Pete Sampras. Mhm. Gustavo Kuerten gewonnen. Danach bin ich ja irgendwie auf der Damentour verschwunden, abgetaucht.
Nein, das ist doch groß geworden. Das ist so ist es noch genau, größer.
Ja, so kann man es auch sehen. Und dann mit Rainer Schüttler war ich in Houston.
Ah ja, okay.
Da hat er, glaube ich, irgendwie fürs Halbfinale gespielt und gegen Agassi verloren. Zum Match serviert, soviel ich weiß, soweit ich mich erinnern kann. Schläge aus der Hand gefallen und danach ging er nichts mehr. Erstmal die nächsten 10 Turniere. Und und dann bin ich auf der Damentour verschwunden und dann einige Male in London dabei gewesen mit Dominic Thiem und jetzt hier in Turin, wunderschönen Turin übrigens, mit Kaspar Ruth.
Also ich finde auch, dass die Stadt ist schön. Natürlich, wenn man es jetzt vergleicht, okay, Lissabon ist immerhin eine Hauptstadt, wenn man es natürlich mit London vergleicht, mein Eindruck ein kleines bisschen provinzieller oder ist das böse?
Nö. Ich meine, die Stadt ist ja wesentlich geschrumpft hier, nachdem ja Fiat weitergezogen ist. Vom Hören und Sagen waren hier mal 1,2 Millionen Menschen, die hier gelebt haben. Inzwischen sind die irgendwie 800-900 geschrumpft, aber trotzdem, die Stadt hat sehr viel Charme. Leute sind nett. Also mir gefällt es richtig gut.
Es ist eine lange Saison. Hast du in deiner langen Karriere, wo du wirklich einen Spieler oder eine Spielerin betreut hast, gab es einmal eine Saison, wo du wirklich sagen hast können, er oder sie war nie verletzt und nie krank? Gibt es sowas überhaupt im Modernen?
Ja, also ich, jetzt ohne arrogant zu werden, aber ich hatte einige Saisons mit Alina, die kein Turnier verzichten musste, verletzungsbedingt, und hat eigentlich bis zum Finale, zum Jahresendfinale durchgehalten.
Kannst du mir bitte beschreiben, wenn du mit Lina unterwegs warst, jetzt gewinnen wir in Shane, spielt sehr, sehr gut, Olympiasiegerin, man hat gesehen beim Turnier in Peking, die Leute und in Wuhan, die nehmen das natürlich an. Lina war nochmal eine Nummer größer, Grand Slam-Siegerin. Wie ist das mit so jemandem zu reisen?
Ja, ich meine, erstens mal freut es mich total, weil es hat ja eine Weile gedauert, bis jemand so ein bisschen in die Fußtapfen von der Lina getreten ist. Und sie jetzt hat so ein bisschen die Führung übernommen, finde ich total super. Und auch gut zu sehen, gerade auch für das Land China. Sie scheint eine sehr harte Arbeiterin zu sein, wird gut betreut. Und ja, es ist sicherlich eine interessante Aufgabe, mit so einer zu arbeiten.
Man sieht aber, wir haben ja vorhin kurz gesprochen, bei den Männern tut sich endlich auch was. Es ist schon erstaunlich, dass es eigentlich so lange gedauert hat, oder? Dass in China die Männer ja einfach vielleicht auch Verletzungspech gehabt haben. Wir haben Shang, wir haben Jerry Sheng, wir haben den Yibing Wu und wir haben den Yun Cha Kote, wie auch im Moment ausspricht. Also endlich ist auch eine gewisse Breite da in China.
Ja, natürlich endlich mal zu sehen, dass die ganze Arbeit der westlichen Coaches auch gewisse Früchte trägt. Das ist ja viel eingeladen worden, viele Coaches dort gewesen und soviel ich weiß, ist auch so ein Zhang oder wie er heißt, arbeitet ja auch mit dem Spanier zusammen, verbringt auch sehr viel Zeit in Spanien und ist, wie gesagt, es ist schön zu sehen, dass das Ganze jetzt einen richtig schönen Vormarsch nach vorne gibt.
So, pass auf, schöne Debatte. Andy Roddick hat sie auch angestoßen und für mich als Tennisfan ist ja auch so, diese Tausender-Turniere, die plötzlich 10 Tage oder vielleicht sogar 12 Tage bis 14 Tage sind. Extrem schwierig. Extrem schwierig, finde ich, weil wir haben jetzt in Paris-Bercy gesehen, es gibt da nichts Schöneres als diesen Viertelfinaltag oder auch in Monte Carlo, wo Casper ja auch dieses Viertelfinale gespielt hat, wo du wirklich 4 Viertelfinale hintereinander oder noch besser der Donnerstag, die Achtelfinale. Und das hat Andy Roddick gesagt, bei diesen 2 Wochen und Tsitsipas, also Fähnchen im Winde, sagt, ja, da hat natürlich völlig recht, der Roddick, dass man dort keine Zeit hätte zu regenerieren durch dies, weil du jeden zweiten Tag spielst. Und damit Pausen wegfallen. Ist das tatsächlich, hattest du damals in der guten alten Zeit, vor 3-4 Jahren, als die Tausender wirklich nur eine Woche waren, hattest du mit den Spielern damals, mit dem Dominik zum Beispiel, hattest du Zeit, dass ihr zwischen im Jahr auch wirklich arbeitet an seiner Fitness?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, gerade was jetzt die Tausender angeht, da gehen die Meinungen ganz schön auseinander. Es gibt natürlich eine gewisse Befürwortung, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die Spieler auch nicht so glücklich, weil, okay, die Leute, die natürlich weiterkommen im Turnier, sind natürlich happy, aber die Leute, die halt früh ausscheiden, die müssen schauen, okay, was mache ich die nächsten 10 Tage, ja? Das ist ja auch so ein Thema, die müssen ja auch schauen, dass sie diese Zeit zum nächsten Turnier in irgendeiner Form überbrücken, kostenspielig, mit Hospitality und bla bla bla, wenn die, vor allen Dingen, wenn die mit ihrer Familie unterwegs sind. Aber ja, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht bin ich kein gutes Beispiel, aber ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich okay war, diese eine Woche Turniere und die Spannung ist aufrechterhalten und so. Es war 10 Tage und die Leute kommen ein bisschen durcheinander, was ist denn jetzt irgendwie los und was, nächste Woche noch. Also es bedarf noch Zeit, dass das Ganze auch irgendwo sich eventuell festigt oder auch dann nicht funktioniert.
Jetzt gibt's viele Spieler, wir schauen gerade Alexander Zverev beim Training zu, der auch sagt, die Saison ist wahnsinnig lang. So, dann spielt er, was wäre, auf den Lever Cup, der ein Schauturnier ist, aber nicht bei den Six Kings in Saudi-Arabien. Ich gehe mal davon aus, weil er nicht eingeladen war und Holger Rune schon, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Egal. Und aber Carlos Alcaraz sagt, dass beim Schaukampf zu spielen, das kann man nicht vergleichen, weil wenn man dann sagt, okay, dafür spielen sie Schaukämpfe, beim Schaukampf ist die Spannung nicht da, die du hast, wenn du ein ATP-Turnier spielst. Kannst du das nachvollziehen, dass die Spieler, die Schaukämpfe spielen, dass das eben nicht eine zusätzliche Belastung ist, sondern dass die es einfach so neben mitnehmen?
Ja, ich meine, Schaukämpfe bedeutet immer viel Geld. Also da geht es nicht um Punkte oder Rangliste oder was auch immer,
Es geht um viel Geld und was wir alle wissen, ist ja auch heftig ausgezahlt worden. Ich glaube, die Atmosphäre hat noch gestimmt, die Zuschauer waren nicht so da, weil einfach die Tenniskultur gerade in diesen Ländern noch nicht so verbreitet ist. Im Vordergrund steht einfach die finanzielle Verlockung. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Aber von der Belastung her für einen Spieler, also gut, ich meine, da in Saudi-Arabien hat Sinner gegen Alcaraz im Finale gespielt. Wir haben Nadal gesehen. Aber von der Belastung her, ist das eine schwierige Woche, glaubst du, wenn die dort zwei Matches gaudehalber haben?
Es ist trotzdem eine Belastung. Ich meine, du musst dich vorbereiten, du musst trainieren, du musst regenerieren, du musst behandeln lassen, du musst dich wieder aufwärmen und gewisse Trainingseinheiten absolvieren. Es ist eine Belastung. Also mit Erholung hat das ja nichts zu tun.
Wie hat dir jetzt das Jahr gefallen, Sir? Ist es für dich ein sehr anstrengendes Jahr gewesen? Als Kasper hat super gespielt bis Paris, wissen wir, er ist dann krank geworden, leider. Aber jetzt so wieder back in Circus, taugt dir das?
Ja, also mir macht es nach wie vor Spaß, ich bin total motiviert. Wir haben super angefangen, bis zum French Open ist eigentlich fast alles planmäßig gelaufen. Danach haben wir echt eine ganz schöne Pechsträhne gehabt mit einer Parasiteninfektion, dann kam ein paar Erkältungen dazu, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass sein Immunsystem etwas leiden musste. Dann war die zweite Jahreshälfte ganz schön holprig, aber Ende gut, alles gut. Wir sind hier im Finale. Erstes Match gewonnen, heute Abend gegen Zverev. Hoffen wir, dass er eine gute Leistung abrufen kann und der Rest wird sich zeigen.
Ist Kasper ein Typ, was Herfis zum Beispiel, habe ich gehört, ist im Players Council, das wusste ich. Aber hat ihm auch irgendwie gesagt, mit den Bällen müssen wir was machen. Also jeder beschwert sich über die Bälle. Medvedev am lautesten von allen, vor allen Dingen, wenn er verliert. Also ich mag Medvedev sehr. In Pressekonferenzen auf dem Platz denke ich mir manchmal, wie kann so ein intelligenter Mensch sich so aufführen? Das ist mir manchmal ein absolutes Rätsel. Aber ist Kasper ein Typ, der auch irgendwann einmal, weil Zverev hat ja auch länger gebraucht, sich da irgendwie einbringen wird im Player Council? Denkst du, dass er, weil, ich meine, das ist auch ein, ich habe mit ihm zweimal geredet, ist auch ein super netter und intelligenter Kerl.
Ja, intelligent auf jeden Fall, hat wirklich eine eigene Meinung, sagt die auch frei raus, da hat er überhaupt kein Problem damit. Und ich glaube, wenn der Druck weiterhin wächst auf ihn, dann wird er sicherlich auch mal in den Players Council eintreten und wird da dementsprechend für Ordnung sorgen.
Schauen wir mal. So, eines habe ich noch. Kommende Woche, Davis Cup in Malaga, auch wenn es nicht mehr der richtige Davis Cup ist. Aber Rafael Nadal tritt zurück. Schauen wir mal, ob er überspielen wird. Ja, es ist ein Rückzug, der ewig gedauert hat, wie ich finde. Aber jetzt ist es dann endlich soweit. Was heißt endlich? Ist ja schade, dass er nicht mehr auf seinem Level spielen kann. Günther hat mir vor ein paar Wochen eine sehr nette Nadal-Geschichte erzählt. Hast du auch eine Nadal-Geschichte? Irgendwas, wo du sagst, dass das charakterisiert den Jungen? Weil er hat ja auch öfter... Ja, mit deinen Spielern trainiert. Der Kasper war ja auch in seiner Akademie ab und zu. Was verliert er? Fangen wir so an. Was verliert der Tennissport mit Nadal aus deiner Sicht?
Ja, natürlich, Rafa hat natürlich seine Probleme, endlich den entscheidenden Schritt zu wagen, um den ganzen Adieu zu sagen. Er ist immer nach wie vor mit Leib und Seele dabei. Er liebt den Sport und ich verstehe das ja auch, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ist natürlich ein Gedankenspiel. Ich freue mich natürlich, dass er jetzt in Malaga dabei ist. Ob er jetzt zum Einzelspiel dazukommen wird, glaube ich nicht. Eher am Doppel. Es ist sicherlich ein schöner Abschluss für ihn, um dann endlich mal den Schläger an den Nagel zu hängen. Und wie gesagt, schöner Abschluss. Und wir werden ihn sicherlich noch bei den Turnieren sehen nächstes Jahr für die endgültige Verabschiedung von Roland Garros. Aber ich glaube, alle um ihn herum sind eigentlich froh, dass jetzt einfach diese Entscheidung für ihn gefallen ist und jetzt ist aber auch gut.
Kann man das ein bisschen um die Situation zu vergleichen, wie bei dir damals, du hast mir mal erzählt, Andrew Agassi hast du im Stadium seiner Karriere übernommen, wo er einfach körperlich schon so massive Probleme gehabt hat. Kann man das ein kleines bisschen vergleichen, Situation, in der Nadal jetzt ist?
Ja, sicherlich. Der Körper sagt ja einem, wann entweder Schluss ist oder es geht nochmal irgendwie. Beim Rafa war es soweit, beim Andre damals war es soweit und aber wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist so wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, dem Ganzen Tschüss zu sagen und dann nur noch Außenseiter zu werden. Aber ja, es ist so, nachdem man das ja 25 Jahre betrieben hat,
wird wahrscheinlich bei mir genauso sein, wenn ich irgendwann sage, boah, es geht nicht mehr und jetzt ist aber auch gut.
Jetzt ist mal gut mit Alex Strober in der Big Show 687. Danke, Alex. Kurze Pause.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
Letzter hieß es noch, lieber Klaus Bellstedt, hieß es noch Parler Alpi Tour, wie heißt es jetzt?
In Alpi Arena.
In Alpi Arena, da stehe ich jetzt.
Du bist noch alle dran.
Ja, da stehe ich jetzt mit dir und dem fantastischen Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Felix, grüß dich. Erste und wichtigste Frage. Klaus, du weißt es vielleicht nicht. Das erste Mal, als ich den Namen Felix Haselsteiner gelesen und gehört habe, war, als mir ein Buch zugeschickt wurde. Mir wurde es zugeschickt. Ich habe es nicht bestellt. Und zwar eine Biografie von David Alaba. Felix, wie lange ist das schon her? Du hast sie geschrieben. Wie ist es dazu gekommen?
Es war 2018. Das ist schon ein bisschen her. Ich war noch Student, ja. Und David Alaba war noch beim FC Bayern und war eigentlich ein talentierter, aber Fußballer, der noch nicht sein ganzes Potenzial ausgeschöpft hat. Und jetzt hat er sich ein bisschen weiterentwickelt. Also eigentlich sollte es mir fortsetzen, in dem Fall der Werkstattverlag das
mitschreibt. Warum der Werkstattverlag mir das geschickt hat, ich weiß es nicht. Aber wie kommt es zu sowas?
Ich meine, ich habe damals dieses Buch bekommen über Jörg Heinrich, der es eigentlich hätte schreiben sollen, keine Zeit hatte. Und meinte dann zu mir, Felix, du wärst doch als Österreicher und Schreiber der richtige Kandidat. Und dann habe ich gesagt, ich war noch Student und habe noch nie was Längeres als einen Artikel geschrieben. Und ich habe gesagt, natürlich, dann schreibe mal eine Biografie über David Alaba in 3 Monaten. Also insofern habe ich das damals so gemacht. Das
war die Geschichte. Hast du Zugang gehabt zu ihm oder war das?
Ein bisschen, ja, aber nicht viel.
Hat sich nicht hingesetzt mit dir 3 Stunden?
Nein, hat das nicht, aber ich habe ihn natürlich irgendwo mal abgepasst. Aber ja, es ist, ich glaube, es ist trotzdem ich bin ganz zufrieden im Nachhinein, weil ich habe ein paar Sachen, glaube ich, ganz richtig vorausgesagt. Ich habe zum Beispiel einmal irgendwann geschrieben, er sollte nochmal zu einem anderen großen Verein wechseln. Und siehe da, er hat es getan.
Hat er gemacht.
Vielleicht hat er es doch gelesen. Mal schauen.
Wahrscheinlich. So, Klaus, wir kommen gerade vom Abendessen. So ehrlich müssen wir sein. Du hast jetzt hier 1 Stunde Haselsteiner und Hulber, österreichische Sportfolklore, live miterlebt.
Oh Gott.
Was hat dich am meisten irritiert? Bei unseren Fachgesprächen.
Eigentlich der sozusagen euer Bekenntnis oder wie soll ich es ausdrücken, dass in Österreich die Bundesländer untereinander so sich eigentlich ablehnen. Kann man das fast so sagen? Also weil ich kenne es natürlich aus Bremer und Hamburger, also vom Fußball, ja, wir lehnen uns ab, aber die Stadtstädte, die halten zusammen, die hanseatischen Städte, da gibt's keine Konkurrenz. Aber es scheint bei euch anders zu sein.
Ja gut, Klaus, du siehst aber auch, hier stehen ein Steirer und ein Niederösterreicher und nehmen hier gemeinsam was auf. Also es geht schon.
Ja, wir sind können aber expatriiert natürlich, ja. Muss man auch sagen. Ja.
Wir können unsere sagen. Differenzen überbrücken.
Zahlt ihr die Steuern?
Ich seit zu vielen Jahren in Deutschland. Anderes Thema auch noch, ganz kurz noch, bevor wir jetzt schon auch zum Tennis kommen wollen, aber Felix, Klaus hat uns auch gefragt und deine Einschätzung ist vielleicht auch on-air über das Comeback von Marcel Hirscher. Wie hat's dir gefallen? Ich glaube, du warst sogar in Sölden.
Ich war in Sölden und ich fand's cool. Ich habe vorher schon gesagt, es war für mich sportlich beeindruckend, nach doch einigen Jahren Pause in dem Alter zurückzukommen. Wurde mal in einen Topf geworfen mit Lukas Braten und da wurde relativ schnell vergessen, dass der eine ein Jungspund ist, der gerade mal ein paar Monate eigentlich, wenn man realistisch ist, Pause gemacht hat und der andere hat 4 Jahre sich eigentlich komplett verabschiedet aus dem Sport und deshalb fand ich sehr gelungen das Comeback und ich bin sehr gespannt, was er jetzt dann bei den nächsten Rennen zeigen wird, wenn er ein bisschen bessere Startnummern hat. Ich glaube, dass da noch einiges sportlich möglich ist, auch wenn ich jetzt sagen würde, dass Lukas Braten der ist, der den Weltcup sozusagen schneller, glaube ich, wieder anführen wird. Das werde ich jetzt für Marcel. Die Voraussage würde ich jetzt nicht treffen bei Marcel Hirscher.
Ja, ich bin gespannt, weil ich habe mit dem Roman Stelzer von der Tiroler Tageszeitung vor Sölden auch gesprochen, auch im Sommer schon. Und die österreichischen Skijournalisten haben gemeint, dass er im Riesentorlauf schneller reinkommen würde als im Slalom. Jetzt ist im Riesentorlauf ist aber Odermatt so viel besser als alle anderen. Da kommt Leukmeier, ja, da kommt man wieder ein Loch. Und jetzt, okay, die 3 Norweger waren natürlich stark, aber eben weil die Schweizer nicht da waren. Wo siehst du es eher? Eher Slalom oder eher Riesenslalom?
Ich würde auch eher zum Riesentorlauf tendieren, aber natürlich wird Marco Odermatt nicht jedes Rennen auf einmal ausfallen. Und in Slalom ist natürlich die Frage, das kann man, glaube ich, wirklich noch nicht realistisch einschätzen, das wird man jetzt dann in Levi sehen am Wochenende, wo er, glaube ich, an den Start gehen wird, dass wie ihm halt diese Schnellkräfte gelingen. Ne? Das war früher mal seine Stärke, ob er das so wieder hinkriegt, da im wahrsten Sinne des Wortes in die Spur findet. Schauen wir mal.
Ja.
Meine Güte, wo bin ich hier gelandet?
Ja, es ist ganz groß. So, warum sind wir hier gelandet? Wir sind in Italien gelandet, in Turin wieder. Und Klaus, die ersten Eindrücke, wir nehmen es diesmal früher, wollen wir jetzt gar nicht so auf das aktuelle Match heute und morgen eingehen, aber die Eindrücke aus der Ferne, ich bin heute angekommen, es sind viele Leute malat hier, oder? Also Alcaraz weiß man nicht, Demino habe ich nicht gesehen. Die Saison ist sehr, sehr lang. Spürst du das irgendwie auch hier, dein Eindruck vielleicht?
Ja,
ohne dir das jetzt in den Mund legen zu wollen.
Nee, man spürt's aller Orten, möchte ich sagen. Und die Spieler sagen es auch ganz offen. Also wir haben jetzt auch gar nicht über Medvedev gesprochen, der ja mit anderen Dämonen vielleicht kämpft und nicht so sehr körperlich schwächelt, aber irgendwie auch Motivationsprobleme hat. Also das ist, glaube ich, so eine Mischung aus ja dieses letzte Aufbäumen der Saison. Sie ächzen durch. Sie mit dem letzten Stöhnen kommen hier einige über die Ziellinie, habe ich das Gefühl. Für wen das nicht gilt, ist Zverev, der uns gestern, glaube ich, Felix schon beeindruckt hat mit so einer flawless Performance, würde man, glaube ich, sagen. Klinisch.
Klinisch.
Klinisch ist noch gut. Schöner,
ja,
oder?
Ja, klinisch ist schöner.
Wir können uns ja auch ausprobieren sprachlich.
Eiskalt.
Genau, eiskalt und irgendwie immer, man hat immer das Gefühl, auch wenn Rublev mal irgendwie in die Nähe eines Breakpunkts kam, hat er mit dem ersten Aufschlag oder auch mit dem zweiten hat er auch einen Ass gemacht mal, hat er das alles total kontrolliert, beeindruckend, wie ich finde. Auch in seinen Äußerungen danach, der Pressekonferenz im englischen Teil, sehr reflektiert. Also auch das große, ganze Bild vom Tennis nochmal irgendwie gezeichnet, Stichwort Bälle, Stichwort Belege, Courts, Beschaffenheit und so weiter. Also man merkt, er ist irgendwie in einer guten, ich meine, wir kennen ihn ganz anders. Natürlich kommt es immer auf die Ergebnisse an, die Laune steigt und fällt damit. Das ist anders als bei Medvedev, der eigentlich immer gut ist, immer wie wir wissen.
Ja, immer gut in der Pressekonferenz,
ja, genau.
Immer schlecht gelaunt,
ja, auf dem, genau, Platz. Ja. Aber das war schon beeindruckend und ich kann mir schon vorstellen, dass er hier ja sehr weit kommt und mit Sinner das vielleicht unter sich ausmachen wird. Ja, also auch und auch Sinner, das vielleicht noch zu dem ganzen Thema Ächzen und Stöhnen, hat natürlich Paris sich geschenkt.
Weil er auch nächste Woche noch Davis Cup
spielt. Weil er Davis Cup spielt und weil er hier vor eigenem Publikum, glaube ich, unbedingt das hier gewinnen möchte.
Also ich bin schon überrascht, Felix, über das, was Zverev macht, weil ich mir dachte, warum fliegt er, wenn er nicht gesund ist, nach Shanghai? Warum macht er das? Ja, muss er nicht. Auch wenn es ein Pflichtturnier ist. Dann habe ich ihn in Wien gesehen, wo er für mich völlig unerklärlich gegen Musetti verloren hat. Darf er nicht verlieren. Aber hier und vor allen Dingen auch in Paris ist er wieder top da. Aber die Frage ist halt, klar, wenn er das dritte Mal gewinnt hier, wird er sich freuen, zu Recht, nimmt 1500 Punkte mit ins nächste Jahr. Hoffentlich vergessen, ist nicht unwichtig. Kann vielleicht Nummer 1 sein, wenn Sinner gesperrt wird. Aber es fehlt ihm mal trotzdem was. Und hilft ihm das weiter bei den Australian Open?
Das ist ein bisschen die Frage, aber ich glaube, er musste ja irgendwie jetzt einfach weitermachen. Ich glaube, es war für ihn auch wichtig, dass er wieder in den Rhythmus reinfindet. Nach seinem Lungenthematik, über die er gestern auch berichtet hat, also für die es jetzt nicht gelesen haben, entweder bei Klaus oder bei mir im Artikel.
Was anderes wird nicht überhaupt gelesen, nicht. Ja?
Nein, dass er teilweise, oder dass sie festgestellt haben bei einer CT-Untersuchung vor dem Labour Cup in Berlin, dass er nur 25% seiner Lunge nicht funktioniert haben, ja, und das war schon ziemlich ernsthaft, das Profisportler, glaube ich. Und ja, dass er davon sich jetzt wieder erholt hat, das war, glaube ich, auch wichtig für ihn, sich das noch zu beweisen. Und was ich noch ganz interessant fand, er hat am vergangenen Donnerstag hier bei so einer Initialpressekonferenz, wo ich auch da war, und er hat ehrlich gesagt auf die Frage, warum dieses Turnier ihm besonders liegt, naja, dass er halt dieses direkte Reinstarten gegen die Topspieler ihm fast leichter fällt, als wenn er dieses langsame, er muss sich eigentlich reinkämpfen und ist vielleicht nicht diese letzten 10% motiviert. Also er hat klar gesagt, dass er bei den Grand Slams zu oft in den ersten Runden 5 Sätze spielt. Das wissen wir alle, aber ich finde es gut, dass er das auch offensiv so sagt und das für sich irgendwie als Fehler festgestellt hat. Die Frage ist halt, und ich glaube, daran wird sich es auch beantworten, wie schnell kann er das abstellen? Ja, weil ich glaube, das ist die viel entscheidendere Frage auf dem Weg zu diesem verdammten ersten Grand Slam-Titel, ob er das schafft und nicht, welche Turniere er davor, danach, was immer spielt. Ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, wie du in diesen Wochen dann in Australien, in Paris, in London, in New York einfach Du musst so da sein und du musst loslegen wie die Feuerwehr. Und das hat er nie so wirklich geschafft, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das ist ein bisschen das Thema.
Ja, okay. Ja, absolut. Ich erinnere mich, Damir Cumhur vor ein paar Jahren, der mal ein Matchball gehabt hat in Paris, zum Beispiel ein Spieler gegen den, der hat ein lässiger Spieler zum Zuschauen, aber er hat keinen Spieler, der in der Kategorie von Zverev mitspielen darf. Ja. Die andere Frage ist natürlich, jetzt wenn man mal schaut, wie viele Leute können Zverev, einem normalen Zverev beim Grand Slam Turnier noch schlagen? Da sehe ich außer Sinner, Alcaraz und Djokovic, sehe ich nicht mehr so wahnsinnig viele. Oder glaubst du, Klaus, dein persönlicher Freund, dein Hamburg-Sieger Arthur Fies, wir haben letzte Woche kurz über ihn gesprochen, ist schon soweit, Best of Five, Achtelfinale Australian Open, ich glaube es nämlich nicht.
Hey. Matchup haben wir schon gesprochen. Ja, Fies und Zverev passt gut.
Ja, zum Zuschauen passt gut.
Gott,
ja?
Mal wieder sehen. Aber ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich wahrscheinlich Djokovic schon rausnehmen würde aus deiner Liste. Ich sehe eigentlich im Moment nur und wahrscheinlich auf Sicht Alcaraz und Sinner, die mit ihm da oben das ausmachen. Djokovic ist mir zu unzuverlässig und irgendwie auch schon auf Abschiedstour und ja, ich weiß.
Ja, aber wer hätte das Anfang des Jahres, dieses Jahres gedacht, dass man so weit kommen
würde? Genau. Ne? Also nein, ich wenn ich auch nochmal, Felix, was du gesagt hast, Rhythmus, das spielt für ihn, glaube ich, eine Riesenrolle. Also wir haben ihn ja gestern, Felix hat es mir dann erzählt, weil ich dann irgendwie schon geschrieben habe, dass er dann nochmal auf den Court gegangen ist, wieder auf den Center Court, nochmal eine halbe Stunde relativ hart trainiert hat, Vorhände rauf und runter. So, das, und dann wurde er danach gefragt, warum ist das, wird das jetzt so eine Art Ritual für ihn und so, hat er verneint, und hat gesagt, nein, es ging ihm um Rhythmus, es ging ihm um Zeit auf dem Platz, Zeit auf dem Center Court hier natürlich besonders, weil er sich nochmal an den etwas längeren Platz gewöhnen möchte. Aber du siehst, er ist, ja, er kann irgendwie nicht genug kriegen im Moment vom Tennis. Und ja, das finde ich, ist, drauf, aufs Tennis spielen. Ja, und das war ja eigentlich schon immer. Und ich weiß ja noch, letztes Jahr, als er dann ausgeschieden ist und dann, wie dann sagt er natürlich immer, ich kann es kaum erwarten, auf die Malediven zu fliegen. Aber da hat er auch dann gesagt, na, ich kann da irgendwie höchstens mal irgendwie einen Tag lang abschalten. Aber dann trainiere ich wieder, auch dort. Also dieses positiv, diese positive Einstellung zu seinem Sport, finde ich, ich finde, dass da wächst er auch so ein bisschen, auch so Auftritte wie gestern, so da wächst er auch ein bisschen, da wächst die Aura mit, so ein bisschen. Absolut.
Ich finde, dass du manchmal im Moment bei ihm jetzt auch rausspürst, dass er trotzdem ein Mann auf einer Mission ist, dass er einfach jetzt irgendwie eine andere Ernsthaftigkeit dann in Tag legt bei diesem, ihm ist halt klar, wenn er diesen Grand Slam Titel nicht gewinnt, und es hat gestern auch so interessant, weil er in der Pressekonferenz dann gleich mehrmals betont hat, naja, Jannik ist enteilt, der ist auf dem anderen Level, weil er hat dieses Jahr 2 Grand Slams gewonnen. Und Zverev hat interessante Statistik, 67 Siege dieses Jahr, Sinner hat aktuell 66. Ja,
das sagt auch, er spielt zu viel.
Genau, es sagt, er spielt zu viel, aber das sagt ja auch natürlich, ne? Also 20 Niederlagen Zverev, 6 Niederlagen Sinner, 6 Niederlagen ist eine, ich glaube, das ist eine Big Three Statistik, sonst
ist es... Ja, es ist das Djokovic vor ein paar Jahren, genau, glaube ich, 3 gehabt, aber es ist...
Völlig irre, ja. Und ja, also ich wollte nur damit sagen, dass für mich schon Zverev jetzt in dieser Position ist, dass er sagt, na, es gibt jetzt eh nur noch dieses eine Ziel. Und er hat auch gesagt, das war alles schön mit Paris, mit Rom, wenn wir ehrlich sind, waren das auch beides Turniere, wo er, glaube ich, sehr opportunistisch gewonnen hat. Ne? Rom, wenn wir uns erinnern.
Gegen Alfredo Trabilo und dann gegen Schari im Finale.
Genau, so. Da haben eigentlich alle abgesagt, die ihm irgendwie in den Weg hätten kommen können. Und Paris war natürlich auch ohne Sinner, ne? ein anderes Turnier. Aber klar, es ist ein Erfolg für ihn, aber es ist, glaube ich, er ist nicht zufrieden mit dieser Saison, wenn er ganz ehrlich ist. Und das sagt schon vieles über ihn aus, wenn er mit dieser Saison, die ja trotzdem objektiv gesehen gut verlaufen ist, wenn ihm das noch nicht reicht. Das gefällt mir ein bisschen. Also das,
ja.
So haben wir ihn auch in New York gesehen, ja. Klaus. Also ja. New York ist ja da gesessen auf dem Pult und hat Niederlage gegen Fritz und gesagt, wieder ein Jahr, das im Grunde genommen verschissen oder nicht gesagt, aber er hat es gemeint.
Ja, verschenkt ist. Und dann ist er ja auch natürlich brutal ehrlich und auch gut in diesen Analysen, auch wenn er verliert. Natürlich ist die Laune dann im Keller, aber er ist, was hat er auch zu verstecken? Also ich meine, wir alle wissen es und fragen ihn dann vielleicht auch nach, aber er hat es dann offen zugegeben und wieder ein Jahr älter geworden. Die anderen sind jünger. Das sagt er auch bei fast jeder Gelegenheit, wenn es um Sinner geht. Der ist einfach nochmal jünger und Alcaraz auch. Es geht immer, wenn es um die totale Spitze geht, wenn es ums gestern ATP Club Number One Club und so weiter, diese Sachen. Er sagt dann immer, er kommt eigentlich immer von alleine auf Sinner.
Ja.
Und es wundert mich nicht. Ich hoffe nicht, dass es zu so einer Art Komplex dann auch wird.
Genau.
Aber so oft haben sie auch noch nicht gegeneinander gespielt, das muss man auch sagen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht.
Positive Bilanz,
ja, genau.
Wenn ich es richtig im Kopf
habe. Aber wichtig ist trotzdem, dass du halt in dieser Situation jetzt nicht destruktiv wirst. Du darfst dich da nicht runterziehen, sondern das ist dieses, ja, du musst immer weitermachen. Ja. Ne? Also das ist.
Aber das finde ich, habt ihr beide schon, das finde ich bemerkenswert, dass er das immer noch macht. Ja?
Ja.
Und wenn er diesen einen Grand Slam-Titel gewinnt, von dem ich glaube, dass er gewinnen wird, ist er automatisch sofort der zweitbeste deutsche Tennisspieler aller Zeiten, weil er hat 7000er gewonnen, er hat zweimal hier die ATP-Finals gewonnen, Olympia weiß ich nicht, wie hoch man das hängen muss. Natürlich, er selbst hängt es extrem hoch, weil es halt Halbfinale gegen Djokovic, Satz und Break hinten, ist natürlich fantastisch. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an euch beide. Was muss passieren, dass ihr euch, dass wir nicht während eines Doppels zum Essen gehen, sondern dass wir sagen, Doppel ist geil? Weil ich weiß, dass das Doppel nicht mehr viele Freunde haben, auch in den Gremien der ATP nicht mehr. Ja, da wird viel Preisgeld ausgeschüttet, aber es kommt da kein einziger Zuschauer wegen des Doppels zum Tennis. Klaus, hast du eine Idee? Wie war es in Hamburg?
Rajiv Ram.
Ja.
Das wär's noch.
Ja, aber du in Hamburg hast da miterlebt, okay, Pützi und Kevin gewinnen das Turnier, das ist dann was anderes. Aber ansonsten tue ich mich auch schwer.
Ja, ich auch. Also deshalb bleibe ich auch bei den beiden. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen die unschöne deutsche Brille ist, durch die ich dann schaue, aber das würde mich schon freuen, wenn sie hier so einen Abschluss kriegen. Und dann würden sie auch nochmal einen ganz guten Upswing kriegen für Davis Cup, weil da sind sie ja, wie wir wissen, die sicheren Garanten für Punkte. Das setzt man immer schon voraus, fast ein bisschen gefährlich, aber ich gucke mir sie morgen an.
Ja, natürlich gucken wir sie uns morgen an. Ja. Aber jetzt, Granollers Sebastius gegen Kolov Mektic, sind wir Pizza essen gegangen. Ja. Eigentlich unverzeihlich, Felix. Fast unprofessionell.
Ja, absolut unverzeihlich, vor allem für mich. Kurze Anekdote. Bei Horacio Ceballos bin ich als, glaube ich, 12-, 13-Jähriger in München als Ballkind am Platz gestanden und hatte eigentlich damals so meine ersten, nämlich die Liebe zum Tennis ein wenig entdeckt. Deshalb tut es mir gerade extrem leid, dass ich ihn hier in der wirklich spät Phase seiner Karriere nicht die Aufmerksamkeit geschenkt habe, die ich ihm damals als Ballkind gegenüber gebracht habe. Nee, aber ernsthaft, ich glaube, da steckt viel drin. Ich finde es eigentlich eine coole Disziplin, weil es eigentlich diese Schnelle hat, was man ja im modernen Tennis haben will. Ich glaube, du musst ein paar Namen noch finden, die da halt ein bisschen mehr Bock haben. Ich fand schon immer, dass Feliciano Lopez zum Beispiel ein bisschen gezogen hat als Figur, ne? Und da musst du halt auch ein bisschen Marketing darum betreiben. Das ist das, was mir oft so ein bisschen zu wenig passiert. Also dann musst du ihm mal eine Position geben, wo es auch Leute irgendwie anschauen können und nicht nur so im Vor- und Nachprogramm irgendwie. Du musst halt dann, mach halt mal ein gescheites Doppelturnier im Jahr, wo du ihm sagst, okay, das ist Double Week, was immer, dann kriegen eigentlich die Einzelspieler mal Pause und du kannst mal den Doppelspielern denen die große Aufmerksamkeit schenken. Irgendwie sowas, aber solange du sie halt nebenher laufen lässt, ist schwierig. Lass mal, also hart gesagt, aber lass jetzt hier nebenbei noch 2-3 Jugendturniere und andere Turniere spielen. Das geht dann auch zu sehr unter. Das ist immer
Nebenevents
sind einfach schwierig in der heutigen Welt.
Ja, da jetzt war die letzten Wochen öfter mal oder in den letzten Tagen der Vergleich da Becker, Sampras, Hannover 96 war es, glaube ich. Endspiel, ATP Finals, aber damals haben hier zwei Linien gefehlt, wer sich erinnern kann beim Court. Da gab es nämlich, da haben die Doppelspieler ihr Masters woanders ausgetragen, was genau niemanden interessiert hat.
Ja.
Und das war damals schon.
Ja. Schwarzer Untergrund, oder? Schwarzer Platz?
Ich glaube, es war irgendwas, es war sehr viel Orange, also ich bin mir nicht sicher, was genau es war, aber es war 5 Sätze und es gab in den 5 Sätzen, glaube ich, ein Break, 6-4 für Sampras im 5. Satz. Das war nicht schön anzuschauen, aber hochklassig irgendwie.
Aber das große Glück ist ja, dass wir hier Podcast machen und nicht Lösungen für die Tennis-Zukunft finden. Das können wir dann einer Mischung aus Italien, Saudi-Arabien und allen möglichen überlassen. Die sollen sich da was Smartes überlegen, viel Geld reinbuttern und dann schauen wir mal, was sie sich da einfallen lassen.
Big Show, was haben wir? 687 sind wir, glaube ich, schon. Ja, ich bin mir fast sicher, das war's. Danke Felix, danke Klaus. Kein Wort über Werder Bremen heute, noch nicht. Nächste Woche wieder.
Nächste Woche geht's weiter. Überlist. Ja.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
da ist gar nichts toll.